Just quiet quickly, please.
Das ist die Big Show. Das mahnende Beispiel für in Wort und Ton gegossene Ineffizienz auf sportradio360.de. Viel Aufwand, kein Ertrag. Wir beweisen seit Jahren, dass gut gemeint in der Tat nicht gut gemacht ist. Warum es immer noch zum gepflegten Name-Dropping reicht?
Hallo, hier ist Roger Fedor.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
Hallo, das ist Viktor Rebensburg.
Hallo, Sie hören Christoph Daum.
Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
Ihr hört Sportradio 360.
Hilft ja nichts.
So, Ladies and Gents, 702. Ausgabe der Big Show von Sportradio 360. Unser heutiges Programm, es geht los mit zwei Fußballteilen, ganz im Zeichen eigentlich der Eintrachter Frankfurt, aber der Eintrachter Frankfurt, der Frankfurter Eintracht. Das allerdings war der Plan. Natürlich haben wir aber auch über die Champions League gesprochen, da war ja dann doch einiges los und alle, wirklich alle sollten sich, auch wenn es glücklich war am Dienstag in Liverpool, aber mindestens alle sollten sich für PSG zumindest an diesen zwei Abenden der Champions League erwärmt haben. So auch Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und nach längerer Zeit auch wieder mal dabei Frank Hellmann, der für die SZ schreibt, aber auch für die Frankfurter Rundschau. Danach Michael Körner, der natürlich sich am Dienstag, nein, gestern war es am Mittwoch, sich über den BVB gefreut hat, aber da geht es auch um Basketball. Lange Vorschau in dieser Sendung zur Formel 1 mit Stefan der Weiß-Heinrich und mit Stefan Ehlen. Danach Part 5 MotoGP mit Eddie Mielke und mit The Voice. Part 6 Ski Alpin. Da wussten wir noch nicht, wie gut Emma Eicher an diesem Donnerstag in La Tuy fahren wird, aber Tom Heberlein, Guido Heuber und Lukas Zara haben trotzdem genug Themen gefunden. Dann die tiefe Spur von Trondheim war das eine, aber die Anzüge der Norweger das andere. Christoph Leuchtenberg vom SED war dort. Wir sprechen drüber über die nordische Ski-WM. In der NFL könnte es runtergehen. Teil 8 ist das. Rund gehen, nicht runter. Runter vielleicht auch, aber rund in jedem Fall. In der Free Agency Nicolas Martin und Franz Büchner sind da am Start. Teil 9 Rugby, die Six Nations, aber auch die deutsche Nationalmannschaft haben Hochbetrieb. Nicolas moderiert diesen Teil gemeinsam mit Simon Jung und mit Jan Lüdecke. Danach gehen wir in die US of A, wo wir zuerst mit Heiko Olderb und Jürgen Schmieder über das gute alte Thema Recognition sprechen, mehr oder weniger, und hinten raus dann noch mit Schmiedi, der in Indian Wells war, ein nachdenkliches Segment über den Tennissport. Ja, gerne unterstützen, Sportradio 360, wie am besten gleich direkt producer@sportradio360.de via PayPal. Oder ihr schickt uns eine Mail an steilpass@sportradio360.de und dort gebe ich euch gerne die Kontodaten weiter. Wir nehmen es gerne, wir brauchen es, freuen uns. Danke dass an alle, die es schon getan haben, auch in den letzten Wochen. Jetzt aber geht's gleich los mit der Big Show 702.
Das Fahren, also digitale PK ist ja gleich.
Es ist digital.
Ja. Ah, ist digital. Okay, alles klar. Okay, gut.
Da schalte ich mich rein und wir fahren halt beide zur Eintracht heute Abend.
Los geht's.
Fahrrad, ne?
Big Show 702, los geht's mit dem Fußball. Heute mit ganz, ganz starkem, und das meine ich in vielfacher Hinsicht, Frankfurter Einschlag. Zum einen nach längerer Zeit mal wieder dabei, Frankfurter Rundschau und Süddeutsche Zeitung, Frank Hellmann. Guten Morgen, lieber Frank.
Hallo.
Und Marc Heinrich von der FAZ. Guten Morgen, lieber Marc.
Hallo, ich grüße dich.
Beide, das haben Sie mir gerade gesagt, werden heute Abend natürlich im Waldstadion sitzen, um zu sehen, ob die Eintracht das 2:1 aus Amsterdam in einen Aufstieg ummünzen kann. Aber wenn ich darf, Marc, möchte ich ganz kurz nur Folgendes in den Raum werfen. Arne Slot hat gesagt, wozu in drei Gottes Namen sind wir die beste Mannschaft in der Gruppenphase der Champions League und bekommen dann PSG serviert, scheiden alles in allem vielleicht gar nicht mal so unglücklich, wie das zweite Spiel dann gelaufen ist, sondern alles in allem war es vielleicht wirklich so, dass es nicht unverdient war. Aber Liverpool scheidet aus, Arne Slot beschwert sich dann drüber, quasi über die Ungerechtigkeit. Ich sage, ich finde das durchaus charmant, vielleicht sogar das Charmanteste an diesem neuen Modus. Was sagst du, Marc?
Bin ich bei dir. Sorgt für Unterhaltung. Es gibt ja nichts langweiliges, oder es gab ja nichts Langweiligeres als die vorherige Champions League Kampagne, wo du ungefähr absehen konntest, welche 8 Mannschaften spätestens von März an dann das Viertelfinale untereinander ausspielen. Und nö, ich fand das ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Ich habe das Elfmeterschießen mit großer Freude verfolgt und ich war völlig neutral in dem Ganzen. Ich kann natürlich Liverpool verstehen. Die haben sich für viel mehr reif gefühlt, aber als neutraler Beobachter, ich gehe da mit dir und bin, ich bin kein PSG-Fan und ich mag auch das Modell nicht unbedingt, dass die fahren, aber in dem Spiel, da hat vieles für sie zusammengepasst und sie sind verdient weitergekommen.
Aber dieses Modell, Frank, wenn ich da noch ganz kurz bleiben darf, hat sich ja ein kleines bisschen geändert, wie ich finde, weil, okay, Dembélé ist natürlich immer noch ein sehr, sehr teurer Spieler und die anderen werden ja auch nicht ganz für lau kicken, aber ich glaube, mittlerweile Luis Enrique als guten Trainer einschätzen zu dürfen, weil die haben ja im ersten Spiel grandios gespielt, mit Pech verloren, jetzt haben sie mit Glück gewonnen. Aber mir macht das jetzt, und ich bin auch kein Fan, aber mir hat PSG die letzten 3, 4, 5 Spiele, die ich gesehen habe, richtig Spaß gemacht. Und das Modell scheint sich ein kleines bisschen geändert zu haben.
Ja, ich würde sagen, das hat sich massiv geändert, ne? Also wer von Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé sich verabschiedet, ganz bewusst, weil man mit ihnen zum einen eben die Champions League ja nicht gewonnen hat, aber auch zum anderen die Zeit ja auch einfach gegen Messi und auch gegen Neymar lief. Und man setzt eben auf junge, hungrige Wilde. Also ich nehme mal den Namen Doué nochmal in den Mund, ein ganz toller Spieler. Sie haben halt eine Reihe von vielversprechenden Spielern mit enormer Technik, mit auch enormer Beschleunigung, ganz viel Tempo, ganz viel Spielwitz. Und Luis Enrique, das kam ja eben schon zur Sprache, hat es geschafft, die zu einer Mannschaft zusammenzuführen, wenn man ja auch diese Freudenszenen sieht. Also ich bin auch bei euch, bin auch kein Fan dieses Gebildes und des vielen Geldes, was aus Katar da kommt. Aber insgesamt macht diese Mannschaft ja Spaß und unter dem Strich in beiden Spielen, da in 180 Minuten plus Nachspielzeit, ist das nicht unverdient, dass sie weitergekommen sind. Zur Beschwerde von Liverpool muss ich sagen, das ist natürlich unglücklich, dass eine Mannschaft wie PSG dann so früh auf sie trifft. Nur andererseits haben eben auch in den Playoffs schon Manchester City und Real Madrid gegeneinander gespielt. Ja. Das passiert halt dann, wenn diese Großen nicht unter die ersten 8 kommen. Eine Mannschaft wie Lille zum Beispiel ist ja unter den ersten 8 gewesen, ist jetzt halt gegen Dortmund ausgeschieden. Ich war skeptisch, was diesen neuen Modus betrifft, muss aber sagen, dass ich mich da hab komplett überzeugen lassen, so wie die Konstellation ist. Wo ich widersprechen würde, wenn ich mir jetzt die Konstellation im Viertelfinale anschaue und dann Richtung Halbfinale, dann sind vielleicht doch die üblichen Verdächtigen auch in diesem neuen Modus, spätestens dann im Halbfinale unter sich. Aber trotzdem birgt mehr Spannung, birgt auch mehr Überraschungseffekte. Und die Qualität hat nicht gelitten. Also wenn man sich so ein Spiel wie Liverpool für Paris ansieht, und ich habe ganz bewusst dann irgendwann umgeschaltet, weil mir Leverkusen-Bayern tatsächlich zu langweilig war, das war eine Qualität, die man auch auf Nationalmannschaftsebene ja überhaupt nicht mehr findet. Also das sind die besten Mannschaften Europas, das sind auch vielleicht die besten Spiele der Welt, die man dort sieht. Und allein das macht Spaß, muss ich sagen.
Ja, und das war gestern Abend, wer es gesehen hat, Marc, mit diesem Madrider Derby. Ich habe mir auch wieder gedacht, dieses Tempo, auch wenn jetzt gar nicht so viele Torchancen dabei rausgekommen sind, aber dieses Tempo, ich meine, das macht dann schon Spaß und die Stimmung, die da im Stadion bei Atletico war, ich werde Ende April zum Tennisturnier nach Madrid fliegen und habe mir wirklich zwingend vorgenommen, wenn es denn möglich ist, vielleicht sogar in beide Stadien zu gehen, ins Bernabeu und zu Atletico Madrid, aber gestern Abend, das war auch wieder... Weißt du, da holt mich der Fußball dann wieder ab, Marc. Bei der Eintracht sowieso, aber ab und zu auch bei Atletico gegen Real.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade kurz überlegt, welches Eintracht-Spiel hat dich denn dann zuletzt abgeholt? Mutmaßlich das vielleicht vor einer Woche in Amsterdam, aber ansonsten in diesem Jahr vielleicht noch das Heimspiel gegen Borussia Dortmund und also ganz so weit würde ich noch nicht gehen und die Eintracht auf diese, also im Quervergleich zu Atletico und Real Madrid dann in einem Atemzug von Eintracht Frankfurt in der europäischen Kampagne zu sprechen, das ist mir noch ein wenig verfrüht.
Wir kommen gleich zu Frankfurt, aber Marc, was natürlich, ich meine, der the thorn in the side of all Frankfurt, das muss ja sein, dass der FSV Mainz 05 im kommenden Jahr in der Gruppenphase der Champions League möglicherweise auf Manchester City treffen könnte. Ist es so komplett verrückt oder wird das möglicherweise Realität werden? Wir haben schon komischere Dinge erlebt, finde ich.
Marc. Geht die Frage an mich?
Ja, Marc, bitte. Fang du mal an.
Ja, also, wenn ich mir den Kader von Mainz 05 angucke, da gibt es schon zwei oder drei interessante Personen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Amiri. Die sorgen für eine Qualität, die es so auch bei Eintracht Frankfurt gut und gerne geben könnte, die sie auch gebrauchen könnten. Auf der anderen Seite haben sie mit Danny da Costa, mit Chor, mit Stefan Bell, der vor über einem Jahrzehnt bei Eintracht Frankfurt war, auch Spieler, die vermeintlich diesen Qualitätstest nicht bestanden haben und die man dann ohne große Tränen nachzuweinen an Mainz 05 abgegeben hat im Kader. Da läuft ganz viel in meinen Augen auf den Trainer raus, wenn man sieht, als er gekommen ist, wo Mainz seinerzeit stand, was Mainz jetzt erreicht hat. Und ich glaube, also wir reden hier im Rhein-Main-Gebiet dann immer wieder von einem Rhein-Main-Duell. Es ist jetzt nicht das klassische Derby, also Mainz 05 und Eintracht Frankfurt, das ist natürlich, da gab es schon hinreichend Begegnungen jetzt in der jüngeren Vergangenheit, aber das ist keine gewachsene Konkurrenzsituation, die Eintracht-Fans jetzt außergewöhnlich umtreiben würde, was sie glaub, also wenn sie aus diesen Champions League-Rängen jetzt tatsächlich rausfallen sollten, und sie haben ja allein auf Mainz 05 7 Punkte in den letzten Spielen verspielt, sie haben eine schlechtere Tordifferenz. Ich glaube, das würde sie mehr ärgern als die Tatsache, dass dann vielleicht einer der glücklichen Mainz 05 wäre, die in der Champions League einziehen würden.
Ist das, Frank, aber ein bisschen auch Testament dafür, dass in der Bundesliga einfach für viele Vereine, nehmen wir die Eintracht vielleicht noch ein kleines bisschen aus, weil aktuell sind sie ja Vierte, aber Leipzig spielt eine ganz, ganz schlechte Saison, wie ich finde. Stuttgart, denkst du dir immer, okay, jetzt haben sie die Kurve gekriegt, haben es dann doch nicht gekriegt. Dortmund ist in epischer Breite hier in den letzten Wochen und Monaten auch schon besprochen worden. Ist es ein gutes Zeichen für Mainz? Ist es ein schlechtes Zeichen für die Bundesliga? Ist es a little bit of everything?
Ja, sowohl als auch. Also wenn man damit in die jüngere Vergangenheit schaut, es gab ja jedes Jahr irgendeine Überraschungsmannschaft, die man nicht erwartet hat. Also erinnern wir uns, nicht vergessen, Union Berlin hat auch Champions League gespielt. Ja, ja. Jetzt wieder zurückgefallene graue Maus, der VfB Stuttgart, Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr, hatte, glaube ich, auch niemand auf dem Zettel. Und diese Rolle könnte jetzt Mainz 05 schlüpfen. Ist ja vieles schon angesprochen worden. Ich bin tatsächlich regelmäßig bei den Heimspielen vor Ort und muss halt sagen, nach einer Heimniederlage gegen Werder Bremen in der Hinrunde, nach einer Heimniederlage gegen Heidenheim, da habe ich auch mit einer grauen Saison gerechnet. Da gab es ja auch Kritik an Bo Henriksen, so nach dem Motto, ja, der hat den Motivationsguru und mit seinen langen Haaren und erhobene Faust vor Anpfiff. Das hat in der vergangenen Saison gewirkt, in dieser Saison nicht mehr. Da hat ja dann der Christian Heidel energisch widersprochen. Und dann kam in der laufenden Saison eigentlich ja erst dieser Turnaround. Aber so wie sie jetzt spielen, ich werde auch Samstag jetzt gegen Freiburg vor Ort sein, das ist schon sehr überzeugend. Trotzdem traue ich zum Beispiel Mannschaften wie Leipzig immer noch zu, mit der Qualität und wenn es dann auf die Zielgeraden geht, die Performance abzurufen, und die individuelle Qualität in Leipzig, die ist nun mal höher als in Mainz. Aber trotzdem, sie haben dieses Momentum, sie haben diesen berühmten Flow, den eben Union Berlin oder Stuttgart in der Vergangenheit auch hatten. Aber ob diese Mannschaft dann wirklich in der Champions League mithalten kann und ob sie auch die Leistungsträger behalten, auch viele Spieler zum Beispiel wie Paul Nebel, den wir jetzt noch nicht genannt haben, der vielleicht auch nachher von Julian Nagelsmann heute berufen wird, aber auch Spieler wie Robin Zentner, der Torhüter, der in jeder Saison eigentlich für 5, 6 schwere Fehler gut war, jetzt aber wirklich diese Fehler nicht mehr macht und einer der stärksten Torhüter für mich in der Bundesliga geworden ist, enorme Präsenz ausstrahlt, enorme Ruhe jetzt mit 30 Jahren. Ja, es sind viele, viele Einzelteile, die zusammenkommen. Kaishido Sano, den Japaner, den sie geholt haben, ganz große Verstärkung. Johnny Burkhardt, müssen wir nicht drüber sprechen, einer der besten deutschen Stürmer, die wir haben, der vielleicht jetzt auch in der Nationalmannschaft auftauchen wird. Also kommt eins zum anderen. Es könnte allerdings eben wie bei Union und Stuttgart dann diese berühmte Eintagsfliege sein, einmal da jetzt reinkommen. Aber natürlich wäre das für den Standort Mainz und für die gute Ausbildungsarbeit, die da gemacht wird, wirklich eine Belohnung, die so einem Verein dann auch zu gönnen ist. Und dann wäre es auch eben unter dem Strich verdient, wenn sie das diese Saison schaffen würden.
Ja, aber mag diese Eintagsfliege, ich meine, das nimmt man doch gerne mit. Ich spreche aus eigener Erfahrung als Sturm Graz-Fan. Wir, unter Anführungszeichen, Sturm hat natürlich Pech gehabt mit den Gegnern, die sie bekommen aus dem ersten Topf, Leipzig und Dortmund. Das sind leider die unattraktivsten gewesen, wenn man Real, Bayern, City, Liverpool auch zur Auswahl hat. Aber trotzdem, das eine Jahr mitzunehmen, das müsste man in Mainz ja feiern. Sehe ich so, Marc.
Ja, Logo, klar. Also, wenn du dir alleine die Erlöse anguckst, dass du schon mal fest mit roundabout 40 Millionen Euro planen kannst, da wird sich, das nimmt jeder Club dankend mit. Und Mainz 05 ist ja jetzt auch, also wenn du einfach mal guckst, wo sie vor anderthalb Jahren standen und was sie jetzt für eine Perspektive haben. Sie haben 2 Punkte auf die Eintracht vorne, sie sind, glaube ich, 5 vor Leipzig auf 6. Die haben keine englische Woche mehr. Wenn die Eintracht heute gegen Amsterdam weiterkommt, spielt sie erstmal noch international weiter. Also die Ausgangslage ist gut, wiewohl sie auch noch Leverkusen haben. Sie haben, glaube ich, das Bayern-Spiel noch vor der Brust. Es gibt Anfang Mai noch das Spiel gegen die Eintracht. Das könnte so ein Do-or-Die-Spiel um die Champions League dann werden. Aber klar, also wenn du als Club, so wie Frank das sagst, wenn das eine Eintagsfliege sein sollte oder wenn du auch das Preis des Erfolgs, dass die besten Leute dann weggekauft werden oder den Step machen, da können sie ja gerade bei der Eintracht ein Lied von singen. In den letzten 7, 8 Jahren immer einen Erfolg auf den nächsten gesetzt, aber trotzdem jeden Sommer auf dem Transfermarkt die vermeintlich oder auch tatsächlich Besten haben ziehen lassen müssen. Das wird aber niemanden davon abhalten, jetzt, wenn du die Möglichkeit hast, 9 Spieltage Verschluss, eine Königsklassenperspektive vor Augen zu haben. Ich glaube, mit Mainz so oder so, das ist ein Gewinner dieser Saison.
Es sind 44 Punkte gegen den Abstieg, hat man früher mal gesagt. Als man noch glaubte, dass 40 Punkte notwendig sind, um nicht abzusteigen. In Wahrheit sind es, glaube ich, mittlerweile 31. Frank Hellmann und Marc Heinrich, wir haben jetzt herumgetänzelt um die Eintracht. Nach einer kurzen Pause kümmern wir uns dann um die Mannschaft der Stunde, zumindest für heute.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous écoutez la radio 360.
Big Show 702, weiter geht's mit Frank Hellmann, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung und Marc Heinrich von der FAZ. Und apropos Süddeutsche Zeitung, Frank, ich zitiere dich jetzt wörtlich, du hast am Dienstag in der Süddeutschen Zeitung folgenden Satz geschrieben, so begabt die jungen Wilden auch sind, es gibt eben viele aus diesem Perspektivkader, die lieber einen Ball mit der Sohle streicheln, als ihn mit der Innenseite zu passen. Und du attestierst der Eintracht, dass sie ja in das alte Klischee der Diva wieder zurückfallen könnte. Wäre ja nicht das erste Mal, dass nach einem starken Herbst ein eher schwaches Frühjahr folgt. Aber dieses Wort Perspektivkader, ich verstehe schon das Geschäftsmodell, sind die Frankfurter ja nicht die einzigen, aber müsste man sich nicht langsam von diesem Geschäftsmodell, dass man dann eben Omar Marmoush verkauft, zum Beispiel als besten Spieler, emanzipieren oder ist das unrealistisch in Frankfurt?
Das halte ich persönlich für unrealistisch und ich nehme da auch ein paar Hintergrundinformationen hinein, die ich jetzt vom Axel Hellmann, dem Vorstandsvorsitzenden, im persönlichen Gespräch auf dem Spobis in Hamburg erhalten habe. Dieser Verkauf war auch deshalb aus 2 Gründen alternativlos. Die Eintracht wäre ansonsten, das hat Axel Hellmann auf dem Spobis dann auch öffentlich gesagt, mit einem Minus von 30 Millionen Euro aus dieser Saison gekommen. Es ist ja nicht so, dass dieser Kader nichts kostet und dass die Spieler alle umsonst gekommen sind und auch die Gehälter, Marc Heinrich weiß es besser noch als ich, sind in Frankfurt ja enorm. Also Personalkosten betragen dort auch jetzt mittlerweile fast 160 Millionen Euro im Jahr und das will halt erstmal finanziert werden. Und deshalb ist die Eintracht eben auf Transfererlöse angewiesen. Der letzte Umsatz 2023 betrug, glaube ich, 390 Millionen Euro, aber ein erheblicher Teil waren da eben auch Ablösesummen. Also wenn dann so ein Angebot kommt für einen Spieler von Omar Marmoush in dieser Größenordnung, wo man eben nicht weiß, ob das im Sommer danach kommt, muss man zum einen aus wirtschaftlichen Gründen den Spieler abgeben. Das andere ist, dass auch der Spieler und das Umfeld, also in dem Fall halt die Berater, bei so einem Angebot natürlich sagen, wenn das kommt, das könnt ihr mich nicht verwehren. Und dann ist es im Grunde ein Gentleman Agreement, wenn dann Manchester City oder der FC Liverpool oder Real Madrid oder der FC Barcelona einen Spieler von Eintracht Frankfurt wollen, dass dann auch dem Wechsel zugestimmt wird. Was würde denn passieren, wenn die Eintracht das nicht macht, sich da weigert? Das spricht sich natürlich in der Szene rum. Und dann sagt auch der nächste Perspektivspieler, der kommen will, ja, aber was ist denn, wenn ich ein Angebot komme? Dann sehe ich doch bei Omar Marmoush, dann kann ich ja gar nicht gehen. Das funktioniert nicht. Und deshalb ist es eben auch Verklärung oder Romantik, dann zu sagen, die Eintracht hätte ein Stoppschild aufstellen sollen oder hätte Nein sagen sollen. Das wäre nicht gegangen. Das ist das eine. Und dieser Perspektivkader, das ist ja deine Frage, ob man sich da verabschieden sollte. Ich glaube, die Eintracht hat gar keine andere Wahl, weil sie diese gestandenen Spieler im Grunde gar nicht bekommt. Es sei denn jetzt wie im Fall Mario Götze, wo Markus Krösche da einen richtigen Zeitpunkt erkannt hat, so einen Spieler zu bekommen, der sich aber eben zur Eintracht auch committed hat, der eben auch auf Gehalt, das er früher in Dortmund oder vor allen Dingen bei Bayern bekommen hat, verzichtet hat und dann eben für ein Salär spielt, was dann in die Eintracht-Verhältnisse passt. Ist immer noch viel Geld, ganz nebenbei, aber ist eben nicht mehr die andere Kategorie. Aber ansonsten kann die Eintracht sich um gestandene Spieler, deutsche Nationalspieler, wie ich sage jetzt mal Namen, die Borussia Dortmund verpflichtet hat, Waldemar Anton zum Beispiel, auch das ist schon eine Kategorie, oder Pascal Groß, da haben wir es ja am besten gesehen, wollte die Eintracht haben, als Dortmund dazwischen gefunkt hat, sich auch für den Spieler interessiert hat, ist er nach Dortmund gegangen. Also es gibt keine Alternative zu dem Weg, wo man sicherlich ein bisschen hingucken muss, dann kommen wir schon ins Detail, ist vielleicht der Charakter, die Attitüde, und da gibt es eben Spieler wie Hugo Larsson, der dieses kämpferische Element auch mitbringt, das habe ich ja eben damit gemeint. Es gibt eben Spielertypen wie Can Uzun, auf denen das, ich habe das ja ein bisschen ironisch, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, wo das eben zutrifft, aber wir haben auch andere Spieler, Oskar Hjelmeland oder eben Hugo Larsson, die diese andere Komponente verkörpern. Ja. Und da kommt es dann auf die richtige Mischung an, aber zu dieser Zusammenstellung des Kaders mit jungen Perspektivspielern, die noch den Durchbruch starten wollen, da gibt's aus meiner Sicht keine Alternative für die Eintracht, auch in Zukunft nicht.
Ich habe mir dieses Spiel, Marc, am Sonntag gegen Union Berlin angeschaut. Ich habe es nicht verstanden. Die Eintracht geht relativ früh in Führung gegen eine Mannschaft, die komplett am Boden ist, eigentlich, nicht eigentlich, sondern war, und lässt sie dann aber wieder rein. Und ich dachte, wenn man in Europa so wirklich ansprechend gespielt hat wie am Donnerstag davor, da fehlt mir dann ein kleines bisschen sowas wie eine Art, ich weiß nicht, aber Lerneffekt, ob man das innerhalb von 3 Tagen schon, aber die ganze Saison ist ja nicht so schlecht gelaufen international. Das hat mich ein kleines bisschen irritiert am Sonntag. Was ist da passiert? War das sinnbildlich für das?
Ja, für den augenblicklichen Zustand war es, glaube ich, sinnbildlich. Der Mannschaft fehlt es gerade so an innerem Halt und auch an Personen. Da können wir daran anknüpfen, was Frank eben zu diesem Perspektivkader völlig zu Recht gesagt hat. Ein Dutzend Spieler ist jünger als 24 Jahre. Was bedeutet das? Da fehlen Erfahrungswerte, da fehlen vielleicht auch Gespür für kritische Situationen. Du hast in der aktuellen Verfassung dieser Mannschaft hast du den einen oder anderen am Wochenende gefehlt, hat Robin Koch, Kevin Trapp, der Torhüter, ist momentan auch nicht auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit, oder vielleicht hat er den Zenit auch überschritten. Vorne die beiden Neuen, die im Winter mit Wahi und Batshuayi geholt wurden für die Offensive, um die Lücke zu stopfen, die Omar Marmoush hinterlassen hat, die fremdeln dann doch noch sehr. In der ersten Halbzeit, das war mein Eindruck, ging es eigentlich Union nur drum, die erwartete Niederlage in Grenzen zu halten. Also da war kein starkes Anlaufverhalten, da waren keine intensiven Zweikämpfe. Und es kam ein kompletter Filmabriss mit der Pause, nach der Pause. Wenn man sieht, dass Union knapp 7 Kilometer mehr in Summe gelaufen ist, dann hat das auch was mit Einsatzbereitschaft zu tun. Die 90 Minuten von Ajax dann 3 Tage vorher als Erklärungsmuster heranzuziehen, das greift mir ein bisschen kurz, weil es die erste englische Woche seit mehr als einem Monat war. Also ich denke, das ist in so einem Kader, der so breit ausdifferenziert ist, auch mit Ausfällen wie Theat dann zu stemmen. Nee, das war, da hat es an Willen gefehlt, da hat es an Einsatzbereitschaft gefehlt, und das war absolut ein Schuss, ein absoluter Warnschuss, weil mit der Einstellung, wirst du in den nächsten 9 Spielen, ganz egal, was heute Abend gegen Ajax passiert, ob du dann eine Runde weiterkommst, aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der direkten Qualifikation für die Champions League. Aber mit so einer Leistung wie vom Sonntag wird das nicht funktionieren. Und wenn man den Blick noch ein bisschen weiter fasst, die ganze Rückrunde ist spätestens von da an, als Omar Marmoush sich verabschiedet hat, doch sehr wenig überzeugende Darbietungen dabei gewesen. Da nochmal das Spiel gegen Dortmund, ja, im Zuge der Verabschiedung von Omar Marmoush. Aber danach, ob das Gladbach war, ob das Hoffenheim war, ob das Wolfsburg war, also da war schon viel, viel Graubrot dabei.
Und Frank, gegen Bayern und gegen Bayer Leverkusen, da hat man dann, gesehen, da fehlt bis zur absoluten Spitze, zu der Leverkusen vielleicht gar nicht gehört im Moment, wenn man gesehen hat, was da am Dienstag in Leverkusen los war. Aber zur absoluten Spitze fehlt der Eintracht dann doch noch ein kleines bisschen, Frank.
Ja, da hat zum einen Qualität gefehlt, aber in den Spielen habe ich so ein bisschen auch, muss ich sagen, die Mentalität vermisst. Also das allerletzte Aufbäumen, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Stuttgart rein, wie die sich die gegen die Bayern verkauft haben, wie hoch die angelaufen sind, wie intensiv die in die Zweikämpfe gegangen sind. Gut, unterm Strich stand da eine 1-3-Niederlage. Aber Stuttgart hat wirklich alles aus sich herausgeholt. Und das kann, glaube ich, die Eintracht aus diesen beiden Spielen nicht von sich behaupten. Da war einfach auch zu wenig Widerstand zu spüren. Also Marc hat's ja schon richtig gesagt. Da ist die Mannschaft auch irgendwo an ihr Limit gestoßen. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, die Punkte hat man ohnehin nicht eingeplant und vor allen Dingen, man hat diese beiden Top-Spiele weg, die andere jetzt, wir haben das ja angesprochen, Mainz zum Beispiel noch vor sich hat, aber die Eintracht wird sich da in der Rückrunde straffen müssen und natürlich hängt jetzt sehr viel an diesem heutigen Abend gegen Ajax Amsterdam, also die Pfiffe, ich war Sonntag auch im Stadion, hat jeder gehört, das kommt eben bei der Eintracht höchst selten vor, dass es überhaupt Unmutsäußerungen gibt, weil das Publikum eigentlich sehr duldsam ist. Es spürt aber natürlich, und das war eben ja auch, glaube ich, auch am Fernsehen für jeden zu erkennen, dass da ganz viel auch tatsächlich an der Einstellung, an der Haltung gefehlt hat. Und dann reagiert das Publikum eben sehr schnell unwirsch. Das ist in Bremen so, das ist in Hamburg so und das ist natürlich auch in Frankfurt so, wenn so elementare Dinge fehlen. Ne? Wenn eine Mannschaft, man das Gefühl hat, die zerreißt sich und gibt alles, aber man hat die Spiel einfach irgendwie laufen lassen. Und da ist jetzt ganz entscheidend, welche Haltung bringt jetzt die Eintracht gegen Ajax mit, wie präsentiert sie sich da und weiterkommen. Egal, ob man dann gegen Alkmaar oder gegen Tottenham spielt, das kann natürlich nochmal was auslösen. Das hat ja auch Dino Topmöller gestern in der Pressekonferenz gesagt. Dann kann man nochmal so einen Schwung aufnehmen. Aber dieses grundsätzlich, glaube ich, ganz egal, wie es aussieht, das Verteidigen dieses Champions League-Platzes in der Liga, das wird sehr, sehr schwer für die Eintracht. Nicht, weil es jetzt außer Tradition schiefgegangen ist. Das hat ja unter Niko Kovac oder Oliver Glasner, Adi Hütter, hatte immer verschiedene Gründe. Da war es aber tatsächlich oft der Kräfteverschleiß, weil man dann auf Strecke einfach diesen intensiven Stil, den gerade so Hütter und Glasner gepredigt haben, nicht durchhalten konnte. Das ist, glaube ich, jetzt bei Dino Topmöller anders, weil man auch den Spielstil ja ein bisschen verändert hat. Aber es wird, glaube ich, ganz, ganz schwer, diesen vierten Platz zu verteidigen. Also meine Prognose ist, dass die Eintracht dann doch wieder irgendwie als Fünfter oder Sechster aufläuft, was auch im Grunde die natürliche Heimat ist. Und ich glaube ohnehin, dass die Eintracht in Europa League so ein bisschen so die natürliche Heimat geworden ist und auch besser aufgehoben ist. Und wenn man dieses Spiel jetzt nochmal gegen, wenn ich das nochmal sagen kann, gegen Ajax sieht, also auch über dieses Spiel hat mich begeistert. Wenn man jetzt Paris, Liverpool nimmt, das ist dann die allerhöchste Qualität. Aber da ist natürlich auch so viel Geld drin und auch so viel Qualität eigentlich auch gegen den Ball drin, dass vielleicht die Eintracht in dieser Europa League besser aufgehoben ist, auch was die Entwicklung der jungen Spieler angeht, weil die Mannschaften dort noch ein bisschen unfertiger sind, ein bisschen jünger sind, natürlich auch noch nicht ganz so ausgebildet und dann kommt eben sowas wie gegen Ajax raus, was ja auch hoch attraktiv war, hoch spannend war, vielleicht ein Level niedriger, aber auch so mit offenem Visier und auch solche Spiele schaue ich mir total gerne an. Und wenn wir nochmal den Bogen schlagen, Europa League Sieg 2022, die Eintracht im Finale gegen Glasgow Rangers. Ja, wie toll ist das denn, dass Mannschaften wie Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers mal ins Finale kommen können? Das ist ja, wie ganz am Anfang besprochen, in der Champions League mittlerweile unmöglich geworden.
Ja, mein sentimentaler Favorit wäre Atalanta Bergamo gewesen in diesem Jahr für die Champions League. Hat dann nicht funktioniert. Eine Sache noch zur Eintracht, Marc, ist ja schon angesprochen worden, Niko Kovac, Adi Hütter, Oliver Glasner. Denen ist Frankfurt dann ja zu klein geworden früher oder später. Oder zumindest haben sie es nach außen hin so verkauft. Oder bei mir ist es so angekommen und sie haben sich ja fantastisch weiterentwickelt, wenn man mal zumindest interessant weiterentwickelt. Oliver Glasner soll der Vertrag verlängert werden, lese ich gestern. Adi Hütter in Monaco erfolgreich, Niko Kovac dann zu den Bayern, jetzt bei Dortmund. Zwischendurch muss er dann auch mal nach Wolfsburg, okay, aber dann muss er durch. Aber wie groß ist die Gefahr, dass das bei Dino Topmöller auch so sein wird, schon bald, dass er sagt, okay, in Frankfurt habe ich gezeigt, wie gut ich bin. Wo sind bitte die Angebote für noch größere Clubs? Oder gibt es das bei Topmüller, gibt es da eine gewisse Demut und Dankbarkeit?
Ja, ich glaube, das sind richtige Stichpunkte, die du gerade anführst. Also eins dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also A, wissen wir nicht, durch welches Tor am Ende dieser Saison das Team und der Trainer schreiten werden. Also wie entwickelt sich das? Wir sind gerade in einer sehr spannenden Phase, sehr wegweisende Momente. Und wenn wir jetzt mal den Blick zurückwerfen ins Frühjahr 2024, da gab es dann doch auch hinreichend Leute, die das liebend gerne beendet hätten, das Experiment, so nenne ich es mal, Dino Topmöller im ersten Jahr mit Eintracht Frankfurt. Also, dass Markus Grösche sich im vergangenen Mai, Juni, direkt nach der Saison so schnell zum Trainer bekannt hat, ich glaube, dass Dankbarkeit ist natürlich eine Kategorie, in der im Profifußball, da kommst du nicht weit mit, aber ich halte es für im Augenblick wesentlich wahrscheinlicher, dass in der nächsten Länderspielpause, die ja jetzt gleich demnächst ansteht, Frank hat auf die Nominierung von Nagelsmann hingewiesen, dass vielleicht in der nächsten Länderspielpause die Vertragsverlängerung von Dino Topmöller bei Eintracht Frankfurt, wenn nicht verkündet, doch zumindest hinter den Kulissen so weit vorbereitet wird, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass der Vertrag, der im nächsten Sommer ansonsten auslaufen würde, verlängert wird und dass er noch erstmal sich in Frankfurt sieht. Er hatte, das muss man glaube ich auch sagen, er hatte für sich eine Exit-Strategie. Er hätte, wenn er sich das Genöle und die Kritik an der Arbeit in seinem ersten Jahr nicht weiter hätte anhören wollen, gehen können. Da gab es ein ausformuliertes Angebot aus Saudi-Arabien mit viel, viel mehr Geld, als das er in Frankfurt verdient hätte. Aber ich weiß nicht, ob das seiner Karriere zuträglich gewesen wäre. Und er ist, das muss man gerade, glaube ich, aber auch sagen, wenn wir auf den Zustand der Mannschaft, auf die fehlende Mentalität, Frank hat von Haltung gesprochen, also der emotionalste und die größte antreibende Kraft in dieser Verbindung Mannschaft und Trainer ist gerade Dino Topmöller. Also er versucht zu tun und zu machen, dass sowohl die Jungen verstehen, dass sie auf jeden Fall jetzt in der Crunch-Time eine Schippe drauflegen müssen, als auch die, ich nenne sie mal die Alten, die Arrivierten, dass sie ihrer Führungsrolle eher gerecht werden müssen. Also er nimmt sich so weit in die Pflicht und das wird vom Verein sehr wertgeschätzt.
Dann lasset uns schließen on this note. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer es mir erzählt hat, aber Frank Hellmann pflegt eine durchaus gute Beziehung zum SV Werder Bremen, Frank. Ich hoffe, das stimmt. Nach diesem Pflichtsieg in Leverkusen, mit dem ganz, ganz zwingend zu rechnen war, war das jetzt der Wendepunkt, dass Bremen jetzt aus der Defensive rauskommt und tatsächlich sowas wie angreifen kann? Oder ist jetzt die restliche Saison vorprogrammiert, man wird nicht absteigen, man wird aber auch nicht europäisch spielen und das ist irgendwie gut so?
Ja, ich muss zum einen jetzt mal zugeben, ich bin gebürtiger Bremer und dann lässt sich eben nicht vermeiden, dass man so einen gewissen Platz für den SV Werder hat. Nein, ich habe einfach auch ganz viele Spiele seit 2003 in dieser Hochphase, als Werder Bremen tatsächlich die zweite Kraft in Deutschland war, so bis 2009, habe ich sehr, sehr viele Spiele begleitet, war auch als Berichterstatter immer wieder in Bremen, auch auf Champions-League-Reisen mit, denke ich heute mit Wehmut dran. Ich glaube, dass Werder Bremen ist ja so ein gutes Beispiel, wie schwierig das ist für Vereine, die eben nicht über externe Geldgeber verfügen, in diese Phalanx vorzustoßen. Man kann da gut auch den Bogen zur Eintracht schlagen. Ich werde eben nicht vergessen, dieses Abstiegsendspiel, als Niko Kovac gekommen war, um die Relegation 2016, als dann Werder Bremen am letzten Spieltag gewonnen hat, gerade in letzter Minute 1-0 und dann ist eben Eintracht Frankfurt in die Relegation gekommen. Und die Startvoraussetzung in der Saison danach, hat Frank Baumann als Manager in Bremen angefangen, Freddy Bobic bei der Eintracht, die waren identisch. Also wenn man sich die finanziellen Parameter anguckt, auch das Geld für Neuzugänge, hatte Werder Bremen damals mehr zur Verfügung und auch größere Planungssicherheit, weil sie hatten direkt den Klassenerhalt geschafft, als die Eintracht. Und dann hat die Eintracht ganz, ganz viele richtige Personalentscheidungen getroffen. Müssen wir jetzt nicht alles nochmal anführen. Nur Werder Bremen hat es damals eben verpasst, da reinzustoßen. Und jetzt muss man einfach realistisch sein. Der Kader gibt aus meines Erachtens trotz einiger Unterschiedsspieler wie Mitchell Weiser den sie haben, auch Marvin Ducho an guten Tagen, Jens Day im Mittelfeld, aber er gibt eigentlich nicht mehr her als Platz 10. Und das weiß man eigentlich in Bremen auch. In der Hinrunde haben sie überperformt und dann haben sie aus meiner Sicht den Fehler gemacht, viel zu viel schon vom Europapokal, von neuen Zielen geredet. Anstatt erstmal bei sich zu bleiben, kleine Brötchen zu backen, da wollte man in Bremen zu schnell zu viel. Was sonst eigentlich diesen Standort auszeichnet, ist eben eine gewisse Demut und Bescheidenheit. Ich glaube leider, dass es für nicht mehr reicht als ein Mittelplatz. Der Abstand nach oben ist zu groß. Man hat viel zu viele Punkte verspielt zu Hause. Ich würde es Werder Bremen natürlich dem Standort oder insgesamt diesen Traditionsverein gönnen, da mal wieder reinzukommen. Aber Werder Bremen ist so ein Beispiel, wie schwierig das ist. Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass sie Transfererlöse erzielen müssen. Werden wahrscheinlich die besten Spieler, Romano Schmid, Jens Day, habe ich schon gesagt, vielleicht den Verein wechseln. Und dann wird es eben noch schwieriger und dann bist du auch ganz schnell wieder in einer Negativspirale drin. Sie haben auch eine große Chance weggeworfen im Pokalspiel in Bielefeld beim Drittligisten Viertelfinale. Das darfst du nie verlieren. Klar, es wäre schwer geworden, den Pokal zu gewinnen. Aber das war nochmal eine große Chance und aus meiner Sicht trudelt diese Saison dann in Bremen einfach so aus und man wird dann eben auf Platz 10 einlaufen und dann muss man sich im Sommer da große Gedanken machen. Ein gewisser Umbruch ist da unvermeidbar, aber ich bin bei Bremen eben, ja, ist eher so ein weinendes Auge, wie schwierig das für solche Vereine ist, da vorzustoßen. Vielleicht kann jeder Eintracht-Fan, der jetzt nochmal hadert, was ist denn und warum schaffen wir das nicht in die Champions League, wenn er da nochmal zurückschaut, ja, uns hätte es aber auch so gehen können wie Werder Bremen und da können wir eigentlich schon froh sein, welchen Entwicklungsschritt die Eintracht jetzt in diesem vergangenen, ist ja ein längerer Zeitraum gemacht hat, um unter diese Top 6 zu kommen. Weil worüber reden wir? Wir reden darüber, ob sie in die Champions League oder Europa League kommen, weil das ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass sie unter den ersten 6 landen werden.
Schön. Schönes Schlusswort, wie ich finde. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, bei Marc Heinrich und bei Frank Hellmann. Wir gehen hier raus und die beiden werden gleich bei Julian Nagelsmann online am Start sein. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 702 und sind zurück mit Michael Körber.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 702. Michael Körner, ein Champions League Viertelfinalist auf dem Weg nach Barcelona im anderen Ende der Leitung. Ist es so, Michael? Hast du schon gebucht?
60 Sekunden bevor das 2:1 fiel, 60 Sekunden vor dem 2:1,
hast du ein B&B schon?
Hab ich das Hotel gebucht, weil ich dachte, ich muss irgendein Karma dahin schicken, dass es funktioniert. Aktuell sitze ich an den Flügen und man muss ja dazu sagen, das Hauptding ist ja Karten, ne? Also
da war doch noch was, ja. Da war doch noch was.
Man muss ja auch rein in dieses Ding. Es gibt natürlich keine offiziellen Karten erstmal. Wir versuchen auf mehreren Kanälen, das ist ja mittlerweile eine Wissenschaft für sich, Fußballtickets zu bekommen. Aber die Zuversicht wächst und jetzt geht's auch schon ums Rückspiel. Es ist seit 7 Uhr heute Morgen, wir haben jetzt 8.45 Uhr, ist das Reisestress pur. Und ich habe heute einen anstrengenden Berufstag auch vor mir, aber seit 2 Stunden geht's eigentlich im Grunde nur um Hinspiel, Rückspiel, welcher Flug, welches Hotel, übernachten in Dortmund, nein, ja, fahre ich zu meinen Eltern nach Hagen, mache ich das, mache ich jenes, kommt die Frau mit, kommt sie nicht mit, kommt die andere Frau mit vom Spätzle, kommt sie nicht mit. Also es ist sehr, sehr anstrengend.
Ich habe 2 sportliche Takeaways und Fragen an dich vielleicht noch. Ich habe ja letztes Jahr so ein Heft gemacht, wo Jonas Friedrich, und ich fragte, ne, ein Newcomer, wer ist der Newcomer in der Bundesliga? Und der Jonas sagt, ja, für ihn ist es Maximilian Bayer. Und ganz ehrlich, ich hatte von Maxi Bayer, obwohl der relativ viele Tore geschossen hat und Torbeteiligungen für Hoffenheim, nie was gehört. So, jetzt schießt er gestern das entscheidende 2:1. Meine Frage ist aber, wie zufrieden bist du mit Maxi Bayer als BVB-Fan?
So ein Mittelding. Also er hat natürlich auch mit Einsatzzeit zu kämpfen. Ne? Der kommt ja auch oft von der Bank. Jetzt ist er gestartet mal. Gut, nach gestern kann man sowieso nichts weiter meckern. Insofern, ich würde sagen, es ist so mittelprächtig. Also man sieht sein Talent, man sieht seine Zielstrebigkeit, seine Schnelligkeit. Aber er hat auch nicht so viele Möglichkeiten, es immer zu beweisen. Es ist schon schwer oft, ne, wenn der 70. kommt.
Ja, klar. Ja. Ja, und die andere Frage ist, ich bin in Österreich und da gibt's ja die besondere Situation, das Canal Plus hat ein Spiel, Champions League Spiel, aber der Rest wird von Sky übertragen. So. Und gestern Abend im Sky Studio war Didi Hamann und moderiert hat mein lieber Freund Martin Konrad. Und Didi Hamann hat Emre Can in einer Art und Weise gelobt, dass ich mir gedacht habe, komisch, jeder hackt auf Emre Can herum und sagt, das ist gar nichts und er ist eigentlich das Sinnbild der Krise des BVB. Und Didi Hamann, wenn ich ihn hoffentlich richtig verstanden habe, hat er gesagt, er ist begeistert, wie stabil, wie gut Emre Can in den letzten Wochen war. What say you, Michael Körner?
Naja, er hat sich stabilisiert, das ist richtig. Und das Thema ist ja, wo ist er da auch aufgehoben vernünftig? Also Innenverteidigung liegt eben dann scheinbar doch mehr als vor der Kette. Über die Fehleranfälligkeit in der Hinrunde müssen wir nicht reden. Die war ja schlicht und ergreifend da. Plus ein, zwei taktische Geschichten, die ihm wehgetan haben, wo er nicht hätte spielen sollen. Aber ja, jetzt da gerade neben Schlotti, das sieht besser aus. Also das ist unbestritten so, dass er die Nervenstärke hat vom Punkt, das ist auch bekannt. Das macht er wirklich sehr gut. Momentan gibt's schlimmere Kandidaten, sage ich mal, also bei denen man sich aufregen kann. Wenn du so einen Zauberfuß hast wie Julian Brandt und der einfach sehr wenig Grip auf die Strecke kriegt, das ist natürlich schon auch fast noch größeres Problem. Plus eben, dass man auch nicht so genau weiß, wie sie dann spielen und die Aufstellung ist auch manchmal so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ein Duranville kommt irgendwie sehr, sehr spät oder gar nicht. Der hätte auch, glaube ich, mehr Chancen verdient gehabt. Dann Benze Baini ist auch immer so ein Auf und Ab. Dann war gestern zu hören, dass aufgrund des Ramadans er nicht gestartet ist, weil er vielleicht doch nicht so bei Kräften ist. Also ist ja Wahnsinn alles. Aber wie gesagt, Can stabilisiert, aber andere Kräfte im Team, würde ich sagen, sind noch nicht stabil. Aber wie gestern touchiert natürlich, also das retuschiert schon viel weg, muss man sagen.
Wir gehen weiter zu unseren beiden Lieblingstrainer in der Easy Credit BBL, zu Tonner. Weil wenn ich es richtig gesehen habe, und es kann natürlich sein, dass meine alten Augen nicht mehr von hier bis zum Bildschirm sehen, aber mich dünkt, dass die Brose Baskets Bamberg gegen den FC Bayern München gewonnen haben. Wenn auch nur mit einem Punkt, aber umso schöner. Ist das, und es muss ein Ausrutscher nach oben sein, aber dann ist die Qualität ja da in Bamberg, wenn es denn so war. Und fehlt dann nur die Konstanz, lieber Michael?
Also erstmal heißt der Verein Bamberg Baskets, was ein Desaster ist. Die heißen ja nicht mehr Brose Bamberg, weil der Hauptsponsor sich da so ein bisschen zurückgezogen hat. Noch aktiv ist, aber nicht mehr in der Form. Auch nicht mehr als Namenssponsor. Es wurde dann ein Ideenwettbewerb ausgelobt und wie der Verein denn heißen soll. Und da war zum Beispiel, ich hau das jetzt einfach mal raus, ich weiß gar nicht, ob die das jemals öffentlich gemacht haben, der Name Bamberg Brewers in der Verlosung. Und das ist ja als, ne, Bamberg ist ja auch eine Art Bierstadt, oberfränkische Bierkultur ist sehr, sehr historisch. Und den Namen fand ich super, ne? Und ich habe mich dafür stark gemacht, also immer wieder auch mal mit den Verantwortlichen gesprochen und gesagt, das müsst ihr machen, das ist endlich mal ein gescheiter Name. Und wenn dann irgendwann ein Namenssponsor dazukommt, der kann sich ja halt doch irgendwie da reinquetschen, ne? Das ist ja beim, das geht ja auch irgendwo. Und dann haben sie gesagt, nee, wir machen Bamberg Baskets. Und dann habe ich gesagt, da was?
Gibt's doch schon 14, es gibt 14 Baskets in der.
Ja, auch wirklich on air im Kommentar mehrfach gesagt, dass das der langweiligste Name der Welt ist. Also dann lieber nur Bamberg heißen oder weiß ich nicht oder also, aber Bamberg Baskets kann man nicht machen. Ist für mich ein Unding, weil gibt's schon mehrfach. Und ja, wenn du so ein bisschen sagst, okay, wir müssen leider relaunchen, weil der Hauptsponsor ist raus, der Namenssponsor ist raus, dann sage ich doch, okay, dann mache ich's wie die Towers in Hamburg, nenne mich Hamburg Towers und werde Namenssponsor. Pardon.
Nimm dir Zeit, Michael, nimm dir Zeit.
Wenn der Namenssponsor hinzukommt, dann heiße ich halt Hamburg Veolia Towers oder in Barcelona war es ja auch Barcelona FC Lassa Barcelona, haben die sich genannt nach irgendeinem Reifenhersteller. Das, mein Gott, aber dass du einmal den Namen hast, der dann auch bleibt und der dann eben durch dick und dünn mit dir geht, ja. Und das muss halt dann irgendwie eher Brewers sein als Baskets, den wir wirklich nicht mehr hören können im Basketball. Und der schon genügend vergeben ist. Wir haben ja die Bonner Baskets, wir haben Oldenburg Baskets, Würzburg Baskets. Vielleicht sollen wir uns alle Baskets nennen. Also ich weiß es nicht. Das ist, also ich finde das, da gebe ich offen zu, ich finde das grauenvoll. Aber gut. Ja, und gewonnen haben sie gegen den FC Bayern. Aus mehreren Gründen. Also sicherlich haben sie zum eine der wenigen Male, wo sie 40 Minuten konstant gespielt haben. Das ist wirklich ein Problem bei den Bambergern, Konstanz. Haben sich wirklich 40 Minuten den Allerwertesten aufgerissen. Die Bayern haben natürlich einige Spieler geschont und man merkt bei den Bayern, wenn sie da die Kreativabteilung schonen, also Napier, Edwards, waren da die beiden Hauptakteure, die nicht gespielt haben. Lucic auch nicht dabei. Ja, und gerade Edwards und Napier sind natürlich die absolut tragenden Säulen da gerade, in der Euroleague vor allen Dingen. Napier ist, wenn man so will, ihr bester Spieler aktuell. Dann hat sich natürlich da ein großes Fenster aufgetan für die Bamberger. Das hat man gemerkt, dass die das auch gespürt haben. Plus der Tatsache, dass der Rest des Kaders der Bayern, die sind ja immer noch gut besetzt. Also ja, da kamen vier Weltmeister in die Halle. Das ist ja auch schon mal ganz okay. Aber der hat natürlich auch einen Wahnsinnsstress. Kurz zuvor Euroleague gespielt. Morgen ist das Spiel. Freitag gegen Efes. Ein absolut super wichtiges Heimspiel in der Euroleague. Da liegt dann sicherlich auch mehr der Fokus drauf. Aber gut, trotzdem musst du die erstmal schlagen. Haben sie hinbekommen. Es war sicherlich kein hochklassiges Spiel, aber es war extrem umkämpft. Ich glaube, es hat 124 Mal die Führung gewechselt. Ich glaube, der höchste Vorsprung war mal irgendwie ganz kurz 6 oder sowas. Also es war nur die führen, die führen, die führen. Das war richtig wie so, ja, wie in alten Zeiten. Das war ja so ein bisschen der Klassiker in den 10er Jahren zwischen den beiden. Publikum war gut drauf. Also es hat echt Spaß gemacht.
Ich habe mal ganz kurz gegoogelt. Es gibt eine Fessler Brauerei in Bamberg.
Ja, klar. Die ist ganz bekannt, ja.
Dann Ahörnler Brau GmbH. Und
also wenn du alle oberfränkischen Brauereien...
Ja, nur in Bamberg, nur in Bamberg. Aber ich bin erstaunt. Ja, ja. Da wusste ich nicht, dass es diese Bierkultur gibt. Aber ich meine, sind das dann auch...
Ja, Rauchbier. Die haben. Kennst du Rauchbier?
Nee.
Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber das trinken die da alle. Das ist also eher ein dunkleres Bier. Und wie der Name sagt, hat es diesen leichten rauchigen Touch. Ich bin ein absoluter Bierkonnoisseur, um das mal so vorzudrücken. Ich komme mit dem Rauchbier allerdings nicht klar. Also das ist wirklich, ich verstehe ungefähr, wenn man damit quasi als Muttermilchersatz hochgezogen wird, dass man das dann irgendwann gut findet. Aber wenn du aus der Pilzkultur kommst und aus der bayerischen, obergärigen, hellen Kultur sozusagen nochmal neu sozialisiert wurdest, ist das schon knackig. Aber sie haben eine große Auswahl an sehr guten Bieren da oben. Und es ist wirklich, also es ist eine wahre Freude, in Oberfranken in eine Kneipe zu gehen und zu schauen, was es da gibt.
Das hört sich natürlich alles jetzt nicht so an, als ob die Potenz da wäre, die finanzielle Potenz, wenn es dann endlich die Baskets, die Bamberg Brewers sind, dass sich da Fessler rein, das
ja,
ist für mich nach Privatbrauerei.
Ja, also unabhängig davon hast du mit diesem Namen oder hättest du mit diesem Namen, es gibt ihn ja nun leider nicht, denke ich mal, so eine Art, zumindest den Beginn einer Markenbildung, ja. Und ich weiß auch, Brewers ist jetzt nicht so wahnsinnig toll auszusprechen für deutsche oder vielleicht auch oberfränkische Zungen und es ist so ein bisschen, ist natürlich stark amerikanisiert, aber ich sag mal, alles besser als Baskets, aber da hat sich wohl jemand durchgesetzt, der auch ein paar Euro in den Topf schmeißt, was den Sponsorenpool angeht. Aber du bleibst natürlich dann irgendwo in diesem regionalen Bereich. Die Aufmerksamkeit ist, das ist jetzt nicht nur der Name, der dafür, warum das so ist, sondern generell die Ausrichtung. Der Verein spielt in der European North Basketball League. Da habe ich mich schon in die Nesseln gesetzt, weil ich das als europäische Krabbenliga, Abseekrabbenliga bezeichnet habe, aber wenn ich da Sponsor wäre, also ich würde, also es ist schon schwer, ne? Es ist nicht einfach. Das war aber schon zu alten Bamberger Zeiten, also auch zu Brose-Zeiten so, auch als sie Euroleague gespielt haben übrigens, dass es, das ist ja eine Gegend, die jetzt nicht ne, da ist jetzt nicht unbedingt die Riesenindustrie drumherum, das im Oberfränkischen, und du bist schon sehr stark an regionale Sponsoren gebunden. Da kann der Verein im Grunde auch fast auch gar nichts für, und dass du eine Strahlkraft entwickelst, die darüber hinausgeht, dass vielleicht auch Firmen, weiß ich nicht, jetzt wie Audi, die sitzen jetzt in Ingolstadt, das ist dann schon nicht mehr Oberfranken, oder sagen wir mal, die eine internationale Strahlkraft haben, da reingehen, da musst du dann eben nochmal dich so aufstellen, wie du jetzt vielleicht, wie die Bayern es sind, oder wie es vielleicht auch in Ansätzen Alba Berlin ist, als Großstadtmannschaft, oder Bayern München als Weltsportmarke, dann tust du dich natürlich doch ein bisschen leichter, da auch Sponsoren zu finden, die nicht nur im regionalen Bereich angesiedelt sind.
Ja gut, da fällt mir natürlich, weil so weit ist es ja auch nicht weg, aber da muss man Adidas oder Puma als Anteilseigner. Oder sind die mit Dortmund und mit den Bayern so happy?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das fällt mir jetzt erstmal auf, dass die Ausstatter bei Bamberg, dem Basketballverein, in den vergangenen 20 Jahren eigentlich nie Puma oder Adidas waren, was sich ja tatsächlich aufgrund der regionalen Nähe irgendwie anbieten würde. Die hatten immer relativ krude Ausstatter, deren Namen ich vorher gar nicht kannte. Ich weiß gar nicht, wer es momentan ist. Momentan ist es sogar irgendwie in Anführungszeichen eine bessere Marke. Aber tatsächlich waren es, glaube ich, nie die beiden. Das stimmt schon.
Ja, ist ja auch, und ein regionales Unternehmen, das ich auch kannte vor der WM 2006, danach ist es leider pleite gegangen, war Nike, wer sich erinnern kann. N-I-C-I, also
die. Ah, das war, ja.
Diese kleinen Plüschfiguren.
Ja, genau. Die sind pleite, okay.
Ja. Könnte ich dir off-air ein paar Geschichten erzählen, die wirklich spannend sind. Aber Michael, nur off-air sind diese Geschichten spannend.
Du musst die spannenden Geschichten on-air erzählen. Okay, gut. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Podcasts.
Ja, aber da könnte ich in juristische Troubles kommen, wenn ich da alles aus meinem Halbwissen von vor 20 Jahren erzähle. So, Michael, heute, du sagst ein busy Abend und morgen bist du wahrscheinlich bei den Bayern. Ich wäre auch gerne dort gewesen, weil ich mir das wirklich auch sportlich gerne angeschaut hätte. Bin aber in der Steiermark. Aber was gibt's denn für dich heute schon und morgen?
Heute werde ich die, tatsächlich habe ich eine neue Pokershow ja auch bei YouTube, Poker Total. Bitte anklicken, abonnieren, liken, kommentieren, weiterverbreiten. Da wird heute die neue Folge aufgezeichnet. Mit einem sehr spannenden Studiogast, Sam Yu, der im Alter von 37 Jahren beschlossen hat, ich werde einer der besten Pokerspieler der Welt, und er ist aktuell Deutschlands Nummer 1. Das muss man erstmal hinkriegen innerhalb von 2 Jahren. Und dann werde ich die Euroleague-Konferenz noch begleiten bei Magenta Sport ab 20 Uhr. Also da haben wir 6 Spiele parallel. Da geht's mal richtig ab. Ja, und morgen bin ich dann tatsächlich bei den Bayern im Bälleparadies SAP Garden. werde ich dann sehen, wie die Bayern mal, ich denke mal, dieses super wichtige Spiel vermutlich gewinnen werden. Und dann kann man tatsächlich bei denen von den Playoffs hoffen, schwärmen. Es wäre wirklich Wahnsinn, ja.
Ja, also ich werde am Sonntag möglicherweise zu den Eishockey, es ist Viertelfinale, glaube ich, gegen Mannheim gehen. Aber ich war auch schon länger nicht mehr im SAP-Garten. Man sollte öfter ins Bälleparadies gehen, glaube ich.
Absolut.
Pause.
Hallo, hier ist Gina Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 702. Gar nicht mal oft mehr schlafen, dann geht sie los. Die neue Spielzeit, die neue Saison in der Formel 1. Und um das zu besprechen, sind zum einen dabei, natürlich, wie jede Woche, Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt bei direkten Vorschau unser absoluter Formel 1-Experte Stefan Ehlen das alles einzuschätzen weiß. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen was ordnen, lieber Jens, bei dir.
Ja, müssen wir auf jeden Fall. Und der eben genannte Stefan Ehlen ist natürlich auch dabei. Grüß dich, Stefan.
Ja, bin da. Servus.
Jawohl, zu Befehl. Ich fange mal von ganz hinten an, weil ich fürchte, dass es nicht viel mehr werden wird. Nico Hülkenberg hat vieles gesehen in seiner schon sehr langen Karriere. Hat er ein schlechteres Auto als den Sauber 2025 schon gesehen?
Ha, also er fährt jetzt in grün und sieht rot, glaube ich. So kann man es formulieren, weil er sieht auch kein Land sehr wahrscheinlich, weil das Auto halte ich wahrscheinlich für das Schlechteste tatsächlich in diesem Jahr und für eines der Schlechtesten, was er bisher gefahren hat. Er hat ja bisher nicht das Glück gehabt, dass er in Top-Teams gelandet ist. Das ist aus verschiedenen Gründen immer schiefgegangen bei ihm. Aber der Sauber, der wirkt tatsächlich so, als kann man damit keine Bäume ausreißen, als wird es vielleicht sogar schwierig, überhaupt in die Punkte zu fahren. Also Sauber ist ja letztes Jahr über weite Strecken hinweg komplett punktelos geblieben und hat dann erst am Jahresende überhaupt damals eingefahren. Und ich fürchte, es läuft dieses Jahr ähnlich. Und so ein bisschen, das ist mein persönlicher Eindruck, ist es halt auch Tiefstapelei. Ich meine, als Audi wird man nächstes Jahr natürlich einen ganz anderen Auftritt hinlegen, das ist klar. Und vielleicht ist es auch Taktik, dass man jetzt die Messlatte extrem tief legt, damit man alles, was 2026 besser klappt, schon mal als Fortschritt verkaufen kann. Und das ist natürlich eine Maßnahme, wenn das denn so ist, ne, dass man auf jeden Fall was verkaufen kann. So nach dem Motto, jetzt ist Audi da und schaut, schon geht's aufwärts. Das kann Strategie sein. Ich bin mir aber nicht so richtig sicher, ob halt diese Rechnung aufgeht. Wenn man wirklich sagt, das zählt nur 2026 und sonst gar nichts. Natürlich ist es jetzt das letzte Jahr unter dem aktuellen Reglement, aber wenn die Fahrer dann noch ein Jahr lang hinterherfahren, wenn die Techniker auch sehen, hey, alles, was wir machen, das verpufft irgendwie, das schlägt natürlich schon auch ein bisschen auf die Motivation. Und wir haben ja auch schon gesehen, dieses Jahr und vergangenes Jahr, dass jetzt das Audi-Projekt keinen allzu großen Ruf genießt in der Formel 1, weil sonst wäre wahrscheinlich nicht Gabriel Bortoleto der Fahrer und sonst wäre es vielleicht auch nicht Nico Hülkenberg, sonst wären es nämlich Top-Leute. Aber die Top-Leute, die hat Verschiedenes abgeschreckt, was da passiert ist. Unter anderem, dass ja auch die Chefetage mal ausgetauscht wurde zwischendurch, dass da lange nicht klar war, bewegt sich dieses Projekt in die richtige Richtung, findet es überhaupt statt oder trifft der Konzern vielleicht doch mal noch eine ganz andere Entscheidung. Deswegen Stabilität ist, glaube ich, das Wichtigste. Nur Stabilität fährt möglicherweise halt keine WM-Punkte ein. Und ich glaube, ja, Nico Hülkenberg, der kann sich jetzt dann darauf einstellen, dass es ein sehr zähes, ein sehr langes Jahr wird, aber hoffentlich vielleicht mit dem Silberstreif am Horizont, dass 2026, wenn wirklich die vier Ringe drauf sind auf dem Auto, dass dann was vorwärts geht. Und zwar nicht nur Richtung Punkteränge, sondern ein bisschen mehr. Stand jetzt, muss ich sagen, wäre ich da vorsichtig, ob dann das bisschen mehr sich auch verfestigt 2026.
Gehen wir ein Team weiter, wenn wir von unten beginnen. Und da finde ich hier in der Liste bei Formel 1.de Williams, The Voice, mit einer, wie ich finde, schon spannenden Fahrerpaarung. Ich finde Alex Albon, ja, damals die Chance bei Red Bull, das wird er sich vielleicht ewig vorwerfen, dass er die nicht so genutzt hat, dass er dort hätte bleiben können. Aber gemeinsam mit Carlos Sainz, das ist ein lässiges Fahrerpaar, wie ich finde. Wen hast du da vorne? Sainz oder Albon?
Albon hat den Vorteil, dass das Team ihn kennt. Sainz hat den Vorteil, dass er bei Ferrari natürlich letztes Jahr Top-Ergebnisse erzielt hat. Und ich glaube, beide haben ein relativ gesundes Selbstbewusstsein inzwischen. Der Vorteil bei ihnen ist, es kann eigentlich nur besser werden nach der vergangenen Saison. Bei den Testfahrten, und da hatten wir ja in Bahrain, sind, glaube ich, etwas über 21.000 Kilometer vor der Saison gefahren worden. Bei, wir sollten es allerdings auch sagen, etwas unüblichen äußeren Bedingungen. Und insofern ist das alles nicht richtig 1:1 mit Melbourne vergleichbar. Denn da wird es deutlich wärmer sein. Es war ja in der Wüste relativ kalt, es hat dann sogar geregnet. Also einige Teams kamen auch dann, glaube ich, mit ihrem Programm nicht so ganz durch. Es kann nur ein leiser Hinweis sein. Wir wissen ja auch, das ist Täuschen, Tricksen und das gehört ja sowieso dazu. Ich glaube, dass Williams die eine oder andere Überraschung in diesem Jahr zeigen wird. Es scheint mir ein sehr sauber gezeichnetes Auto in dieser Formulierung. Also sehr straight, nichts Besonderes, aber glaube ich, gut funktionierend. Das hatten sie im letzten Jahr bei einigen Rennen ja auch schon gezeigt. Man hat das irre Budget der anderen Top-Teams nicht. Man muss sich aufs Wesentliche konzentrieren, aber ich habe schon den Eindruck, dass da hinter den Kulissen ordentlich in die richtige Richtung gearbeitet wird. Man hat sich personell jetzt auch wieder verstärkt. Klar ist es ein kleines Team, aber die werden, glaube ich, schon ein paar gute Leistungen im kommenden Jahr 2025 zeigen können. Das ist mein Eindruck.
Weiter geht's. Die Racing Bulls. Und da gab es jetzt heute erst ein Video auf X, wo die Fahrer uns erzählt haben, Stefan Ehlen, wie man sie ausspricht. Und Tsunoda Yuki werde ich jetzt nur noch zu ihm sagen, denn er meint, dass Tsunoda, und er muss es ja wissen, weil er heißt so, vor Yuki kommt. Okay, ich hätte ihn wahrscheinlich erkannt, auch an seiner Größe. Aber wer in Gottes Namen ist Isaac oder Isaac Hadjar, der zweite Fahrer bei den Racing Bulls?
Das ist ein, ja, ich glaube, nordafrikanischer Abstammung, aber unter französischer Flagge fahrender Rennfahrer aus der Formel 2, lange schon im Red Bull-Kader dabei, und der hat sich eben da letztes Jahr gut in Szene gesetzt. Und wir alle wissen, ja, wer unter Helmut Marko die Beförderung ins Formel 1-Auto kriegt, dem traut man schon zu, dass das was werden kann. Und ich glaube, das wird insofern eine sehr, sehr spannende Konstellation, weil Yuki Tsunoda irgendwie am Scheideweg steht. Der darf nochmal fahren bei Racing Bulls. Zu Red Bull hat man ihn ja nicht genommen, also nicht für gut genug befunden. Aber für Racing Bull, das ist dann noch okay. Da darf er dann jetzt die Messlatte sein für den Haja. Und ich glaube aber halt nur, das kann auch böse in die Hose gehen für Yuki Tsunoda, weil im fünften Jahr, da muss er sich schon sehr, sehr deutlich jetzt gegen den Neuling durchsetzen, um dann überhaupt eine Chance zu haben, bei irgendwem in Betracht gezogen zu werden. Und das Naheliegende wäre natürlich Aston Martin, das dann nächstes Jahr Honda-Motoren hat. Aber die haben ja einen gewissen Herrn Fernando Alonso. Und solange der Papa Stroll das Team besitzt, glaube ich, solange wird auch Lance Stroll gesetzt sein, wenn er nicht doch lieber Tennis spielt. Insofern wird es langsam ein bisschen dünn für Yuki Tsunoda, weil Red Bull hat natürlich auch noch andere Junioren. Aber ja, ich glaube, da wird es von Anfang an knirschen. Der Tsunoda ist ja keiner, der unbedingt sehr easy damit umgeht, wenn es mal nicht so läuft. Und der Haja ist übrigens einer, der tickt recht ähnlich. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da passiert, wenn es da mal für den einen gut und für den anderen weniger gut läuft. Aber ich glaube, für Tsunoda, da wird die Luft dann am Ende des Jahres doch sehr dünn sein.
Do or die. Für Tsunoda Yuki, wie ich ja auch gelernt habe, die Ungarn machen das auch so, ja? Es ja. Heißt nicht Fabian Maroschan, sondern Maroschan Fabian. Aber das nur nebenbei. The Voice, wir gehen weiter zu Haas. Die Leute bei Haas haben das komplette Fahrerteam ausgewechselt. Nicht mehr Nico Hülkenberg, nicht mehr Magnusson, sondern
Kevin, ja.
Esteban Ocon und Oliver Bearman. Wir kennen beide. Ocon natürlich ein bisschen besser als Bearman. Ich hatte den Eindruck, dass im letzten Jahr Haas einen Schritt nach vorne gemacht hat. Hilft da die neue Fahrerpaarung oder wäre es vielleicht besser gewesen, mit Hülkenberg und Magnussen weiterzufahren?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ein bisschen frisches Blut ist ab und zu mal notwendig. Das gilt aber nicht nur für die Fahrer, das gilt ja auch auf dem Managerposten, der Teamchefposition. Da gab's ja in den letzten 1,5 Jahren auch erstaunlich viel Veränderung, unter anderem eben auch bei Hasen, seitdem tatsächlich der Günther Steiner da nicht mehr in Amt und Würden ist, geht es tatsächlich voran. Haben wir hier ja schon mal, der Stefan und ich, schon mal thematisiert. Also das ist jetzt gut, dass wir da einen wirklichen Techniker auch als Teamchef haben, und die haben mit ihren relativ begrenzten Möglichkeiten das im letzten Jahr relativ effizient und gut hinbekommen. Ich glaube, was tatsächlich vor dem großen Schnitt Ende 2025, 2026 mit dem neuen Reglement wichtig ist, dass man, wenn man sagt, wir wollen mittelfristig jetzt planen, dass du tatsächlich, und das haben wir ja in diesem Jahr, dann doch auch mal junge Leute ranlässt. Es ist zwar nicht ganz so extrem wie in der MotoGP, da haben wir ja im Jahreswechsel von 24 auf 25 12 Fahrerwechsel gehabt. Ganz so viel sind es in der Formel 1 nicht, aber es ist gut, dass frisches Blut reinkommt, dass junge Talente kommen, wobei der Olli Biermann ja nicht mehr so ganz als Rookie zu zählen ist. Der hat ja schon ein paar Grand Prix-Rennen auf dem Buckel. Ich glaube, das ist insofern, dass eine ganz gute Messlatte ist als Vergleich für den Neuling. Und die haben im Grunde keinen so großen Erwartungsdruck. Die können eigentlich, so sehe ich das, eigentlich nur positiv in Erscheinung treten. Und wenn die tatsächlich so konsequent und gut mit ihren Ressourcen effizient umgehen wie im letzten Jahr, glaube ich schon, dass da das ein oder andere Mal ein paar WM-Punkte drin sind, oder Stefan?
Glaube ich auch. Ich finde, Haas war eigentlich die Überraschung letztes Jahr, und wie du es geschildert hast, die haben das recht effizient gemacht und bewiesen, da geht schon was, selbst mit dem Schmalspurbudget und dem Schmalspurprojekt, was man da fährt in der Formel 1. Also das hat mich tatsächlich sehr überrascht, was da passiert ist nach Günther Steiner, und deswegen glaube ich auch, Haas ist sicherlich ein Kandidat aufs Mittelfeld und vielleicht muss sich da auch Aston Martin warm anziehen.
Wir gehen weiter, Stefan Ehl, mit Alpine. Es gibt eine Erfolgsmeldung. Alpine ist der offizielle Mobilitätspartner der French Open. Herzlichen Glückwunsch. Das wird sie allerdings in der Formel 1 nicht wahnsinnig weiterbringen. Pierre Gasly ist da geblieben, hat also quasi Heimvorteil, Stefan Ehl. Jack Doohan ist dazugekommen. Also bei Alpine habe ich immer, nirgendwo klafft aus meiner Sicht die Lücke, oder ist die Lücke größer zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ist das so?
Das hast du sehr treffend formuliert, da habe ich im Prinzip nicht sehr viel hinzuzufügen, okay. Außer ich weiß es nicht, was da wieder gespielt wird, weil die verzetteln sich irgendwie. Ich glaube, erst heute haben sie ihren vierten Ersatzfahrer bestätigt, und da fragt man sich allmählich schon, konzentriert man sich da wirklich auf die richtigen Baustellen? Also es ist mir ein bisschen schleierhaft, wo das Team halt hinsteuert und was da so der wahre Kurs ist. ja, letztes Jahr zum Ende des Jahres hat es ja eigentlich ganz passabel ausgesehen. Wir streichen mal Brasilien aus dem Gedächtnis, weil das war ein Zufallsrennen mit verrückter Bedingung, mit Regen und allem drum und dran. Da sind sie mit beiden Autos aufs Podest gefahren. Gut, ja. Aber das war nicht die wahre Leistung natürlich. Insofern, das hat das Jahr schon nochmal ein bisschen mehr geschönt. Also es war, der Anfang war eine Katastrophe. Und deswegen müssen sie erstmal beweisen, glaube ich, ähnlich wie McLaren, dass sie zum Saisonauftakt ein Auto haben, was halbwegs gut funktioniert. Und dann ist, glaube ich, schon das große Fragezeichen, was passiert halt, wenn es nicht läuft? Und da war Alpine in der jüngeren Vergangenheit ein Team, das halt dann eher explodiert ist. Und ja, auch Stabilität wäre da schon mal wünschenswert. Der Oliver Oakes als Teamchef, weiß ich nicht, inwiefern der durchsetzungsfähig genug ist gegen die Oberen, mit Flavio Briatore als Berater oder Mastermind im Hintergrund. Da glaube ich auch, dass das eher schwierig werden kann. Also da wird es schon davon abhängen, glaube ich, ob Ruhe ins Team reinkommt, wenn die ersten paar WM-Punkte bald da sind in der Saison. Alles Weitere wird man sehen. Aber ich sehe Alpine jetzt nicht so auf dem Vormarsch, dass die auf einmal Podestkandidat sind aus eigener Kraft. Ich glaube, das wäre zu weit gegriffen.
Ja, was wir noch vielleicht dazu sagen sollten, das, was du gerade beschrieben hast, zeigt sich ja auch in der Causa des zweiten Fahrers Jack Doohan. Der ist im Grunde ja schon jetzt 5-mal bei Interviews aus dem Team wieder rauskomplimentiert worden. Da heißt es, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der, bevor er sein allererstes Rennen 2025 im Formel 1 Grand Prix gefahren ist, ist der fast schon wieder weggestimmt worden, weil unter anderem Briatore da ein paar böse Bemerkungen gemacht hat. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das hilfreich ist für einen jungen Mann, der tatsächlich versucht, in der Formel 1 Fuß zu fassen, dass da hinter den Kulissen und dann auch bei Interviews schon seine Fähigkeiten so in Frage gestellt werden. Glaub nicht, dass das hilfreich ist und zielführend.
So, der Voice, wir bleiben gleich bei dir. Es sind nur zwei Fahrerpaarungen gleich geblieben. Die eine bei McLaren, da kommen wir später drauf. Die andere aber bei Aston Martin, Fernando Alonso und Lance Stroll. Ist eh schon erwähnt worden, diese Paarung. Wie viel Geduld gestehst du dem großen Fernando noch zu, dass er wirklich es da wartet, wie wir Österreicher sagen, bis Adrian Newey seine magischen Hände aufs Auto gelegt hat? Wird das Fernando Alonso noch erleben oder hört er vorher auf?
Kommt drauf auf dieses Jahr drauf an. Ich glaube schon, dass es, dass er da schon grob drüber nachdenkt und dass der Ende der Karriere ist sicherlich in absehbarer Zeit. Ich glaube nicht, dass die ein Wunderauto für dieses Jahr gebaut haben, zumal Adrian Newey tatsächlich ja erst ab dem 2. März überhaupt erst offiziell anfangen durfte. Das heißt, er wird mit dem diesjährigen Auto nicht mehr so wahnsinnig viel tun können, trotz seiner Geniestreiche, und er wird sich früh auf das nächstjährige Auto konzentrieren. Ob dann Alonso noch drin sitzt, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wie sehr es in diesem Jahr gut respektive eher schlecht läuft, was zu vermuten ist, und wie frustriert er am Ende ist. Ich lege keinen Wettbetrag, dass er 2026 noch im Auto sitzt. Es ist eine große Hoffnung, dass sich da tatsächlich was tut, aber man hat schon im Verlauf der letzten Saison gemerkt, dass er dann tatsächlich auch wieder mal die Lust verliert. Das haben wir bei anderen Teams ja auch öfter gehabt, bei McLaren haben wir es immer schon mal gehabt, wir haben es bei Ferrari gehabt, dass er sich dann mit den Teamverantwortlichen angefangen hat zu streiten. Das war jetzt in der Öffentlichkeit bei Aston Martin nicht so, aber man hat an der Körpersprache schon gemerkt, dass ihm das vor allem der zweiten Saisonhälfte 2024 mächtig auf die Nerven gegangen ist.
Okay. Mercedes, Stefan Ehlen. Toto Wolff ist, glaube ich, zitiert worden mit der Aussage, wenn wir in Melbourne auf das Stockerl kommen sollten, dann wäre das schon ein großer Erfolg. Da wird sich George Russell dann, wenn er es nicht eh schon weiß, gedacht haben, oje, wieder ein schlechtes Auto zu Beginn des Jahres.
Was heißt ein schlechtes Auto zu Beginn des Jahres? Ich glaube, Mercedes hat es bisher einfach nicht verstanden, die Regeln seit 2022 besser umzusetzen als andere. Also eigentlich zeigt die Rückschau, sie haben es nicht ganz durchstiegen. Und diese Siegesserie, die man gehabt hat bis 2020, 2021, da war halt ein Ende, ne? Also Mercedes ist immer noch ein Spitzenteam, gar keine Frage. Aber halt das letzte Stückchen, das hat es irgendwie nicht zurzeit. Die letzten paar Jahre zumindest nicht gehabt. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt, wie das Team halt sich präsentiert und aufstellt nach dem Abschied von Hamilton, der ja eigentlich wirklich einer der Grundpfeiler war und auch ein Erfolgsgarant, wenn man alleine seine Zahlen anschaut. Mhm. Und für mich wird vor allem interessant, glaube ich, wie geht der George Russell jetzt als Teamleader um? Bisher war klar, der Hamilton ist der Chef. Jetzt ist es George Russell. Und er kriegt mit dem Kimi Antonelli den 18-Jährigen an die Seite, der natürlich auch sich beweisen muss im Top-Team. Dass so ein junger Mann von Anfang an im Spitzenauto sitzt, das ist richtig cool, finde ich mega. Mhm. Aber da ist natürlich der Druck auch enorm. Und das ist im Prinzip ähnlich wie bei Jack Doohan. Auch da werden sich die Medien sicherlich ganz genau drauf stürzen und gucken, wie der Antonelli sich verkauft. Und da wird Kritik kommen, wenn es nicht sofort läuft. Dann wird wieder das Alter ein Thema werden.
Siehe Monza.
Ich glaube jetzt nicht, dass der Antonelli Gefahr läuft, da ausgetauscht zu werden. Der sitzt wirklich fest im Sattel bei den Silberpfeilen. Das ist schon alles okay. Aber einfach die Dynamik, die kann schon interessant werden, wenn vielleicht so die Erwartung nicht gleich gerecht wird. Und ich glaube nicht, dass er so einen Einstand hinlegt wie seinerseits Lewis Hamilton, der damals bei 2007 bei McLaren wirklich von Anfang an ums Podium gefahren ist. Ich glaube, das gibt der Mercedes so wahrscheinlich nicht her aus eigener Kraft. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Antonelli am Anfang auch nicht so auf dem Niveau ist, was George Russell vielleicht hinzulegen weiß. Aber ich glaube,
ist allerdings auch eine etwas schwierige, etwas andere Zeit, sehr viel wettbewerbsintensiver jetzt als 2007.
Das definitiv. Und ich glaube aber auch, wir müssen einfach den jungen Leuten auch ein bisschen Zeit einräumen. Das ist auch okay. Der Hamilton war sicherlich eine Ausnahmeerscheinung. Das darf man auch nicht vergessen. Insofern, es kann nicht jeder ein Hamilton oder ein Verstappen oder ein Michael Schumacher sein von Anfang an. Geben wir den Leuten mal ein halbes Jahr und dann gucken wir weiter. Aber für den Antonelli, in dem Wissen, er hat jetzt nicht das absolute Spitzenauto, sondern muss vielleicht da gucken, dass er ein paar solide Punkte mitnimmt im Rennen. Das ist vielleicht auch nicht ganz so easy.
Drei haben wir noch und erstaunlicherweise hat Red Bull Racing, obwohl es zu Beginn der letzten Saison der Voice so ausgeschaut hätte, sie stellen den Fahrerweltmeister, aber natürlich auch gewinnen die Teamwertung, haben sie dann nicht gemacht, sind nur Dritter geworden. Max Verstappen und Liam Lawson. Max ist ja jemand mit bekannt langem Geduldsfaden, könnte der möglicherweise reißen, wenn nach drei Rennen feststeht, dass er um das Podium richtig kämpfen muss und eigentlich um den Sieg gar nicht mitfahren kann, wenn zum Beispiel McLaren wirklich besser ist.
Also nach den Long Runs, zumindest das, was wir bei den Vortests in Bahrain gesehen haben, ist McLaren etwa 0,8, 0,9 bis eine Sekunde schneller mit Autos mit vergleichbaren vollen Tanks. Aber das ist eben, wie gesagt, die Momentaufnahme von Bahrain gewesen bei ungewöhnlich kühlen Temperaturen. Ich glaube tatsächlich auch bei Red Bull rund um Dr. Helmut Marko und Christian Horner stapelt man momentan ein bisschen tief. Ich glaube schon, dass die ein gutes Auto haben, aber nach aktuellen Gesichtspunkten würde ich sagen, so wie der Stand der Dinge jetzt vor Melbourne ist, es sei denn, wir haben Wetterkapriolen, was in Australien und am Melbourne-Wochenende durchaus schon mal passiert ist. Das heißt, da kommt dann der Wettergott, der da mitspielt und es wird dann eher tatsächlich zum Roulette und tatsächlich mehr zum Glücksspiel. Aber unter regulären Bedingungen, glaube ich, ist McLaren momentan ein Tick schneller. Was wir feststellen können eigentlich, um auf deine Frage einzugehen, ist, dass der Max Verstappen sehr viel ruhiger geworden ist. Das war seine Stärke auf dem Weg zum vierten WM-Titel im letzten Jahr, nämlich die Konstanz. Was er am Anfang seiner Zeit in der Formel 1, seine wilden Jahre noch immer wieder Brechstange versucht hat, in jeder Session eigentlich Bestzeit zu erzielen, immer den Leuten zu beweisen, ich bin der Beste. Das hat er tatsächlich jetzt abgelegt. Und im letzten Jahr hat er einige sehr reife, sehr erwachsene Rennen ist er gefahren. Wenn es da nicht ging, um den Sieg mitzufahren oder um Platz 2, dann hat er sich mit dem 3., 4., 5. Platz zufrieden gegeben. Und das wird jetzt auch darauf ankommen, als eine der beiden wesentlichen Punkte für Red Bull in diesem Jahr. Und der zweite wird sein, dass sie die bei der technischen Weiterentwicklung tatsächlich vielleicht ein bisschen glücklicheres Händchen haben wie im letzten Jahr. Da haben einige Updates ja nicht nur bei Red Bull nicht, aber eben auch bei Red Bull nicht funktioniert. Ich glaube, dass sie versucht haben, tatsächlich ein etwas breiteres Abstimmungsfenster für das Auto zu finden. Das Untersteuern, was sie jetzt gerade in Bahrain auch ein bisschen noch entdeckt haben, werden sie wahrscheinlich jetzt auch schon am Abstellen sein. Aber also Kontinuität, glaube ich, wird bei der Frage, ob Max den 5. Titel in diesem Jahr holen kann, entscheidend sein. Also was macht Max mit dem jeweiligen Auto? Wie viele Punkte kann er holen? Und da interessiert ihn der Liam Lawson erstmal überhaupt nicht. Und B wird sein, wie kann tatsächlich Red Bull das Entwicklungsrennen bestreiten? Da scheint nach dem jetzigen Stand der Titel tatsächlich Orange erstmal vorne zu sein. Und bei den Roten, da kommen wir ja gleich drauf, das wird sowieso eine Sondersituation jetzt mit dem Lewis Hamilton im Ferrari.
Ja, Stefan, das ist gleich dein Stichwort. Ist Lewis der 1A-Fahrer oder ist Lewis jemand, der 4 Rennen vor Schluss der Saison dann sagt, Charles, mach was draus, werde Weltmeister?
Das ist die ganz, ganz große Frage in diesem Jahr. Und ich glaube aber, Ferrari hat schon gewonnen. Alleine, wenn man gesehen hat, was da medial los war, rund um die Welt, auf welchen Magazinen er Hamilton auf dem Titel war, was da alles berichtet wurde über ihn. Also die Schlagzeilen waren einfach voll von Lewis Hamilton, gelber Helm im roten Ferrari. Und das hat sich definitiv schon gelohnt. Und wenn jetzt der sportliche Erfolg noch käme, das wäre quasi das Tüpfelchen auf dem I. Und da rede ich noch nicht mal davon, dass der Hamilton den 8. Titel holt am Jahresende. Das glaube ich nämlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mal ein Rennen gewinnt. Der Ferrari scheint okay zu sein, scheint ganz gut zu laufen. Ich glaube aber trotzdem, dass er sich sehr schwer tun wird gegen den Charles Leclerc. Kennt das Team. Der ist ein sehr schneller Fahrer im Qualifying. Das Qualifying war so ein bisschen die Achillesferse jetzt zuletzt von Lewis Hamilton bei Mercedes, auch schon gegen George Russell. Und den Leclerc, den halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen begnadeter noch als für den Russell. Und deswegen glaube ich, könnte zäh werden für den Hamilton. Andererseits wissen wir auch, in Ferrari-Land Italien ist es sehr schnell, dass die Medien auch himmelhoch jauchzen, wenn es zum Beispiel mal wirklich gut läuft. Und lass den Hamilton in Monza gewinnen im ersten Jahr als Ferrari-Fahrer und alles ist super und alles ist super. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, Ich kann mir gut vorstellen, dass Ferrari ähnlich wie dieses Jahr eine sehr gute Rolle spielen kann vorne. Vielleicht nicht in der Fahrerwertung, aber Teamwertung könnte ich mir vorstellen, dass mit Leclerc und Hamilton sehr, sehr gute Aussichten bestehen, dass man da richtig gute Punkte mitnimmt pro Jahr. Also ich finde, Ferrari steht nicht schlechter da als mit Leclerc und Sainz. Aber ob der Hamilton wirklich der absolute Nummer-1-Fahrer im Team ist, rein sportlich betrachtet, das würde ich zumindest in Frage stellen.
Ja, der Voice. Markenweltmeister 2024 war McLaren mit Oscar Piastri und mit Lando Norris. Und da ist ja fast das gleiche, unter Anführungszeichen, Problem. Also Piastri hat da diesen Sieg, ich glaube in Imola war es, dann ja zurückbekommen, weil es das Richtige war, dass ihn der Norris wieder überholen hat lassen. Aber der wird ja auch selbst Ansprüche anmelden. Befruchtet das oder ist das schwierig?
Ich glaube, das befruchtet schon. Wir werden im Verlauf der Saison sehen, wenn da beide tatsächlich um den WM-Titel kämpfen sollten, was sie vom Speed her und von ihrer Erfahrung her durchaus können, dann könnte das sicherlich für Zac Brown und Co. Andrea Stella schon schwierig werden zu handeln. Es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht, was wir 2025 bei Ducati sehen werden beim Werksteam, wenn dann Pecco Bagnaia tatsächlich mit Marc Marquez um die Fahrerkrone kämpft. Dann hast du als Teammanager echt ein Problem an den Hacken und hast wirklich was zu tun. Man könnte sagen, ist es dann ein Luxusproblem. Aber klar ist, dass die momentan ganz offenbar aufbauend aus der sehr guten Form im letzten Jahr und seit Miami 2024, seit dem Update dort, waren sie in der Formel 1 die Messlatte. Das scheint sich tatsächlich auch jetzt auf 2025, zumindest zu Saisonbeginn, ausgewirkt zu haben. Die sind momentan, haben eine extreme Ruhe. Sie haben ein tolles Selbstbewusstsein. Das Auto scheint wirklich sehr gut zu funktionieren. Sowohl auf eine schnelle Runde, wie dann eben auch bei den Long Runs. Das war schon eindrucksvoll, dieser Speed. Und wenn sie den jetzt in Australien tatsächlich einigermaßen gut umsetzen, dann würde ich sagen, vorbehaltlich tatsächlich, dass es nicht irgendwie einen technischen Defekt oder Fahrfehler gibt, ist, glaube ich, ein Doppelsieg von McLaren. Würde mich zumindest nicht überraschen, Stefan.
Würde mich auch nicht überraschen, aber wir wissen alle, es ist der Albert Park in Melbourne, da gibt's ein Hoch und Runter, da gibt's unvorgesehene Ereignisse und deswegen glaube ich gerade nicht, dass es einen McLaren-Doppelsieg gibt und ich tippe auch einfach drauf, dass kein McLaren gewinnt, sondern irgendwer anders. Weil es passt so ein bisschen zu dem Rennen. Das ist für mich der ideale Saisonauftakt, weil es eben halt nicht eine gemarte Wiesen ist, sondern weil man da erstmal durchkommen muss, tatsächlich auf dem semi-permanenten Kurs. Und ja, deswegen, ich glaube, einschalten lohnt sich, weil Melbourne enttäuscht eigentlich selten.
Gut, das stimmt. Eine Sache haben wir noch, The Voice. Das müssen wir doch schon noch schnell abhandeln. Denn Bernie Ecclestone hat 3,50 Euro bekommen für seinen Formel-1-Park. Marc Mateschitz, der Sohn.
Ja, ich wollte Stefan Ehlen eigentlich noch eine Kollekte machen. Wir wollten Stefan und ich zusammenlegen.
Ihr habt mich zu spät gefragt. Ja, dann wären wir auch auf die 700 Millionen Euro gekommen.
Aber dann muss ich zumindest zugeben, ich weiß nicht, wie es beim Stefan geht mit seiner Kinderschar. Ich habe ja auch diverse Kinder. Also diese kolportierten, der Schätzwert von 595 Millionen Euro. Es wäre nicht in meiner Portokasse gewesen. In deiner, Stefan?
Okay, knapp nicht.
Aber das Schöne ist ja, ich meine, Bernie Ecclestone hat diese Autos versteckt, mehr oder weniger. Und man darf, glaube ich, The Voice von Mateschitz erwarten. Ich glaube, er hat eh schon angekündigt, dass da irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Art Museum wird, aber man wird diese Autos tatsächlich sehen können.
Ich glaube, dass die einen geeigneten Ort finden werden, tatsächlich diese Fahrzeuge. Und das sind ja wirklich, es ist eine absolut bedeutsame Sammlung mit fantastischen Fahrzeugen, das tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Stefan und ich, wir sind zwar wirken noch immer jung, und Stefan ist es auch, ich wirke nur jung, bin schon älter, aber wir sind Traditionalisten, und deswegen ist es, glaube ich, wirklich, wirklich toll, dass diese ganz außergewöhnliche private Rennautosammlung jetzt tatsächlich von Marc Mateschitz gekauft worden ist. Den endgültigen Preis wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich auch nicht rauskriegen, aber es war außerhalb unserer Möglichkeiten. Und da sind schon absolute Kronjuwelen dabei, Niki Lauda, Ferraris und. Ich glaube tatsächlich, dass es in so Händen komplett auch weggegangen ist. Es sind ja 69 Formel 1 Boliden unterschiedlicher Couleur, unterschiedlichen Alters aus verschiedensten Jahrzehnten. Dass die nicht auseinandergerissen worden sind, finde ich toll. Also nicht einzeln verkauft worden sind, sondern zusammen. Und ich glaube, dass tatsächlich Mateschitz da ein gutes Händchen für haben wird. Und ich glaube, Ecclestone ist auch froh, dass das in diese Hände gekommen ist. Denn das ist, glaube ich, die werden diese Auto, diese besondere in einem würdigen Rahmen präsentieren. Das glaube ich schon.
Ja. Und wisst ihr was? Dann fahren wir drei da mal.
Ja, bitte.
Das an.
Ich bitte. Ich habe sie am nächsten nach Salzburg. Okay, Stefan, du hast auch nicht viel weiter, aber dann fahren wir gemeinsam mal hin. Dann machen wir eine Live-Session von dort. Herrlich. Das war's in der Big Show 702, aber noch lange nicht mit dem Motorsport. Stefan Ehlen darf sich schon vorbereiten auf Melbourne, aber The Voice bleibt nach einer kurzen Pause noch bei uns. Dann kommt Eddie Milke dazu.
Hallo, ich bin Maximilian Demi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
Es ist die Big Show 702 und es geht weiter mit dem Motorsport. The Voice ist dabei geblieben. Neu dazugekommen ist Eddie Milke in Bremen. Hi Eddie.
Schönen guten Tag aus Bremen.
The Voice. WEC. Letzte Woche sind wir nicht dazu gekommen, aber es hat sich einiges getan und wir können, glaube ich, dann auch eine Brücke zur deutschen Tourenwagenmeisterschaft schlagen.
Ja, und so in 12 Stunden von Sebring, denn das ist ja nach Daytona das zweite große amerikanische Langstreckenrennen. Und auch dort treten ja dieselben Autos an in der Topklasse wie in der Langstrecken-WM auch, in der WEC, die in Katar vor 1,5 Wochen begonnen hat. Und wir hatten eine kleine Vorschau schon gemacht, jetzt mit 8 Herstellern dazu. Jetzt kommen noch 2 weitere in der Zukunft. Also das ist schon vom Werksaufgebot wirklich gewaltig, was da passiert in der absoluten Topklasse. Und klar geht's natürlich auch in Katar und am kommenden Wochenende in Sebring dahin, richtweise Hinweise zu bekommen, Richtung zu sehen, was wird denn da dann im Juni, Juli in Le Mans passieren, beim größten Langstreckenrennen der Welt. Und alle, die in Katar antreten, alle, die dann auch in Sebring bei den 12 Stunden beim Klassiker in Florida fahren werden, bereiten sich natürlich indirekt vor auf Le Mans, denn das ist die Mutter aller Langstreckenrennen. Das größte Rennen seit Ben Hur alljährlich. Wir haben gesehen, und das ist dann der Übergang bisschen auch schon zur DTM, dass tatsächlich natürlich eine Serie auch, bei der unterschiedliche Konzepte antreten und die dann mit einer BOP, einer Balance of Performance, angeglichen werden sollen, dass das ein ganz schwieriges Thema sein kann. In der DTM hat das in den letzten Jahren gut funktioniert. Da wurde kaum drüber gesprochen. Eddie als Fernseh-Live-Berichterstatter hat das auch oft mitbekommen. Aber in der WEC, vor allem in Katar, gab es eindeutige Gewinner und Verlierer. Und das hing vor allem und eindeutig mit der Balance of Performance zusammen. Das Auto und das Team, das im letzten Jahr im Grunde alles dominiert hat und auch Anfang des Jahres, in diesem Jahr 2025 im Januar, die 24 Stunden von Daytona gewonnen hat. Porsche, nämlich Penske Porsche, die hatten in Katar keine Chance, weil die einfach viel zu sehr eingebremst worden sind durch das technische Reglement, durch die Einstufung, und die sind einfach nur hinterhergefahren mit ganz stumpfen Waffen. Und das ist dann wirklich ein bisschen ärgerlich, wenn der Sport auf diese Art und Weise beeinflusst wird. Ferrari hatte einen goldenen Aufschlag in Katar, Dreifachsieg mit den drei Autos. Und damit sind sie natürlich, nachdem sie die letzten beiden Ausgaben von Le Mans 2023 und 2024 schon gewonnen haben, auch wieder für diesen Sommer offensichtlich gut gerüstet. Bis dahin kann allerdings die Balance of Performance neu justiert werden. Und dann sehen die roten Renner, die rot- respektive gelben Renner aus Maranello vielleicht nicht ganz so stark aus. Toyota war auch in Katar stark, die ja Serienmeisterschaften zuvor schon geholt haben. Und aus deutscher Sicht erfreulich, BMW war deutlich stärker als in den letzten zwei Jahren dieses Projektes. Also BMW hat große Fortschritte über den Winter gemacht. Das ist nicht nur für die Münchner erfreulich, sondern auch für einige deutsche Fahrer, die da als Werkspiloten dabei sind. Und zu den Verlierern müssen wir einen Namen nennen, neben Porsche, die gerade in der Formel 1 in aller Munde sind, nämlich Cadillac. Cadillac hat ja auch ein sehr gutes Daytona-Hybrid-Auto, mit dem sie in der IMSA sehr gute Ergebnisse erzielt haben, viel gewonnen haben. Und aktuell ist tatsächlich jetzt Cadillac-Andretti ja als Formel-1-Team endgültig bestätigt worden. Die sind dann ab 2027 also wirklich mit dabei. Aber in der Langstrecke zumindest, anders als in der Formel 1, müssen sie jetzt etwas kleinere Brötchen backen. Da hat nicht viel funktioniert in Katar.
Ja, und damit sind wir beim Thema DTM. Deswegen gucke ich da natürlich auch immer genau hin, weil jetzt am kommenden Wochenende zum Beispiel, weil du Cadillac angesprochen hast, da fährt Jack Aitken, der da dann im Emil Frey Ferrari, die ja mittlerweile für die DTM ihr Drei-Mann-Team verkündet haben, antreten wird. Aber du hast auch BMW angesprochen. 50 Jahre sind vergangen, seitdem unter anderem Striezel Stuck in Sebring bei den legendären 12 Stunden da gewonnen hat. Deswegen
und gejodelt hat.
Ja, und gejodelt hat. Deswegen wird einer der beiden BMWs an diesem Wochenende mit einem, wie ich finde, wunderschönen historischen Design antreten. Da guckt man immer mal so ein bisschen hin, aber mal ein bisschen was aus meiner Warte zum Thema Balance of Performance. Das ist in der Tat manchmal für uns Fernsehkommentatoren, aber ich denke auch genauso für die Fans an den Endgeräten, manchmal sehr, sehr unglücklich. Nämlich immer dann, wenn es undurchschaubar wird und wenn man dann relativ schnell bemerkt, dass eine Marke, und in Katar, das war auch mein Eindruck, da hat bei Ferrari alles gepasst, bei Porsche zum Beispiel hat eben das Ganze nicht so gepackt. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt von den Verantwortlichen, dass man das machen muss mit den unterschiedlichen Konzepten. Das kommt ja bei uns in der DTM auch auf uns zu, weil wir werden zum ersten Mal seit ewigen Zeiten 8 verschiedene Hersteller in der DTM haben. Und das sind natürlich 8 verschiedene Fahrzeugkonzepte. Und da muss man natürlich gucken, dass man das Feld möglichst homogen, möglichst kompakt, möglichst spannend für die Fans gestaltet. Dass man dabei dann bei der Einstufung, sei es jetzt, ob man an den Restriktoren was verändert, ob man am Gewicht was verändert, dass man da dann auch mal daneben liegen kann, liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Ja, und ich glaube, letztendlich bieten die Serien den spannendsten Rennsport, die dieses Thema am besten hinkriegen.
Und dazu gehörte in den letzten 2 Jahren wirklich die DTM, Eddie, denn es gab natürlich das eine oder andere Murren, vor allem wir erinnern uns an die Mercedes-Fahrer, die gesagt haben, naja, wir haben im Qualifying auf einer Stelle Runde, kriegen wir unsere Reifen nicht so schnell tatsächlich ins vernünftige Temperaturfenster. Aber Fakt ist, dass über die Saison 2023, 2024 gesehen, wir wirklich den Eindruck haben konnten, und da haben wir ja anders als die Fernsehzuschauer oder sogar die Fans vor Ort natürlich ein bisschen mehr Zugang zu mehr Informationen, das ist der DTM wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und da gab es im Grunde wirklich ernsthaft, realistisch, echte Ausreden nicht, sondern tatsächlich die Teams, die am besten gearbeitet haben, die haben das am Ende da tatsächlich eben auch verdient gewonnen.
Ja, ich halte das immer so in meinen Fernsehkommentatoren, auch in Absprachen natürlich mit meinen Experten, dass wenn wir dann das komplette Fahrerfeld der DTM innerhalb von 1,1 Sekunden haben, dann kann die Balance of Performance nicht so verkehrt sein. Und da soll noch mehr Transparenz ins Spiel kommen. Der ADAC arbeitet daran. Das soll jetzt in der Saison 2025 wesentlich früher bekannt gegeben werden, wie die Autos eingestuft werden. Schauen wir mal. Sie waren da auf einem guten Weg, Stefan, da hast du recht. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich da kommentiere. und nicht in manche anderen Rennserien. Es ist aber natürlich trotzdem ein schwieriges Thema.
Aber, ich meine, stellt sich Porsche dann hin und sagt, okay, die Kröte schlucken wir jetzt, weil wir wissen, beim nächsten Rennen sind wir wieder die, die im Vorteil sind, oder gibt es da gerade in der WEC dann auch, weil es eben nicht so ist wie in der DTM, wo 20 Autos innerhalb von 1,1 Sekunden sind, gibt es dann ein größeres Murren der Voice?
Nee, es gibt in der Öffentlichkeit kein großes Murren. Es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Und du willst eine tolle Bühne haben, möglichst mit vielen verschiedenen Herstellern, mit großen Namen dabei. Das ist ja jetzt auch, dass Aston Martin ebenfalls mit einem Hypercar oder Hypercar auf Basis des von den Adrian Newey gebauten Autos mit dabei ist, ist toll. Aber klar ist natürlich, dass hinter den Kulissen wird Porsche da schon mit dem Weltverband intensiv diskutieren. Und mit dem ACO, denn man muss wissen, in der Langstrecken-WM, das gilt dann nicht so unbedingt für die IMSA, also Sebring, sondern es gilt mehr für die Langstrecken-WM. Aber da hat weniger der Weltverband das Sagen als vielmehr der ACO. Und das ist der Veranstalter seit Jahrzehnten des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Die sind an den entscheidenden Hebeln. Und da hat man aber auch gesehen, dass tatsächlich da eine Ausgleich stattfinden wird. Also Porsche weiß, jetzt nach vorne treten und nachdem sie im letzten Jahr fast alle möglichen Titel abgeräumt haben und jetzt sagen, ja, aber wir haben ein zu schweres Auto, das ist ja unfair, kommt dann bei den Fans nicht so gut an. Die werden das hinter den Kulissen machen und da Daten hinlegen, die deutlich zeigen, dass sie in Katar, zumindest Katar 2025, ganz schlechte Karten hatten und nicht fair eingestuft worden sind.
Eddie, du hast es letzte Woche schon gesagt, es geht weiter in der MotoGP, wir machen einen Sprung im Autodromo Termas de Rio Hondo. Großartig, ja, vor allen Dingen für mich als alten Apachen-Freund. Ich weiß nicht, ob Hondo ein Apache war, aber ich denke da an Karl May und ich weiß gar nicht. Es ist wirklich, ihr belehrt mich ja seit vielen Jahren hier schon und ich freue mich sehr, dass ich jede Woche was Neues lerne, aber ich habe in Gottes Namen noch nie etwas von diesem Kurs gehört. Wie lang wird denn Eddie dort schon gefahren und was ist das für ein Kurs? Ist das einer, der auch für die Formel 1 in Frage kommt? Ich kenne mich nicht aus im Autodromo Termas de Rio Hondo.
Also ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall ein Kurs, der weit weg ist. Das ist bei den Teams nicht so besonders beliebt, weil die Anreise ist äußerst kompliziert. Das ist in Andennähe und man muss dann, ist glaube ich der längste Langstreckenflug, den man machen kann von Deutschland aus. Sagen wir jetzt mal meinetwegen, wenn nicht gestreikt wird, Frankfurt, Buenos Aires fliegen. Ja, und dann muss man erstmal durch ganz Buenos Aires durchfahren zum nationalen Flughafen. Und dann muss man irgendwie in Richtung Termas de Rio Hondo kommen. Das sind nochmal anderthalb Flugstunden. Das ist dann auch nochmal eine Ecke weg. In der Nähe ist ein Örtchen namens Tucumán. Da muss man dann noch 85, 90 Kilometer über Schotterstraßen Auto fahren. Aber gut, Termas de Rio Hondo ist im Kalender. Das ist ein bisschen so ein Strukturprojekt gewesen der argentinischen Regierung. Um eben diese Region, Termas sagt das ja, das ist eine Thermalbadgegend, da sind sehr viele Thermalbäder, sehr viele heiße Quellen, um das touristisch ein bisschen auf die Landkarte zu bringen. Interessant dabei ist, das ist ein völlig anderer Kurs, als den wir zuletzt in Thailand hatten. Das ist das 19. Rennen insgesamt in Argentinien, wobei in der Vergangenheit fuhr man dann eher in Buenos Aires. Das ist aber Geschichte. Und ich weiß einen, der sich jetzt schon freut auf Termas de Rio Hondo, obwohl er seit 2019, denn das kommt auch noch mit dazu, dass am Wochenende die Karten wirklich neu gemischt werden, obwohl Marc Marquez, über den rede ich nämlich, das ist der Rekordsieger in Termas de Rio Hondo mit Siegen 2014, 2016, 2019. Aber dann kam Corona, dann fand Argentinien zweimal nicht statt. 2023 war Marc Marquez verletzt, da hat Marco Bezzecchi gewonnen und von daher hat er eine längere Pause in Termas de Rio Hondo. Das trifft aber auf einige im Feld zu, weil letztes Jahr wurde dort aus sportpolitischen Gründen nicht gefahren und vermutlich, und das vermuten ganz, ganz viele, anhand der Vertragssituation mit dem Promoter, mit der Dorna, da nämlich der Vertrag nach 2025 ausläuft und man nächste Woche dann schon eine neue alte Rennstrecke in Gurnoa in Brasilien vorstellen wird für die MotoGP für das Jahr 2026. Also es deutet einiges darauf hin, dass das vielleicht der letzte Grand Prix in Termas de Rio Hondo ist. Müssen wir mal abwarten. Das ist, wie gesagt, eine beschwerliche Anreise, aber für mich im Fokus die Tatsache, da waren sie eben nicht testen. Letztes Jahr sind sie dort auch nicht gefahren. Das heißt, die haben mit den aktuellen Motorrädern eigentlich überhaupt gar keine Daten dort. Mhm. Fakt ist, es ist eine deutlich flüssigere Rennstrecke als das, was wir mit dem Stop-and-Go-Kurs in Thailand hatten. Man sagt, es ist eine Aprilia-Rennstrecke. Man sagt, es ist eine Marquez-Strecke, denn er ist der Einzige, der da dreimal gewonnen hat. Alle anderen außer ihm, die dort gewonnen haben, haben nur einmal gewonnen. Und das sind im Übrigen auch nur zwei aus dem aktuellen Fahrerfeld, nämlich Maverick Viñales und Marco Bezzecchi 2023. Und der große Rivale von Marc Marquez, Pecco Bagnaia, der mag das da in Termas de Rio Hondo überhaupt nicht, denn der war klassenübergreifend, also auch nicht in der Moto 3, auch nicht in der Moto 2, in Termas de Rio Hondo jemals auf dem Podest. Ja, und hat das auch in Interviews deutlich gesagt. Ich muss jetzt bei den nächsten beiden Rennen in Argentinien und dann in zwei Wochen in Austin, in Texas, Schadensbegrenzung betreiben, weil da komme ich an Marc Marquez sowieso nicht ran. Aber okay, wir haben oft genug schon gesehen in der MotoGP, was alles passieren kann. Ich freue mich aufs Wochenende, obwohl ich frei haben werde. Ich werde am Wochenende die dritte Liga begleiten in Fähr gegen Ingolstadt. Und ist aber ja in guten Händen. Lukas Krajewski, Lukas Tudovic und Lisa Hofmann werden das Ding schon rocken. Fakt ist, ich gucke mir natürlich alles an, weil das könnte schon so ein Fingerzeig sein. Mal angenommen, Marc Marquez macht jetzt wieder das Gleiche wie in Thailand, holt die Pole, gewinnt den Sprint und gewinnt das Hauptrennen. Dann ist das schon mal ein deutlicher Fingerzeig in Richtung WM-Kampf.
Aber der Voice, da gilt ja auch, man kann die Weltmeisterschaft, na, das gilt ja nicht mal da. Man sagt ja immer, die Tour de France kann man in den ersten drei Etappen nicht gewinnen, aber man kann sie verlieren. Aber ich glaube, es gibt so viele Rennen, auch mit Sprints über das ganze Jahr gerechnet. Also noch ist ja nichts passiert, selbst nach diesen Wochen. Selbst wenn Marc Marquez dann auch auf seiner nächsten Lieblingsstrecke in Austin gewinnen sollte, es ist ja eigentlich nichts passiert.
Da ist es nichts Dramatisches passiert. Eigentlich muss man nur sagen, für den ganz großen Pechvogel, den wir jetzt schon küren können fürs Jahr 2025, Jorge Martin, den Titelverteidiger, der sich ja so schwer verletzt hat, dass das wahrscheinlich bis Ende April dauern wird, also bis zu Beginn der europäischen Saison, bis er dann wohl fit genug ist, um tatsächlich auf seine Aprilia zu steigen. Vermutlich, nach dem jetzigen Stand der Dinge, sagen die Ärzte, wird er wohl vier Grand Prix Wochenende verpassen. Und damit ist dann tatsächlich für zumindest Jorge die Chance auf den Titel sicherlich eigentlich dahin. Aber Pecco Bagnaia, Eddie hat es gerade beschrieben, der ist natürlich unter gewaltigem Druck. Das ist überhaupt keine Frage, denn der Ducati-Werkspilot sah gegenüber seinem neuen Teamkollegen, gegen Marc, ziemlich alt aus. Und dazu hat er auch noch den Ärger, dass er sich gegen die gesamte Familie Marquez noch durchsetzen muss. Also gegen Alex auch noch. Auf der Satelliten Gresini Ducati, der war auch stärker als Pecco. Und insofern musste er sich jetzt mal richtig schütteln. Ich glaube tatsächlich, das ist ein realistischer Plan, den er sich zurechtgelegt hat, Schadensbegrenzung. Es wird wichtig sein jetzt für KTM, Eddie, dass KTM tatsächlich, nachdem die Turbulenzen um ein Aus des gesamten Motorsports ja jetzt tatsächlich, Gott sei Dank, durch die verhinderte Insolvenz und durch tatsächlich Investoren, die in Schlange stehen, um KTM tatsächlich zu retten. Der Motorsport und das MotoGP-Projekt ist jetzt absolut gesichert. Das sollte ein bisschen Stabilität geben. Aber an Pedro Acosta, der zu sehr mit der Brechstange versucht hat beim Auftakt des Jahres, der muss jetzt mal ankommen und sollte nicht wieder stürzen. Und die österreichische Marke, die letztes Jahr ja quasi zweitbester Hersteller war, muss ich jetzt ein bisschen fangen. Was uns aufgefallen ist und uns eigentlich durchaus gefreut hat, Eddie, ist tatsächlich, dass Honda und Yamaha tatsächlich nach diesen mäßigen Ergebnissen bis wirklich schlechten Ergebnissen ganz offenbar die Zeichen der Zeit erkannt haben. Wir haben es hier tatsächlich im Sportradio schon erwähnt. Sie sind ja über sich weggegangen und haben gesagt, die ganzen Sachen, die für uns bisher gegolten haben, also zum Beispiel Reihen Vierzylinder für Yamaha, da versuchen wir jetzt tatsächlich einen V4-Motor zu entwickeln. Das läuft parallel. Da gehen sie tatsächlich weg von den über lange Jahre als Wahrheiten, endgültige Wahrheiten, eigentlich einzementierten Grundsätzen. Honda hat tatsächlich sehr viel europäische Techniker geholt und das scheint sich so langsam auszuzahlen. Wir haben gesehen, tatsächlich, Juan Mir lag auf dem 7. Platz beim Auftakt der Saison. Am Ende ist Sarko tatsächlich, bevor er durchs Ausscheiden von Mir, ist Sarko dann 7. geworden. Das ist sehr viel besser als das, was Honda eigentlich im letzten Jahr gezeigt hat. Und die Ergebnisse tatsächlich von Yamaha am ersten Wochenende spiegeln nicht ganz das wieder, was Yamaha kann. Das haben wir nämlich bei den Testfahrten gesehen. Die sind eigentlich wirklich auch einen Schritt nach vorne gegangen. Was ich hoffe, und ich glaube, wirst dich da anschließen, ist, dass wir nicht wieder das Problem mit dem Mindestreifendruck wieder haben werden. Zumindest ist da ja ein Ende abzusehen. Eddie Michelin hat jetzt Jahre Zeit gehabt, da einen Reifen herzustellen, der diesen zusätzlichen Stress des erweiterten aerodynamischen Abtriebs eigentlich Widerstand leisten kann, der damit zurechtgekommen ist. Sie haben es nicht geschafft. Auch dieses Jahr haben sie es offenbar nicht hinbekommen. Und ab 2027, also mittelfristig, wird Pirelli das Ganze übernehmen. Die Frage, ob die das dann besser machen, aber zumindest jetzt wollen wir hoffen in diesem Jahr. Ich habe da keine große Lust mehr. Wie geht's dir, Eddie, über die MotoGP Mindestdruckregel weiter zu lamentieren und zu diskutieren?
Ja, das ist ja auch eine blödsinnige Regel. Also, weil wenn dann Marc Marquez sich bewusst zurückfallen lassen muss, und in Thailand war das ja der Fall, und da darf man ja nicht bei vergessen. Das ist für ihn ein neues Team, das Ducati-Werksteam, da wird das natürlich im Vorfeld festgelegt, mit welchen Luftdrücken geht man ins Rennen. So, dann ist der Bursche aber noch so clever, merkt, okay, ich muss irgendwie Temperatur in den Reifen kriegen. Wie mache ich das? Mit Bremsen geht's nicht. Ich falle aus dem Fenster raus. Ich habe da bald einen zu niedrigen Luftdruck und wir wissen, diese Michelin-Rennreifen sind empfindlich. Also was macht er? Er lässt sich zurückfallen hinter seinem Bruder, fährt irgendwie 12, 13, 14 Runden hinter seinem Bruder im Windschatten hinterher, kriegt so den Reifenluftdruck wieder ins Fenster. Ja, das ist so ähnlich wie die vorhin angesprochene BOP. Das hat dann mit reinem Racing nichts zu tun. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut für alle anderen Beteiligten, für Alex Marquez, seinen Bruder und auch für Pecco Bagnaia, dass Marc Marquez das machen musste. Weil wenn der nämlich hätte frei fahren können, und wir haben das ja gesehen, nachdem er dann seinen Bruder, nachdem er gemerkt hat, so, jetzt geht das alles in Ordnung, mit dem vorgeschriebenen Mindestluftdruck im Vorderradreifen war es in dem Fall. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre er den so gnadenlos um die Ohren gefahren. Das haben wir dann gesehen, nachdem er an Alex Marquez vorbeifahr. Und Pecco Bagnaia hat es ja auch gesagt, der hat uns dann sofort 2,5 Sekunden gegeben und wir hatten keine Antworten. Aber schauen wir mal. Nur, ich sag's nochmal, Termasteria Hondo, wie gesagt, keine Daten aus dem Jahr 2024, weil man eben dort gar nicht gefahren ist. Die Motorräder waren 2023 noch ein bisschen was anderes. Da hat sich ein bisschen was getan. Also das ist eine völlig andere, zumal die Streckencharakteristik ja auch eine völlig andere ist. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als das, was wir in Thailand gesehen haben. Wetter, ja, ich habe es erwähnt, Marco Bezzecchi war der letzte Sieger im Nassen 2023. Aber weil du KTM angesprochen hast, lieber Stefan, das macht vielleicht Mut. Sprintsieger in Termas de Rio Hondo 2023, Brad Binder auf der Werks-KTM. Also das sollte doch Mut machen, weil ich glaube, die kämpfen da auch. Nur das ist natürlich auch wirklich ein ganz, ganz schmaler Grat in der MotoGP. Da liegen wir auch naturgemäß, egal was es für Fahrzeugkonzepte sind. Alle Fahrer im Feld so dicht beieinander. Die ein oder andere Autorennserie träumt von dieser Ausgeglichenheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir, weil dafür war Termas de Rio Hondo immer gut, dass wir am Wochenende ein äußerst spektakuläres Rennen sehen können.
Schauen wir uns an, mit großer Freude. Was um die Formel 1 selbst reden. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show 702.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 702, weiter geht's mit dem alpinen Skisport. Draußen ist es so warm im Moment, dass niemand an Skifahren denken mag, aber das gilt nicht zum einen für Lukas Zara vom Standard. Servus, Lukas.
Hallihallo.
Für Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Thomas.
Servus.
Und für Guido. Entschuldigung. Ist mir so durchgerutscht.
Alles gut.
Natürlich für Guido Heuber von Eurosport. Servus, Guido.
Hallihallo zusammen. Servus.
Guido, am Sonntag, als Dominik Paris nach dem Super-G ins Ziel gekommen ist, hast du mit einer Überzeugung gesagt, dass der Siegeslauf war, dass ich mir dachte, Moment, habe ich die Startliste falsch interpretiert? Gibt es da noch nicht diesen aufstrebenden jungen Schweizer? Oder Matt Heister, glaube ich, der dann vielleicht noch kommt? Du hast es mit so einer Überzeugung gesagt, dass, glaube ich, Odermatt das auch mitbekommen hat und sich nicht getraut hat, die Bestzeit von Paris zu unterbieten. Warum warst du dir so sicher?
Ja, ich fand es einfach schön, dass ich auch mal recht hatte. Nee, in der Tat, also ihr kennt mein Reden seit langem. Das hat mit Cyprian Sarrazin begonnen. Das ist mit Odermatt weitergegangen. Und das setze ich jetzt in nächster Instanz, damit kann ich den Ball schon mal an euch weiterspielen, mit Franjo weiter. Body Performance ist ganz klar, nach meiner Meinung muss verboten werden. Die Schrauben immer weiter hoch. Marco Odermatt ist jetzt nach meiner Meinung überm Limit drüber. Man sieht immer wieder diese Schwanker drin. Franjo kriegt es gerade mit seiner selbst schlaftänzerischen Sicherheit, die er im Moment hat als Weltmeister und Weltcupsieger noch irgendwie hin. Aber die sind so am Limit und Paris fährt halt nicht. Ja, und der hat so eine sichere Fahrt runtergebracht, da ich gesagt habe, das war's, die anderen müssen so ans Limit ran, dass sie dann automatisch immer so kleine Fehler machen. Und das war mein Bauchgefühl, einfach wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert, Paris macht das heute und schön, dass es auch ohne Carbon-Schienen geht.
Tom, ich habe mit Quidfiel, ich mag, dass das dort immer Schnee liegt, es sind nur 8 Zuschauer im Zielstadion meinetwegen. Aber ich habe bei den Frauen und bei den Männern immer so ein bisschen das Problem, ich sehe nicht, warum jemand schnell ist. Diesmal ist es mir gelungen, vielleicht war es die Kurssetzung, bei den Frauen noch ein bisschen mehr. Aber Dominik Paris feiere ich sehr, sehr gerne, Tom, weil ich schon den Eindruck hatte, so richtig freut sie nicht mehr. Jetzt hat sie ihn wieder gefreut, in Grand-Montana ist er, glaube ich, Dritter geworden oder Zweiter. Was zeichnet den alten Sud überhaupt aus für Leute, die nicht so viel Skifahren schauen, wie wir alle drei?
Mei, das ist halt noch ein Abfahrer im klassischen Sinne, ne? Groß, muskelbepackt, Raufgänger, wobei man halt beim Paris immer nie den Fehler machen darf, dass man glaubt, dass der nicht technisch sauber fahren kann. Auch wenn er
Slalom fahren. Kannst du dich erinnern, der ist öfter mal Kombi.
Ich kann mich allerdings, ja. Nein, der ist technisch gut drauf, also da kann man mal gar nichts sagen. Das ist auch, und deswegen ist es vielleicht auch eine Strecke, die ihm ganz gut liegt. Also ich meine, Quidfeld liegt ihm ja sowieso grundsätzlich, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es war jetzt sein 5. Sieg dort. Mhm. Das ist eine Strecke, auf der kommt er halt einfach gut zurecht. Die ist, ja, man sieht nicht unbedingt, wo die Leute ihre Zeit liegen lassen, beziehungsweise ihre Zeit gewinnen. Hat man damals bei Markus Wasmal übrigens auch erst im Nachhinein gesehen, weil er so weit ausgeholt hat beim Super-G. Aber das nur am Rande erwähnt. Aber ja, ich finde, er war schon in der Saison häufiger mal ein bisschen nah dran. Jetzt ist es ihm halt aufgegangen und ich mag ihn auch, weil es halt noch einer bis auf vom alten Schlag ist, den man aber, wie gesagt, nie unterschätzen darf, weil er einfach auch ein guter Skifahrer ist. Ja. Mich freut's.
Ja, mich hat's auch gefreut. Und Lukas, was ich
noch. Zweite in der ewigen Bestenliste, gell? Hinter Franz Klammer.
Das ist, verrückt.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, aber dass die Marke von Franz Klammer überhaupt noch steht, was ein wunderbarer Übergang ist, denn Lukas, Guido hat schon kritisch angemerkt in allen drei Übertragungen, Freitag, Samstag, Sonntag, dass in Österreich, auf der Männerseite noch kein Rennen gewonnen wurde. Ist das jetzt ein bisschen untergegangen mit unseren fantastischen Skispringern oder wird das in den österreichischen Medien schon kritisch beäugt?
Das wird kritisch beäugt, vor allem weil es mit jedem Rennen ein Rennen mehr wird und das setzt sich ja fort. Also du kannst die Geschichte immer gleich titeln, gell, bis zum Saisonende. Aber wer weiß, ob nicht vielleicht doch der Vincent Griechmeier beim Saisonfinale, wie er das schon, glaube ich, dreimal in seiner Karriere gemacht hat, dann doch den Super-G dort gewinnt. Ich sehe aktuell noch eher den Manuel Feller da näher dran, ja genau, dass es dem im Slalom aufgeht. Aber ja, da gibt's auch einen Christoffersen, der sich auf Märzschnee wohlfühlt und wo es jetzt in Hafjell in Norwegen zur Sache geht. Ja, na, es bleibt dabei, natürlich gibt's einen WM-Titel vom Raphael Haser im Riesenslalom, aber kein Sieg in einer Saison, das ist man kann schon sagen, das ist eine peinliche Bilanz und das wird im Speed, ja, da gibt's den Vincent Griechmeier und dann kommt eben nichts. Es sind 2 neunte Plätze jetzt am Wochenende gewesen in Quidfield. Das ist für den ÖSV, ja, das ist gar nichts. Ja, und das wird sich auch nicht ändern. Und der Motl Meyer, über den wir auch, glaube ich, vor zwei Wochen da geredet haben, der wird nicht zurückkommen. Ja. Also der wird es auch nicht richten.
Guido, ich meine, man kann sich natürlich jetzt die neuen Fahrer nicht schnitzen in Österreich, die Schweizer. Wie haben die Schweizer das geschafft eigentlich? Also ich, von Almen, Monet haben wir drüber gesprochen, vor zwei, drei Wochen hier auch. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, wie die wirklich gut geworden sind. Und plötzlich sind sie da, die Burschen.
Ja, yeah. Also das war, in dem Fall habe ich es ja wirklich hautnah mitbekommen, weil ich ja mit Urs Lehmann damals fast 10 Jahre lang im Doppelzimmer war. Und der hat vor 15 Jahren einfach angefangen neu aufzubauen. Hat verschiedene Systeme aufgebaut und ich glaube, das ist das, was ich auch in jeder Sendung predige. Weg von Rot, Blau, Rot, Blau. Also er hat damals einen Steve Locher geholt und hat ja mit ihm viel gemacht, hat Slackline, Einradfahren, die ganzen Kunstmatten, aber wo die Engländer drauf fahren, all das ins Training mit eingebaut, Vielseitigkeit eingebaut und hat dadurch einen unglaublichen Fundus geschaffen, aus dem er immer noch schöpft. Und das, er sagte jetzt auch, ich habe mit ihm erst vorgestern telefoniert, er sagt, die nächsten 10 Jahre werden wir nicht zu schlagen sein. Und Urs würde das nicht sagen, wenn er es nicht absolut glaubt.
Und das, Lukas, nach dieser Krise, die im Super-G zu konstatieren war, kein Schweizer in den Top 3. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst.
Ja, zu Recht. Aber vielleicht schauen wir zu den Frauen, weil da schaut es eh besser aus, ja, oder? Also ich will bitte da nicht vorgreifen, aber hey, Doppelsieg in Orwell im Slalom, das muss man schon auch feiern.
Das feiern wir gerne, weil ich mir wieder gedacht habe, bei dem Lauf von Katharina Truppe, der dann der Siegeslauf war, die hängt so weit hinten, das gibt's doch nicht. Dann hat sie es trotzdem geschafft, aber darf man in diesem Fall sagen, und ich sage das, du weißt, Lukas, es fällt mir schwer, das Rennen hat eher Schifrin verloren, als dass es Truppe gewonnen hat.
Ja, ich weiß, wohin du willst. Und es gab ja diese eine Senke, wo es alle zusammengestaucht hat und wo die Schifrin als einzige so sauber drüber gekommen ist von den Topläuferinnen im zweiten Lauf. Ja, ein ganz eigenes Rennen natürlich, Schneefall, Truppe. Ja, das geht ja vielleicht, ich würde sagen, einer in 10 Läufen geht ihr dann so auf, wenn sie so eine Rücklage hat, ja, und das ist jetzt eben so gewesen. Bei der WM schon, ja, Bronze in der Teamkombi, da schon einen guten Slalom gezeigt. Auch den ersten Durchgang im Spezialslalom bei der WM war richtig gut, zweiter dann nimmer. Aber es gab so ein paar Anzeichen, und dass sie dann von 6, glaube ich, hat sie die Führung übernommen. Allein das hat sie ja schon riesig gefreut und dann immer mehr. Läuferin für Läuferin und dann, na warte mal, was ist, wenn jetzt sogar die Schifrin auch irgendwie aus irgendeinem Grund da den Vorsprung nicht ins Ziel bringt? Es war tatsächlich so, es war der Tag der Katharina Truppe. Ich mag sie gern, weil sie das Herz auf der Zunge trägt. Sie ist so erfrischend ehrlich und ja, dass es da einmal zusammengelaufen ist, wird auch die Michaela Schifrin aushalten müssen. Und sie hat ja sogar einen Rekord gebrochen mit meisten Podestplätzen im Weltcup.
Wie hält die aktuelle Situation, Tom, Lena Dürr aus? Wo man sich ja immer denkt, okay, Schifrin war ein Großteil der Saison nicht da, kommt nicht mehr in dieser Saison. Und es gibt aber trotzdem keine Seriensiegerin Lena Dürr. Im Riesenslalom ist sowieso alles zu im Moment, wenn Brignone so fährt. Aber im Slalom wäre ja auch wieder mehr drin gewesen.
Ich habe das, glaube ich, an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Immer wenn Lena Dürr etwas gewinnen kann, gewinnt sie es nicht. Wenn sie nichts zu verlieren hat, dann kann sie was gewinnen. Also es hört sich vielleicht ein bisschen nach Rasenschwein an, aber ich kann es auch nicht erklären, warum die das, sag ich jetzt mal, im Kopf nicht auf die Reihe kriegt. Aber die fährt halt häufig, ihr müsst mal gucken, wenn die einen zweiten Lauf hat, und sie kann etwas gewinnen, dann fährt die immer taktisch oder sie versucht taktisch zu fahren. Die lässt einfach nicht laufen. Die hat da einfach eine Bremse drin. Man sieht es schon am Start. Die Skier sind nicht parallel, sondern die Skier sind Pizza. Müsst ihr mal drauf gucken. Das ist, da kannst du ansatzweise schon erkennen, wo es hingeht. Und ich glaube ganz einfach, dass sie natürlich aufgrund der Tatsache, dass weder Vlhová noch Schifrin da waren, irgendwo sich vielleicht auch selber eingeredet hat, okay, das wird mein Jahr, ich fahre jetzt da den anderen mal um die Ohren. Und das bringt einfach nichts für die. Die hat einfach so eine großartige Skifahrerin, sie ist, aber sie hat halt einfach nicht, sie ist nicht in der Lage, etwas zu gewinnen, wenn die Chance da ist, dass es gewinnen kann. Sie muss, ist besser sollte, sollte.
So, ja.
Oder wenn sie, oder ne, wenn alles dafür spricht, dass sie es jetzt gewinnt, dann gewinnt sie meistens nichts. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht mehr auf manchen Rennen rumreiten, aber ihren Weltcupsieg damals in Spindlermühle, da hat Schiffrin das Rennen verloren und nicht unbedingt sie gewonnen. Ihre Bronzemedaille damals in Marybel war ähnlich. Da ist sie ins Ziel gekommen und wäre nach normalem Verständnis Vierte geworden. Dann scheidet Frau Holdener aus, sie wird Dritte. Also das sind alles so Sachen, die kann man, glaube ich, einfach nur mit einer mentalen Komponente erklären, weil am Skifahren kann es, glaube ich, nicht liegen.
Guido, deine 2 Cent dazu und sag dann bitte vielleicht auch gleich was. Ich weiß, du warst mit den Männern beschäftigt, wirst aber sicherlich auch gesehen haben, dass Emma Eicher wieder super unterwegs war und dann wieder einfach so rausgeflogen ist und keiner weiß warum.
Zum 5. Mal übrigens.
Ja, also ich beobachte das und ich bin voll beim Tom. Ja, das ist einfach ein mentales Problem. Und ich habe darüber auch mit dem Dopfer Fritz geredet, der Lena natürlich sehr, sehr gut kennt. Und er sagt, ja, das ist einfach eine Blockade. Tom hat einfach hundertprozentig recht. Das ist genau das, was ich auch sehe. Emma fährt sich frei. Es sind so Sachen, wo ich dann schmunze, wo mir dann der Köln-Alex, der ja halb Schwede ist, auch erzählt hat, dass sie tatsächlich aus dem schwedischen Team rausgeflogen ist, weil sie nach laut schwedischer Trainer unfähig ist. Selber haben sie dann nochmal Felix Monsen wiederholt. Deswegen rappelt es da im schwedischen Verband gerade ganz ordentlich. Vermutlich wird Herr Köll dort der Teamchef werden demnächst. Also da ist viel los. Ich beobachte aber auch, wenn ich den Schwank auch noch dabei war, also am herrlichsten am Wochenende fand ich wirklich die Fluraffäre, ja, nach der Schlägerei im Skikeller. Also ich meine, da muss man mal sich vorstellen, wie langsam am Ende der Saison die Nerven da brach liegen. Ja, der eine hört zu laut Musik, dann fangen sie sich fast an zu schlägern und der nächste haut dann heimlich Flur bei der Bassino auf die Ski drauf und zeigt sie an und sie wird disqualifiziert. Also ich meine, sind wir jetzt langsam bei der Muppet Show, ja? Also
das ist fast wie beim Skispringen.
Ja, fast wieder, nicht ganz so skandalös. Also ich weiß, der Lukas muss uns gleich verlassen, aber Lukas, eine Geschichte noch. Du hast ja immer ein Auge auf die Anzüge und sie war am letzten Wochenende nicht im Einsatz, aber für mich mit ganz großem Abstand, mir ist das erst vor 2 Wochen in Quitfjell aufgefallen. Kein Anzug ist schöner als der von Esther Ledecka oder Ledecka, wie auch immer man sie ausspricht. Do you agree, Lukas Zara?
Ist doch weiß mit so ein paar Konturen, oder?
Ja, fantastisch, großartig.
Okay, weiß auf weiß, finde ich. Ja, weiß auf weiß, ich weiß nicht. Aber gut, wenn du das sagst, vielleicht ist es auch der Red Bull Helm, der mich so irritiert dann. Aber der ist natürlich ein ganz schöner Helm.
Das Lustige ist ja, wenn wir Paris feiern, wenn wir Emma Eicher feiern, wenn wir Marco Odermatt feiern oder auch meinetwegen Esther Ledecker, vom Helm her oder Franjo van Almen, mittlerweile ist es, glaube ich, 30% der Spitzenfahrer haben diesen Helm schon. Aber gut.
Ja, Robert Trenkwalder macht da immer noch einen sehr guten Job. Patrick Rimmel hat da mittlerweile gut eingearbeitet. Und nach meiner Meinung, auch um mal die Tipprunde jetzt fürs Wochenende zu eröffnen, wird auch definitiv ein Red Bull-Athlet ganz deutlich am Wochenende die Hosen anhaben und wird zu der wunderbaren Geschichte führen, dass ein Brasilianer in Norwegen gewinnt, obwohl er eigentlich Norweger ist. Also ich lege mich fest, Lukas Braten gewinnt den Riesenslalom in Hafjell.
Also ich würde das feiern. Ich finde
Würde ich jetzt nicht gegenwetten.
Ja, ich finde den Jungen großartig, aber mir fällt natürlich schon auf, dass wenn er einen guten Riesentorlauf fährt und am nächsten Tag der Slalom ist, Tom, dass er dann ein bisschen unkonzentriert auch manchmal ist. Also im Slalom hat er schon ein Spitzenresultat, im Riesenslalom auch, aber wahrscheinlich die Konstanz, wenn du mal ein Jahr Pause machst, die muss erst wieder kommen, isn't it?
Ja, die muss auf jeden Fall, du musst ja diese Sicherheit doch erst wieder erfahren. Ich meine, wir haben das ja auch, weil wir es gerade über Emma Eicher hatten, ja auch gesehen. Ich meine, wenn du mit dem Puhelacher sprichst, der sagt, wenn sie ins Ziel kommt, ist er auf jeden Fall Top Ten. Er traut ihr ja sogar zu, halt regelmäßig aufs Podium zu fahren aufgrund ihrer Slalomkünste. Aber du brauchst halt einfach erstmal eine Sicherheit. Und die musst du dir erfahren durch gute Ergebnisse, durch konstant gute Ergebnisse. Und der gute Herr Broden oder Pinheiro Broden, der hat am Anfang ja, wie der Österreicher immer so schön sagt, ein bisschen aufgezeigt, aber dann hat er halt ein bisschen so einen Hänger drin gehabt. Und diese, wie gesagt, wir müssen bloß mal aufs vorletzte Wochenende schauen, dass einer den Riesenslalom und den Slalom gewinnt, der wie der Christophers. Und ich weiß gar nicht, wie oft es das schon gegeben hat. Höchstens mal in Hirscher-Zeiten oder vielleicht in Stenmark-Zeiten. Aber das ist schon extrem schwierig. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, wenn du zwei Riesenslalomläufe hast, das geht halt einfach auch trotzdem auf die Pumpe, gell? Und die fehlt dir halt am Samstag dann.
Ja, keine Frage. Lukas, wir verabschieden uns von dir, dich, schönen Nachmittag noch. Aber in Guido muss ich schon noch, weil du Alex Köln erwähnt hast.
Eins ja, muss ich noch sagen. Wir werden die Julia Scheibe im Super-Team-Latouille sehen. Freu dich drauf.
Ich freue mich. Ich habe ihren Instagram-Post nicht ganz verstanden. Ich habe gedacht, das ist ein Scherz. Aber sie fährt endlich eine zweite Disziplin. Was bin ich froh. Gott sei Dank.
Das ist soweit.
Danke dir, Lukas. Den Guido muss ich noch fragen. Dennis. Guido, wie geht's dir denn? Weil es ist eine große Freude, euch dreien zuzuhören, ja? Dem Ferstl Peppi, dem Köl Alex und dir. Ist das ein Trio, das beisammen bleiben wird? Weil ich finde, das macht echt Spaß, auch wie sich der Alex und der Peppi die Bälle hin und her schieben.
Du, das ist letztendlich ist es aus der Not entstanden, weil Peppi genau vor dem Jahr in Fitfield angefangen hatte und ich keine Einarbeitungssendung hatte. Und da habe ich gesagt, dann nehme ich den Alex erstmal dazu, weil Alex und Josef waren ja sehr lang Zimmerkollegen. Okay. Also wenn es in die südliche Hemisphäre ging, haben die so. Deswegen verstehen die sich so. Und um da mal so aus meinem, wir werden immer gefragt, wir müssen was Neues einfallen lassen, wir müssen irgendwie gegen die Öffentlich-Rechtlichen was anderes machen. Und mein Weg ist es jetzt noch technisch ein bisschen schwer, aber ich arbeite dran und damit werden wir auch weiterhin zusammenbleiben. Ich will es schaffen, dass Köln links moderiert, weil jeder hat zu Hause mittlerweile Dolby Surround, der Josef rechts moderiert und nicht so sozusagen in der Mitte bleib. Und dann hast du wirklich den brachialen Dolby Surround Eurosport Hirnfrittator.
Also es macht
so, aber da arbeiten wir noch dran. Das ist im Moment noch schwer.
Und die beiden Jungs, das wusste ich nicht, aber es ist natürlich eine super Info, Guido, dass die sich so gut kennen, weil du merkst das auch, ja, die sind sich nichts neidig, der eine schließt an den anderen an, das ist echt lustig zum Zuhören und auch hilfreich natürlich.
Wie ja, die zwei sind wirklich. Ja, ich für mich ist praktisch, ich sitze einfach daneben und höre einfach gerne zu.
Ja, so geht's mir hier in manchen Segmenten auch, aber da ist er ja wieder drin pickt. Schau dir das einmal an. Herrlich. Wunderbar. Tom, danke dir, danke Guido. Am Wochenende also noch die letzten Rennen in Europa. Danach das Weltcup-Finale. Mit Tom werden wir auch in der Baseball-Saison sprechen. Mit Guido finden wir sicherlich auch andere Themen, bin ich mir ganz sicher. Danke euch beiden, kurze Pause.
Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 702, weiter geht es mit der nordischen Ski-WM und zurück aus Trondheim ist Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Servus Christoph.
Hallo, grüß dich.
Ich sag mal so, die 50 Kilometer der Männer haben anstrengend ausgesehen, aber es war, glaube ich, kein Vergleich. Christoph, du warst dort zu den 50 Kilometern der Frauen. Ich habe selten ein WM-Rennen, glaube ich, schon gar nicht, oder Olympia, aber selten ein Langlaufrennen gesehen, wo die Spur so tief war. Wie hast du das erlebt, dieses Rennen?
Ja, ich habe es zum Glück im trockenen Pressezentrum erlebt, weil unsere Wochenplanung dann durch die Vorkommnisse im Skispringen des Vorabends ein wenig auseinandergezogen wurden. Aber ich habe das dann komplett auf dem Riesenbildschirm verfolgt. Ich war kurz vorher noch an der Strecke. Also es waren brutale Bedingungen. Der deutsche Bundestrainer Peter Schlickenrieder sagte uns, normalerweise sind 50 Kilometer schon hart, aber das grenzt an Körperverletzung. Also es war extrem.
Und es hat nicht geendet, dieser 50 Kilometer Lauf der Frauen mit dem Triumph der Drama Queen, wie du sie letzte Woche natürlich äußerst liebevoll genannt hast, Therese Johaug. Die ist Dritte geworden, aber ich glaube, wenn man den Rennverlauf sich angeschaut hat, Frieda Karlsson hat gewonnen. Ich glaube, die gute Therese, ganz unzufrieden, dürfte zumindest mit diesem Rennen nicht gewesen sein, oder?
Nach dem Rennverlauf
ja, war es das Maximum. Also man merkt dann doch schon bei allem Respekt, dass sie mit 36 vielleicht einige Fähigkeiten, die sie früher hatte, nicht mehr in diesem Maße hat. Das heißt, sie kann eigentlich nur schwerlich einen Sprint gegen die 10 Jahre jüngeren und auch eben endschnelleren Schwedin gewinnen. Das heißt, sie hätte wegspringen müssen. Das hat nicht geklappt, weil die Schwedin da auch ein sehr, sehr gutes Rennen gelaufen sind. Tempo immer hochgehalten haben. Die Abstände waren ja auch riesig bei allem, was hinter Platz 4 war. Deshalb lief das Rennen für sie praktisch eigentlich nicht so, wie es sollte. Sie hat es probiert, sie hat es oft probiert, aber als es dann letztendlich feststand, dass keiner wegkam, war eigentlich dann eben Platz 3 schon das Maximum.
Das schönste Rennen, bevor wir natürlich da auch zum großen Thema kommen, nämlich dem Skandal im Skispringen, aber das schönste Rennen fand ich dann doch den 50er der Männer. Da hat das Wetter gepasst. Ich meine, die Zuschauer waren einfach Wahnsinn. Mika Vermeulen hat dann auch gesagt, dass er sowas nochmal erleben durfte. Der ist ja noch gar nicht so alt, aber er geht davon aus, dass er sowas nie wieder erleben wird, dass eben da 30.000, 40.000 Norweger auch seinen Namen skandieren. Und ich habe das dann schon gut gefunden, irgendwo auch aus sporthistorischer Sicht, dass Johannes Klebo diesen 6. Titel gewonnen hat. Aber da muss man natürlich auch sagen, das war fast die alte Petter Northug-Schule, oder? Dass man einfach sich über das ganze Rennen dranhängt, keinen einzigen Meter Führungsarbeit leistet und dann bei Kilometer 49,8 plötzlich in die Spitze geht.
Ja, war es. Man kann aber auch festhalten, Petter Northug hatte zu seinen Zeiten in der Regel auch mehr Gegner. Also wenn wir uns wieder in Erinnerung rufen, die Russen sind nicht dabei, völlig zu Recht nicht, aber die haben damals eine große Rolle gespielt, auch als Klebo eben 2001 in Oberstdorf das Ding nicht gewonnen hat. Letzten Endes konnten sich die Norweger ihre Taktik aussuchen, weil es eben halt bis auf Poroma keinen gleichwertigen Gegner gab. Und in so einem Rennen, ich weiß nicht, ob man da dann ernsthaft einen Teamkollegen attackiert, der eben halt diese historische Chance hat. Man hat es natürlich im Finale probiert, aber letzten Endes hat man natürlich dann im Team nicht probiert, das Rennen gegen Klebo zu gestalten. Das heißt, er musste dranbleiben, er hat das gemacht und als es dann auf den letzten Kilometer ging, war es eigentlich klar, wie auch früher bei Northug, was dann passieren würde. Ja, das ist richtig.
Was kommt jetzt noch für Klebo? Ich gehe mal davon aus, du weißt es natürlich, aber ich gehe davon aus, dass er eine olympische Goldmedaille mindestens schon hat. Ist das noch eine Motivation für ihn? Weil der Junge ist ja noch gar nicht so alt, aber hat eigentlich alles schon gewonnen.
Oh, richtig. Er hat 4 olympische Goldmedaillen. Er ist noch jung. Er ist gerade 28. Er ist allerdings auch schon verflucht lange dabei. Er ist quasi schon als Teenager da hochgekommen, ähnlich ein bisschen später als ein Rieber in der Kombination. Aber er ist immens lange schon dabei und Skilanglauf ist eben halt auch eine Sportart, die unglaublich viel Trainingsaufwand mit sich bringt. Und er hat jetzt auch danach gesagt, er ist jetzt mal froh, dass es jetzt vorbei ist. So eine unglaublich brutale Vorbereitung möchte er eigentlich nicht nochmal machen. Es sei gut, dass jetzt in 11 Monaten schon Olympia kommt. Und er kann Northugs Entscheidung verstehen, auch relativ früh aufgehört zu haben. Das heißt, wahrscheinlich werden wir den Langläufer Jannis Hüsflot Klebo dann nicht mehr mit 32, 33 Jahren sehen. Olympia sicher auf jeden Fall. Falun im Lande des Erzrivalen in 2 Jahren die WM. Das kann ich mir auch vorstellen. Ob es danach noch weitergeht, ich melde leise Zweifel an.
Ist es denn eine Option für jemanden wie Klebo, oder vielleicht macht er das ja eh schon nebenbei, aber diese ganz großen Volksläufe, von denen der größte ja der Vasalauf ist, sowas dann zu laufen, oder gibt's da schlicht und ergreifend aufgrund des Klimawandels? Also früher mal gab's den Corsa-Lauf, der gestartet ist in der Nähe von Kitzbühel. Ich glaube, ich habe schon ewig nichts mehr gelesen. Das würde mich überraschen. Und ich bin ja doch relativ oft dort, wenn es den noch gäbe. Aber sind diese unter Anführungszeichen Volksläufe dann eine Option für Leute, die eigentlich schon in Weltcuprente sind?
Also diese Läufe gibt's noch sehr, sehr viele. Es werden weniger. Man kann auch gerade was südlich der Alpen oder am Alpen-Südrand angeht, nicht mehr damit komplett planen, dass die stattfinden. Es hat jetzt unlängst wieder in den Dolomiten stattgefunden. Den hat skurrilerweise Alexander Bolschunow gewonnen, der für sonst alles gesperrte Russe, der da auch unter russischer Flagge
auftreten durfte und dann noch rumwitzelte, Trump hätte ihm den Start erlaubt. Also das, naja, da muss er nicht mehr viel zu sagen. Es geht aber der Trend dahin, auch gar nicht mehr Spezialisten gibt, sehr viele von diesen treiben. Klemo kann ich mir vorstellen, dass es mal eins machen wird, aber ein genereller Umstieg, den kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Ja, aber das große Thema, du hast schon angesprochen, in Trondheim war natürlich, ist immer noch die Manipulation der Sprunganzüge der Norweger, die dann ein kleines Mea Culpa geliefert haben. Vorfang und Lindwig haben gesagt, keine Ahnung. Wer es glaubt, wird selig, sag ich da. Was sagst du, Christoph?
Ich sage das, was du sagst, und ich sage das, was eigentlich jeder sagt, mit dem man da spricht. Und ich sage auch das, was eigentlich mein Kollege, mit dem ich dort war, und was auch ich, was wir beide auch sagen, dass das, was die Norweger da jetzt in den letzten Tagen erklärt haben, dass das eigentlich einigermaßen hanebüchen ist. Also es gibt einige Sachen, die sind nachvollziehbar. Anderes ist komplett nicht nachvollziehbar. Also glaube ich, dass die Erregung sich vor allen Dingen an zwei Punkten aufzieht. Einerseits, dass man es eben nur und ausschließlich von diesem einen Wettkampf gemacht haben will, was komplett unlogisch ist. Man hatte bei der gesamten WM funktionierende Anzüge, mit denen die Springer top in Form waren, mit denen sie Top-Leistung gezeigt hat. Und dann schneidet man nicht in der Nacht vor einem WM-Springen diese Anzüge auseinander. Also das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Es ist aber auch diese alte Masche, die man vom regulären Doping kennt, sage ich mal so, die man aus dem Radsport kennt, nach dem Motto, ja, also wenn man erwischt wird, ja, dann ist man dummerweise bei diesem einen einzigen Mal erwischt worden. Ja, also ich will jetzt nicht den Namen Erik Zabel in den Mund nehmen, aber das erinnerte mich schon daran ein bisschen, ne, dass man dann dummerweise einmal gedopt hat und ausgerechnet da erwischt wurde. Die zweite Sache ist, dass die Springer nicht gewusst haben sollen. Das ist eigentlich das, was am irrewitzigsten ist, weil das in einem Business, wo es um Nuancen geht, wo Springer tüfteln, dass man das perfekt abgestimmte Flugsystem hat, wollen zwei Springer nicht bemerkt haben, dass man ihnen auf kompletter Beinlänge oder Armlänge Plastiknähte, sag ich mal so salopp, innen reingenäht hat. Also es ist vergleichbar, als würde man einem Radfahrer unruhigsprachig den Sattel austauschen, einem Fußballer die Stollenschuhe eine halbe Nummer kleiner überreichen oder eben einem Tennisspieler einfach mal ohne Rückfrage mit einem Kilo weniger beseiten. Also das ist komplett ausgeschlossen, dass die beiden das nicht gemerkt, nicht bewusst oder auch nicht beteiligt daran gewesen sein sollen. Also das ist Blödsinn.
Ja, ich habe mir große Teile der WM bei Eurosport dann noch angeschaut und Werner Schuster hat dann auf der Großschanze beim ersten Sprung von Marius Lindwig, der in der ganzen Saison ja nicht gewusst hat, wo das Tor steht, um im Fußball zu sprechen, wo er da dann abspringt und wieder weit segelt und dann sagt Werner Schuster auch, da stimmt doch was nicht. Und ich bin mir sicher, dass Werner Schuster gute Informationen aus Insiderkreisen hatte, dass da was im Argen liegt und deshalb, es ist schwierig, weil ich gehe ja auch davon, alle gehen davon aus, dass das bei den ersten beiden Wettkämpfen auch so war, aber kann man das in irgendeiner Art und Weise denn zurückverfolgen? Weil irgendwas hörte ich da, die sind ja alle gechippt, diese Anzüge. Hat der Lindwig auf dem Springen der Normalschanze denn einen anderen Anzug getragen als auf der Großschanze?
Das ist noch nicht raus. Das kann man nachvollziehen, weil das ist Teil 1 dieser gesamten Geschichte. Die Chips sind ja diesen Anzügen zugeordnet. Diese Chips werden ausgelesen. Und damit kann man eigentlich nachvollziehen, wer wann welchen Anzug getragen hat. Das Problem daran ist, das ist auch noch ein Teil dieser gesamten Gerüchte. Es gibt ja neben den diversen Fakten, die wir bislang kennen, auch sehr viel Geraune. Man munkelt, dass auch diese Chips nicht sakrosant sind, dass man die wohl mit Hitze abtrennen kann, dass man die neu programmieren kann und wieder anbringen kann.
Wahnsinn.
Wenn da noch was rauskommt, müsste man das Ganze auch überdenken.
du sprichst es an, es ist das Problem der Nachweisbarkeit. Man kann wahrscheinlich nachweisen, ob ein betreffender Chip in einem vorigen Wettkampf zum Einsatz gekommen ist, ob dann aber der Anzug davor oder danach manipuliert wurde. Das ist kaum nachzuvollziehen, da diese Anzüge ja kontrolliert wurden. Die wurden halt nur nicht so kontrolliert, dass hatte Anni Bauer, der ehemalige Frauenbundestrainer, der mittlerweile auch ein FIS-Delegierter ist, in einem Interview gestern noch erzählt, die haben erst nach diesen Hinweisen nochmals und nochmals kontrolliert und erst durch Auftrennen dieser Anzüge diese verstärkte Naht gefunden. Das ist etwas, was man normalerweise nicht macht. Letzten Endes sind die Norweger bei diesen Springen durch die Kontrollen gekommen. Das ist erstmal Fakt und sie berufen sich jetzt darauf, das ist ihre Taktik, nur so viel zugeben, wie eigentlich auch auf der Hand liegt, darauf, dass es nur an diesem einen Abend passiert ist. Das Video, was aufgenommen wurde, dieses Ominöse, was die Norweger beim Manipulieren zeigt, das ist wohl verbrieft aus der Nacht vor dem Springen. Dazwischen lagen aber halt auch Teamwettbewerbe. Man kann eventuell vermuten, das ist auch wieder eine Theorie, dass die Norweger in den Teamspringen diese Nähte wieder herausgenommen haben. Weil da, es geht ja nur um diese beiden Topspringer, Lindvik und Forfang, dass nur diese beiden Springer in den Einzelnen damit unterwegs waren. Und in den Teamspringen, weil es ja nur 2 von 4 Springern sind, dann wäre das Risiko zu groß gewesen, da auch nochmal manipuliert anzutreten, wenn man eben mit 2, ich sag mal in Anführungszeichen, schwachen Springern ohnehin nicht die ganz großen Chancen hätte. Es ist ein Gebilde, was sich erst ganz langsam zusammenfügt. Es gibt ja auch noch den Fall des Kombinierers Graabock, oder Graabock vielmehr, wo wir auch noch nicht genau wissen, wie der jetzt angelegt ist. Der scheint mit dem Skisprungfall nicht allzu viel zu tun zu haben. Aber das ist alles derzeit noch sehr viel Rauch, sehr viel Qualm, sehr viel Nebel, ist nur langsam lichtet. Und das Problem ist auch, dass die Norweger, so wie es aussieht, nicht allzu viel eigenmächtig tun, um diesen Nebel zu vertreiben.
So, und weil du Graabock ansprichst, da bringe ich jetzt noch was aufs Tableau, nämlich Jarl Magnus Riebe hat im Grunde genommen die Kombi von der Großschanze nach dem Springen gewonnen gehabt. Und meine Frage ist, bin ich der Einzige, der sich fragt, ob denn Riebe auch mit einem Anzug gesprungen ist, der in die Vorfang- und Lindwig-Schiene fallen würde?
Glaube ich erstmal nicht, weil ich sag's mal, vielleicht ist es naiv, aber ich denke eher nicht. Rieber ist ein so guter Springer, dass er das eigentlich nicht nötig hat. Es gab immer wieder Wettkämpfe, wo er unfassbar weit vorausgesprungen ist. Es ist eine seiner Heimschanzen. Die Bedingungen waren gut für ihn. An seinen Leistungen sehe ich jetzt erstmal nicht Verdächtiges hier in Trondheim.
Okay. Dann lass uns noch zu einem völlig unverdächtigen Kandidaten ganz schnell kommen. Und du weißt, ich kann ja keine Woche in der Tadej Pogacar sein. Und ich habe ein brillantes Bild von ihm gesehen. Das war die Zieleinfahrt bei der Strada Bianchi. Ganz, ganz großartig. Ihn hat's hingebirnt und zwar recht ordentlich hingebirnt. Er hat das Ganze trotzdem gewonnen. Wie geht's meinem Lieblingsradfahrer und wann werden wir ihn wiedersehen?
Wir werden ihn spätestens bei Mailand Sanremo sehen. Ich muss mal kurz auf seinen Rennplan gucken. Also ihm geht's wieder ganz gut. Der Sturz war hässlich, aber der ist halt mit Abschürfungen relativ glimpflich ausgegangen. Das ist halt immer sein großes Problem. Was heißt nicht nur sein großes Problem? Er ist ein Radfahrer, der viel fährt. Wer viel fährt, kann viel stürzen. Das ist halt immer ein Risiko. Aber hier ist es glimpflich ausgegangen. Und er kann sich jetzt ein bisschen erholen. Ich sehe gerade, er fährt wirklich erst dann Mailand Sanremo. Da gehört er nicht zu den ganz unfassbar großen Favoriten für seine Verhältnisse, weil es dann natürlich auch ein bisschen mehr auf die Sprinter ankommt. Aber wir können uns freuen auf die nächsten Rennen. Und er hat eine gute Form. Es gibt jetzt Leute, die sagen, oh, er ist jetzt vielleicht nicht mehr so explosiv wie früher. Das könnte bei der Tour ein Nachteil werden. Aber Strade Bianchi war jetzt vielleicht auch nicht so der ganz große Gradmesser, weil es nicht überragend besetzt war. Also hinter Leuten wie Pidcock klaffte da schon eine Lücke. Aber die Form ist da. Es spricht nichts dagegen, dass es wieder ein sehr großes Tadej Pogacar-Jahr wird.
Das abschließend jetzt aber Mailand Sanremo speist sich für ihn ja auch daraus, das ist einer der Klassiker, den er noch nicht gewonnen hat. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass ihn das halt dann noch zusätzlich motiviert, dass er echt aggressiv das Ganze angehen wird.
Ja, das wird er machen. Er wird dieselbe Taktik wie vom vergangenen Jahr probieren. Er muss halt gucken, dass er an den beiden letzten Bergen, der Cipressa und am Poggio, irgendwie wegkommt. Denn natürlich, wenn er mit einer Gruppe unten auf die Via Roma kommt in Sanremo, dann wird es dann schwer mit gegen die ganz, ganz starken Sprinter wie Philipsen, auch gegen Van der Poel. Das wird dann schwieriger für ihn. Ja, er muss halt gucken, dass er an diesen beiden Bergen wegkommt. Dann hat er eine sehr, sehr gute Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Und alle anderen werden probieren, Pogacar dann nicht wegzulassen. Eigentlich, ja, es ist böse gesagt, aber wer sich die letzte halbe Stunde von Mailand Sanremo anguckt, der hat eigentlich das Zentrale, ja, vor Augen.
Ja, wenn man nichts versäumt, war die 3,5 Stunden, die davor oder 4,5 Stunden, die davor passiert sind. Christoph, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Kurze Pause in der Big Show 702.
Grüezi, da ist der Luis Stefan und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 702. Weiter geht es mit der National Football League, denn es ist viel passiert oder es wird viel passieren in den kommenden Tagen. Ein bisschen was ist schon passiert und das zu besprechen ist zum einen dabei natürlich Nicolas Martin. Guten Morgen, lieber Nicolas.
Hallo.
Und wir begrüßen ihn mit einer ganz, ganz herzlichen Gratulation. Franz Büchner ist zum ersten Mal Papa geworden. Franz, servus, herzliche Gratulation. Wie ist es?
Servus, Dankeschön. Ja. Anders natürlich. Alles ist anders. Generell natürlich das ganze Leben, aber auch vielleicht auch die eine Erwartungshaltung etc. Aber so insgesamt natürlich sehr positiv. Keine Frage.
Ja, Franz, alles Gute, aber kann sie werfen? Frage für einen Freund, der Spielerfeld ist.
Also mit den Armrudern geht schon sehr gut. Ich weiß nicht, ob das schon die richtige Bewegung ist, aber möglicherweise geht es in die richtige Richtung.
Ah, ich habe ein paar Fragen mitgebracht an euch beide von meinen Schülern. Eigentlich nur eine. Und das ist San Francisco 49ers-Fan, der Lukas, der immer sich ein kleines bisschen so fühlt, Nicola, als ob die 49ers schlecht aussteigen, nur schlechte Deals machen. Dabei gibt's ja für die, glaube ich, auch was zu feiern, weil Christian McCaffrey auch Papa wird. Ich meine, ich weiß gar nicht, worüber sich die 49ers-Fans aufregen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, darf ich oder muss ich mich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass Aaron Rodgers im nächsten Jahr für die Pittsburgh Steelers das Ei wirft? Ich weiß es nicht. Nicola, bitte gib mir Antworten, stell dem Franz Fragen, plaudert miteinander, ich lausche.
Also wir dürfen nicht vergessen, die 49ers waren letztes Jahr noch im Super Bowl. Ja, aber bitte mal.
Ja,
ich weiß auch nicht. Bitte mal einen Gang runterfahren. Ja. Also mir fallen spontan etwa 28 Teams ein, die in den letzten 2 Jahren nicht im Super Bowl gestanden haben. Es sind sogar wahrscheinlich 29, ja. Also es könnte alles viel schlimmer sein. Ich weiß, was nicht das ganze Problem ist. Aber ja, gut. Also 49ers zur Kenntnis genommen, die wirklichen Schlagzeilen schreiben ja andere. Franz, und bevor wir zur Problematik in West Pennsylvania kommen, wer Seahawks-Fan ist, Franz, und sich vielleicht jetzt 3 Wochen nicht mit seinem Team beschäftigt hat oder vielleicht auch die ganze Offseason nicht und dann am ersten Spieltag schaut, der könnte etwas überrascht sein, weil ja, euer Quarterback heißt jetzt Sam Darnold und eure Receiver heißen auf jeden Fall nicht mehr Metcalf und Lockett. Da ist ganz gut aufgeräumt worden.
Es ist eine Menge passiert, ja. Ich muss ja selber mal zugeben, dass ich jetzt auch aufgrund der neuen Lebenssituation mich gar nicht so sehr mit beschäftigt habe. Ich habe jetzt mal im Vorfeld unserer Aufzeichnung mal reingespickt und da wirst du ja doch ein bisschen erschlagen, so generell, was so alles passiert und wer jetzt wo und wie und überhaupt sich zurechtfindet. Aber ja, es ist irgendwie viel, viel neu, gerade in Seattle tatsächlich. Schon spannend, das zu beobachten. Also klar hat Darnold gezeigt letzte Saison, dass er ja, vielleicht seine Karriere wiederbelebt hat, so richtig in Schwung gebracht hat, aber ein neues Umfeld heißt natürlich auch neuer Coaching-Staff, neue Mitspieler, kann man das nochmal abrufen? Ja, es liegt ja manchmal tatsächlich auch einfach an der richtigen Kombination zwischen Head Coach und Quarterback. Geht das nochmal in der Form zu reproduzieren? Und dann natürlich, ja, zu wem wirft er das Ding? Es stellen sich da einige Fragen tatsächlich bei den Seahawks, nicht nur bei denen, tatsächlich auch bei ein paar anderen Teams, aber ja, es ist dann doch, ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren so heftig war, aber ich finde, es ist schon auffallend viel Bewegung drin und auffallend viel auch an großen Veränderungen.
Ich glaube, die Bewegung war immer drin, aber die Anzahl der großen Namen, die ist vielleicht dieses Jahr, die ist auffällig. Mhm. Auch von Spielern, die wirklich eine große Rolle in ihren Teams gespielt haben und wo schon früh es hieß, ja, sie werden getradet. Jetzt wurden Cooper Kupp doch gecuttet, ja. Das ist vielleicht so die große Überraschung. Aber ja, also die Seattle Seahawks, das wird spannend mit Sam Darnold, weil also ja, in Minnesota hat er halt Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hockenson, ja, aber was hat er in Seattle? In Seattle die O-Line? Das ist auch nicht das Level von den Vikings. Also es muss nicht unbedingt an Darnold liegen, wenn es nicht funktioniert. Ja, also
das ist richtig.
Das ist ja. Wir werden sehen. Dann auch andere, die sich umschauen werden, weil sich doch viel verändert hat. Wobei wir fangen vielleicht mal mit einem Fall an. Also der geneigte Katastrophentourist schaut da schon die letzten Jahre immer mit einem halben Auge hin, auch dieses Jahr mit dem Quarterback-Benching. Die Colts, sie haben Anthony Richardson und sie haben jetzt für die Competition Daniel Jones unter Vertrag genommen. Wie excited wärst du als Colts-Fan?
Ah, so semi, ne? Ich weiß nicht, ich weiß es noch nicht so genau. Also vielleicht ist es ja dann auch, was ich gerade schon gesagt habe, auch für Daniel Jones jetzt dann doch die richtige Mischung, aber auch das weiß man ja alles erstmal nicht. Und mit dem, was er mitbringt an ja, Track Records, ja, ne, weiß ich nicht. Ist auch wieder so eine Position, wo du jetzt natürlich sagen kannst, hey, man kann natürlich positiv bleiben. Der Kerl hat schon ab und zu mal gezeigt, dass er schon auch was kann. So ist es nicht. Man haut ja mal gerne drauf. Aber es ist natürlich so insgesamt keine einfache Karriere bisher gewesen für Daniel Jones. Nichtsdestotrotz ist das vielleicht jetzt das Umfeld, was ihn so richtig nach vorn pusht, nach vorn bringt. Wird man sehen, wird man abwarten müssen, ne? wenn man so schön sagt. Aber ja, natürlich, wenn du das jetzt siehst als Colts-Fans, denkst du dir vielleicht auch, naja, sich ein Dank, da gibt's vielleicht doch noch bessere Alternativen.
Also Daniel Jones jetzt bei den Vikings und dann schauen wir mal, ob das eine Competition wird oder nicht. Dann, die Jets haben Aaron Rodgers letzte Nacht entlassen, fressen 14 Millionen dieses Jahr im Cap, 35 Millionen 2026, weil sie es als Post-June-One-Cut gemacht haben. Sie haben auch schon ihren neuen Quarterback und der heißt Fields.
Der heißt Fields, ja. Justin Fields hat man geholt aus Pittsburgh. Ja, naja, mal gucken. Ne?
40 Millionen, ja, 30 Millionen garantiert 2 Jahre.
Das ist kein schlechter Zahltag für Justin Fields. Jetzt ist natürlich bei den Jets sowieso die Frage, wer funktioniert da generell? Aber mal gucken. Neuer Head Coach, neuer Quarterback. Auch das ist dann wieder der nächste Schritt, ist doch irgendwie mal zu schaffen, nachdem man jetzt die letzten Jahre gefühlt eigentlich die Teams beisammen hatte, die das große Ding wuppen sollten. Dann hat es irgendwie auch jeweils überhaupt nicht für die Playoffs gereicht, aus diversen
Gründen. Das talentierteste Team in der Jets-Geschichte.
Wahnsinn, ja. Naja, man braucht natürlich auch manchmal ein bisschen weniger Verletzungspech, aber jetzt ist es Justin Fields, der ist das auch noch so ein Stück weit schuldig, dass er tatsächlich auf so einer Position ein Team führen kann. Er ist natürlich noch nicht so lang in der Liga und jetzt letzte Saison so ein halber Backup. Wobei, wenn er gespielt hat für die Steelers letzte Saison, war er eigentlich gar nicht so verkehrt. Ne? Also vielleicht hat ihm das so ein bisschen mehr Selbstvertrauen eingehaucht, dass er jetzt mitnehmen kann als Push für diesen neuen großen Job.
Also Justin Fields jetzt bei den Jets und damit ist Aaron Rodgers sein Job los. Das wussten wir schon, jetzt ist es quasi konkret und jetzt ist die Frage, was macht er? Anscheinend sind zwei reelle Optionen dabei und eine quasi eine Wildcard. Ja, die eine Option wäre Pittsburgh, das hat Jens schon angesprochen. Die andere Option wären wohl die Giants und die dritte wäre, und das wäre jetzt komplett untypisch für einen Quarterback, der schon in Green Bay und bei den Jets war, Minnesota.
Na, gut, ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch mit Minnesota, aber ja, Brett Favre, ne? Ich meine, es sind ja diese Parallelen so ein bisschen. Es ist ja der Karriereweg seines Vorgängers quasi gewesen. So ein
Jordan Love verfolgt das ganz gespannt.
Und, ja, vielleicht ist es ja schon vorgegeben gewesen. Vielleicht passiert es tatsächlich. Vielleicht tatsächlich ein bisschen unrealistisch, aber wer weiß es schon so genau. Auch die müssen ja mal gucken, ob das jetzt mit dem quasi Rookie-Quarterback, der hoffentlich dann verletzungsfrei ist, funktioniert oder nicht. Wenn man da so eine Option noch hätte. Aber ich glaube, es wird tatsächlich eher Pittsburgh oder New York, also die Giants in dem Fall. Weil, ne, dann müsste er gar nicht mehr groß sich verändern, Aaron Rodgers. Müsste er vielleicht die Umkleidekabine wechseln, wenn er bei den Giants spielt. Aber ja, das ist interessant, wieder mal, diese Personalie. Ne? Aber er will ja nochmal und es gibt offensichtlich ein paar Interessenten. Ich bin echt gespannt, wo er am Ende landet und wie das dann dort funktioniert, nachdem das ja jetzt zwei, also zumindest ein verlorenes Jahr und ein bescheideneres Jahr waren für ihn.
Die Frage wäre, wenn es nicht Rodgers wird, wer soll Bälle auf DK Metcalf und George Pickens in Pittsburgh werfen?
Das ist die nächste Frage, die sich stellt. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, weil wen haben die eigentlich aktuell überhaupt unter Vertrag? Ich weiß es gar nicht genau.
Also Russell Wilson schaut sich im Augenblick andere Teams an. Er war in Cleveland unter anderem, glaube ich. Ja. Der Fields haben wir ja schon geklärt. Der ist in New York. Ja.
Ja, gibt's denn überhaupt Optionen? Nee. Ich habe es heute nämlich beim Laufen auch gedacht. Und wer könnte da den Quarterback geben? Also ich habe ja sowieso keine Ahnung, aber mir fällt doch auf großer Breite niemand ein.
Ja, ich versuche es ganz ohne. Aber dann holst du eigentlich nicht weg. Ja. Also dann holst du mehr Running Back. Ich weiß es nicht.
Tja, irgendeinen brauchst du. Jameis Winston ist, glaube ich, noch verfügbar.
Den würde ich nehmen. Der hat mir immer getaugt. Seit er im College gratis gegessen hat und dafür bestraft wurde bei irgendeinem Laden, hat er mein Herz gewonnen.
Also ich glaube, die Steelers haben noch Skylar Thompson unter Vertrag, wenn ich mich recht erinnere.
Ah. Ja, dann. Ah. Ich meine dann. Weiter im Tag.
Ja, es ist, also es passieren interessante Dinge. Wer sich wundert, also im Draft jetzt die Quarterback-Tiefe ist jetzt auch nicht so beeindruckend und da gibt's andere Kandidaten weiter vorne, die picken werden. Von daher müssen wir gucken, was da passiert. Aber ja, also das ist wirklich eine große Frage, was passiert bei den Steelers, weil also ne, man hat sich auf dem Receiver-Markt verstärkt und dann gucken wir alle auf den Quarterback und also außer sie sind sich vielleicht wirklich ziemlich sicher, dass sie zum Beispiel Rodgers kriegen würden, haben wir erstmal alle etwas größere Fragezeichen im Gesicht. Aber
ja, irgendeinen brauchst du natürlich, der, ich sag mal, eine gewisse Qualität mitbringt, weil du hast ja schon gesagt, die Receiver sind ja durchaus vorhanden und wenn du einen Metcalf holst und du weißt ja auch, wie DK Metcalf vielleicht so ein bisschen tickt, wenn es mal nicht so läuft. Vor allen Dingen nicht so in seinem Sinne, dann könnte da auch die Stimmung sehr schnell mal kippen. Ja, egal wie nett sich das liest mit 132 Millionen in 4 Jahren, dann kann man da vielleicht mal kurz drüber hinwegsehen. Aber DK Metcalf ist ja durchaus ein Spieler, der seinen Ärger dann auch sehr schnell mal Luft macht. Ne? Also die müssen eigentlich ihm irgendjemanden zur Verfügung stellen, der so halbwegs in der Lage ist, Bälle in seine Richtung zu werfen.
Das Gute ist, auf der anderen Seite steht einer, der ein bisschen ähnlich ist. Mit Pickens. Der ist ja auch ein bisschen schwierig, wenn er den Ball nicht bekommt.
Macht jetzt aber für Pittsburgh auch nicht besser, wenn du zwei davon hast.
Macht mich jetzt hier nicht fertig, Männer. Was ist da los?
Und wenn du dann noch keinen Quarterback hast, der hinwerfen kann, ja.
Das ist ein Trippelschlag, den ich nicht brauche. Alles in die Magengegend um diese Zeit.
Ja, es ist auch von außen stehen natürlich ein bisschen amüsant, aber ja, wir leiden mit dir, Jens. Ansonsten, die Rams cutten also Cooper Kupp, fügen aber Davante Adams hinzu. Die Rams, wir fragen uns sowieso, letztes Jahr, das war ja eigentlich ein Jahr des Umbruchs, dann waren sie in den Playoffs, da haben wir noch Minnesota rausgehauen. Was erwarten wir? Also, wo stehen die Rams für dich im Augenblick, Franz?
Also so schlecht waren sie ja, wie du schon gesagt hast, letzte Saison nicht. Und man hat so das Gefühl, die können jetzt nochmal ein bisschen besser werden mit solchen Verpflichtungen, wie eben Davante Adams, sicherlich auch ein Stück weit möglich gemacht durch Matthew Staffords Umstrukturierung des Vertrages. Muss natürlich da auch ein bisschen Platz schaffen. Aber ich meine, das ist schon eine schlagkräftige Truppe, die sich da relativ gut gefangen hat, nachdem man ja letzte Saison gerade zu Beginn enorme Verletzungssorgen hatte, dann eben einen schlechten Start hatte, aber die sind richtig stabil geworden. Also so verkehrt sieht das nicht aus. Und jetzt hast du noch einen Star Receiver extra dazu. Also ich glaube, die Rams, ja, wenn das jetzt nicht irgendwie ein kompletter Ausreißer war letzte Saison, mit denen kann man schon rechnen. Allein nur aufgrund der Tatsache, dass sie das Team, soweit ich das überblicke, einigermaßen zusammengehalten haben aus der letzten Saison und dann eben jetzt mit dieser Hinzufügung von Adams, das klingt nicht so schlecht.
Ja, ansonsten, es gibt Teams, deren Tendenzen sich nie verändern, in dem Fall die Saints, die jetzt Justin Reed Geld hinterher schmeißen, die haben seit Jahren Salary Cap Sorgen, die nehmen weiterhin Geld von den nächsten Jahren und schmeißen es Spielern hinterher. Man versteht es nicht so recht, Franz, wieso da nicht irgendjemand mal kommt und sagt, komm, wir machen einen Cut, räumen einmal auf für ein, zwei Jahre und dann fangen wir sauber an. Nee, stattdessen, also nee, wir nehmen den Bagger und buddeln immer tiefer ins Salary Cap Loch.
Ja, das stimmt. Und das macht es dann auch für Kellen Moore auch nicht besonders einfach, glaube ich. Weil jetzt holst du halt so einen ja dann doch sehr gefragten Coach, der jetzt ja sich einige Jahre als Offensive Coordinator da wirklich seine Sporen verdient hat. Den schmeißt du jetzt da rein. Der soll jetzt quasi das Ruder rumreißen, da Erfolg bringen. Es könnte eine bessere Situation, eine bessere Ausgangsposition sein für ihn. Vielleicht wird es auch besser, als man denkt. Aber ich sehe das auch eher ein bisschen problematisch, ähnlich wie du es gerade schon beschrieben hast.
Die Saints, seit Jahren denken wir, das funktioniert nicht mehr. Auf der anderen Seite müssen auch vielleicht dagegen halten. Es funktioniert ja doch irgendwie, aber es wird halt nicht besser. Also von daher, not sure. So, Mac Jones wird übrigens, wenn wir San Francisco schon vorne hatten am Anfang, deren neuer Backup heißt Mac Jones. Wir haben jetzt bei einigen Quarterbacks gesehen, wenn die mal Backup da waren, das hat ihnen nicht geschadet. Was gratulieren wir jetzt Mac Jones zu zwei Jahren bei den 49ers?
Bei den 49ers. Ja, du, so schlecht muss es nicht sein tatsächlich. Du hast schon gesagt, es gibt so ein paar Beispiele aus den letzten Jahren, die das ganz gut aufgenommen haben, die dann vielleicht auch vor der Saison gar nicht so wirklich gedacht waren als eine Option, die dann mussten, die dann konnten. Also warum nicht? Ja, Mac Jones, ja, neue Adresse, bisschen in Kalifornien mal Luft schnuppern. Er hat ja durchaus auch in seiner Zeit in New England hin und wieder gute Spiele gehabt. Es gilt halt immer für mich, solche Spieler dann auch mal so ein bisschen zu schonen. Ich glaube, in so einer Rolle dürfte er sich ganz wohl fühlen. Und dann kitzelst du den vielleicht auch nochmal, wenn er denn gefordert sein sollte. Was wir für die 49ers vielleicht nicht an erster Stelle hoffen. Aber nach dem ganzen Verletzungspech der Vorsaison ist es ja nicht ausgeschlossen, dass das wieder passieren könnte. Gerade auch auf der Position. Also hat man mit Mac Jones jemanden, der sich, glaube ich, schon ganz gut machen könnte in San Francisco.
Und von Kyle Shanahan kann er wahrscheinlich noch sogar ein bisschen mehr nennen als von Matt Patricia.
Ja, glaube ich auch.
Herrlich. Ja, Jens, also wir können hier zu seinen Steelers nicht wirklich viel sagen, aber es liegt nicht an uns. Ja,
ich habe nur gelesen.
Es liegt auch ein bisschen an den Steelers.
Ja, ich habe gelesen, dass ich Mike Tomlin mit Aaron Rodgers treffen möchte. Vielleicht ist das auch schon geschehen und ich gehe nicht davon aus.
Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde. Ja, also ich würde jetzt, also die Steelers sind mir jetzt nicht grundsätzlich unsympathisch, aber also wenn da Aaron Rodgers um die Ecke kommt, also ich hoffe, die Steelers machen das, was irgendwie die Jets angedroht hatten, So von wegen, ja, also hier, das wöchentliche Auskotzen bei Pat McAfee und Co. ist jetzt vorbei. Mal gucken.
Ja, ich hab wirklich ungelogen gestern auf der Autofahrt von München nach in die Steiermark, weil mein Sohn das auf seiner Playlist hatte bei Spotify. Das erste Mal Pat McAfee gehört. Ich höre immer komplett andere Podcasts. Ich war nicht begeistert. Colin Coward habe ich dann auch noch gehört, der dann sagt, dass die Steelers so viel Kohle DK Metcalf nachwerfen, ist ein kompletter Fehler, weil die Mannschaft überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist, mit diesen Wide Receivern zu arbeiten. Wir werden sehen. Franz, ich danke dir. Es ist ein großes Glück, Kinder zu haben. Ich habe deren drei und ich frage mich, warum ich nach drei aufgehört habe. Aber selbst du musst noch arbeiten, Franz. Wo werden wir dich am Wochenende hören?
Das stimmt tatsächlich. Ja, ein Stück weit. Ich mache einerseits ein bisschen eine Fußballzusammenfassung in erste, zweite Liga. Das läuft dann Sonntag morgens beziehungsweise dann auch online auch für Sport 1. Und außerdem noch Samstag am späteren Abend ein bisschen NHL mit den Caps und den Sharks. Da geht's dann so ein bisschen weiter zu schauen, ob ein gewisser Alexander Ovechkin seine Rekordjagd fortsetzen kann, ob er wieder näher rankommt an den Gretzky-Torrekord.
Dass der immer noch spielt. Aber Hauptsache, das Foto mit Putin ist in seinem Insta-Profil als Profilfoto. Großartig. Franz, ich danke dir ganz herzlich. Nicola, bleib noch da, denn gleich geht es um Rugby und die Six Nations.
Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 702, weiter geht's. Eine Woche haben wir pausiert im Rugby. Jetzt hat am Wochenende die nächste Runde der Six Nations stattgefunden. Nicola ist dabei geblieben, dazugekommen. Zum einen Simon Jung. Servus Simon.
Hola.
Hoho. Und Jan Lüdecke, der gerade noch in Südafrika war und jetzt trotzdem netterweise ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Jan.
Jetzt servus, ich habe nur mit Südafrika telefoniert.
Ach, das war's. Okay, gut. Nicola, bitte take it away.
Ja, Six Nations, das Spitzenspiel, auf das wir alle gewartet haben, fand am Wochenende statt zwischen Irland und Frankreich in Dublin. Und Simon, am Ende gewinnt Frankreich 42-27. Das Ergebnis täuscht über zwei Sachen hinweg. A, die erste Halbzeit war eng und die Iren haben quasi die erste Viertelstunde in Frankreich 22 verbracht, aber keinen Punkt rausgenommen. Und zwischendurch war es nicht mehr eng, weil die beiden letzten irischen Versuche sind irgendwie zwei in den letzten drei Minuten gefallen. Das war zwischendurch eine Riesenansage der Franzosen. Was machen wir mit dem Spiel insgesamt?
Ja, über den Ball reden wir später. Ja, also ich finde, es wollte darüber auch eigentlich über gar nichts hinweg. Du hast genau gesagt, diese Anfangsphase, die Iren war brutal stark. Aber die Franzosen haben da alles dagegen geworfen und das kannst du machen, wenn du weißt, dass du all deine Stürmer bis auf einen auswechseln kannst durch diesen 7-1-Split auf der Bank. Dann kannst du da in der ersten Hälfte wirklich alles reinschmeißen, da hat sich keiner geschont. Und ja, die Iren hat das genauso Körner gekostet und dann natürlich auch noch mental ist es schwierig, wenn du da keine Punkte mitnimmst. Und ja, Schwarz-Frankreich daran wirklich, da hast du gemerkt, was da die körperliche Dominanz von die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte, also mit dann den frischen Kräften so um die 50. 55 Minuten rum, was sie da wirklich das Spiel dann an sich gerissen haben. Hinten raus, dass die Iren nochmal punkten, vor allem, dass Kieran Healy bei seinen letzten Spielen Dublin nochmal einen Versuch legt. Das ist alles schön, aber kein Bonuspunkt für die Iren, nicht mal, also weder für fehlgelegte Versuche noch für ein enges Spiel. Bedeutet natürlich, dass sie jetzt nicht mal mehr mit einem Bonuspunkt-Sieg an die Franzosen rankommen können, sollten die gewinnen. Also ja, die Iren sind noch mehr auf Hilfe der Schotten angewiesen als die Engländer, für den Fall, dass die beide gewinnen sollten. Aber ja, also alles in allem war es ein grandioses Spiel und von Frankreich wirklich sehr, sehr überzeugend.
Also Irland braucht, also Frankreich darf nicht zu hoch, darf nicht mit Bonuspunkt gewinnen und England auch nicht. Und dann hätte Irland eine Chance, wenn sie Italien aus dem Stadion prügeln. Aber das ist also many ifs bei der ganzen Geschichte. Jan, ja, das Ganze, also ich ich konnte es nicht live schauen, weil ich selber beschäftigt war, aber die ist dann auf dem Rückweg, aha, Dupont hat sich verletzt. Dann stelle ich fest, er hat sich nicht spät verletzt, sondern als es 5-0 stand. Das heißt, der ganze Punkteregen fand statt, als er schon runter war. Die Franzosen waren am Jaulen nach dem Spiel, dass die Verletzung von Dupont, also hat sich ein Kreuzbandriss bei einem Ruck geholt, dass das nicht ganz sauber war. Also ich habe es umgekehrt gesehen, weil quasi ich habe es erst gelesen, dann gesehen. Jan, wie hast du es wahrgenommen?
Das war ein ganz normaler Rugby-Unfall. Das hat ja der Schiedsrichter dann auch gesagt. So, hey, leider ist es so, dass beim Rugby manchmal Verletzungen passieren. Das war definitiv keine Absicht, nichts, was bestraft gehört. Und es ist ja im Nachhinein auch nicht bestraft worden. Es tut einem natürlich unfassbar weh in der Seele, wenn man sieht, dass der beste Rugby-Spieler der Welt jetzt ein halbes bis dreiviertel Jahr raus ist. Aber da kann man in ihm wirklich keinen Vorwurf machen. Und umso beeindruckender war es natürlich, wie die Franzosen dann auch ohne ihren besten Mann dieses Spiel dominiert haben. Le Cue, der reingekommen ist, der hat vielleicht das Spiel seines Lebens gemacht. Das war wirklich unglaublich.
Ja, Le Cue, der letztes Jahr in den Six Nations oft in der Kritik stand. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
Ja, das war krass. Ich habe es ja selber kommentiert und dann stand es zur Pause, ja, glaube ich, 6-8. Und ich habe schon 10 Minuten vor der Pause gesagt im Live-Kommentar, Leute, das ist jetzt so ein Low-Scoring-Game, aber ich prophezeie euch, hier werden unfassbar viele Punkte fallen, weil das war so ein krasser Abnutzungskampf in der ersten Hälfte. Ich war mir noch unsicher, in welche Richtung die vielen Punkte fallen werden, weil die Franzosen sahen schon nach den ersten 20 Minuten auch ein bisschen fertig aus. Also die mussten ja nur verteidigen. Das war so ein Powerstart der Iren.
Ich glaube, François Cros hatte nach 20 Minuten 11 Tackles.
Ja, also total krass. Aber es hat sich gezeigt, dass Frankreich eine dieser wenigen Nationen ist, die diesen 7-1-Split wirklich zu ihrem Vorteil nutzen können. Selbst als sich noch ein zweiter Hintermannschaftsspieler nach Dupont verletzt hat und sie einen Stürmer auf Center einwechseln mussten, hat man nichts davon gemerkt. Und sie haben die Iren dann erdrückt eben mit ihrer Bomb-Squad, dass sie immer wieder frische Stürmer reinwerfen konnten. Bei den Iren spielt auf der einen Seite natürlich auch noch rein, dass sie ohne ihre zwei besten Außen spielen mussten. McCanson ist ausgefallen, James Lowe hat sich beim Aufwärmen verletzt, ist dann kurzfristig raus gewesen. Da fehlt dann diese krasse Tiefe bei den Iren. Die Franzosen haben die mit Abstand größte Tiefe im europäischen Rugby. Das war krass.
Das war krass, ja. Also als ich den Zwischenstand gesehen habe, als ich in Heidelberg war, ich glaube, das war 70. Minute, habe ich auch erstmal geschaut, man liest es gerade richtig rum. Oh ja, okay, gut. Ja, das war überraschend. Ja, das Ganze ist aber nichts wert, Simon, wenn man jetzt am Wochenende nicht Schottland schickt. Wie siehst du die Chancen von Schottland in Paris?
Schottland ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen so ein Bogey-Team von Frankreich geworden. Also das hatten wir natürlich, das war noch in dem leeren Stadion, 2021 der Sieg in Paris und dann aber auch, ich glaube, das Jahr davor, genau 20, war das in Edinburgh mit der roten Karte gegen Auas. Also immer wieder sind die Franzosen über die Schotten gestolpert, aber ja, nee, also ich überleg's mir, wie das gehen könnte, aber eigentlich vor allem, wenn man sich das mal anschaut, wie das laufen wird am Samstag. Zuerst spielt Irland gegen Italien, wird wahrscheinlich gewinnen. Dann ist schon mal Druck auf Frankreich. England gegen Wales, da schaue ich mal drauf, bin ich auch gespannt, können wir gleich darüber quatschen. Sollte England da aber gewinnen, noch mehr Druck. Frankreich muss gewinnen. Es würde nicht reichen, auch nicht mit Losing-Bonus-Punkten irgendwie da entsprechend auf der Tabelle hochzuarbeiten. Die müssen gewinnen. Und dann hast du halt ein offenes Spiel und Schottland mit Finn Russell, mit dieser starken Hintermannschaft. Und ich glaube, durch die Hintermannschaft kommst du leichter durch bei Frankreich als durch den Sturm. Das haben wir jetzt auch gesehen, wie die Iren das versucht haben. Und das ist eh nicht die Stärke der Schotten. Also die Schotten, die werden hier auf jeden Fall gefährlich sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie schön 1, 2, 3 Versuche legen werden. Aber in diesem Spiel, Samstagabend, 21 Uhr, Stade de France, und dann kommt diese Welle an französischem, ja, Fleisch auf dich zu. Diese Stürmer mit 140, 150 Kilo. Und dann bringst du nochmal welche von der Bank. Und da wird Schottland nicht dagegen halten können. Also Schottland wird punkten, aber Frankreich wird safe noch mehr punkten. Und dann wird es am Ende ja ein französischer Titel werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Sieht das Jan auch so? Ich glaube, die Aufstellung, ich glaube, die Bank, also außer dass Lucu jetzt startet und Dugarek dann auf die Bank geht, aber ich glaube, die Bank, wenn ich es richtig sehe, ist genau die gleiche wie gegen Irland.
Ich habe die Aufstellung tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich google gleich mal parallel.
Mach schon, bei Aldegiri, Meafo, Oradou, Jégou, Jelon und dann Dugarek. Also das ist das, was bei Irland auf der Bank saß, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das müsste das Gleiche sein. Also ich sehe es auch so. Ja, die Schotten waren in den letzten Jahren immer mal wieder ein Stolperstein für die Franzosen, aber sehe ich diesmal tatsächlich gar nicht. Also vor allem eben auch wegen dieser 7-1-Blitz. Ich glaube, das ist das perfekte Spiel, um den nochmal auszupacken. Die Schotten sind eine extrem starke Mannschaft, aber sie haben Probleme im Sturm und sie werden gegen diese dann insgesamt 14 französischen Stürmer kein Land sehen. Das wird die erdrücken. Jetzt bringen die Franzosen auch noch Ficou zurück in der Hintermannschaft mit der beste Verteidiger. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz deutliche Kiste wird. Noch deutlicher als die Nummer in Dublin.
Ficou, der wieder reinkommt für Barassi, der eine Gehirnerschütterung sich im Spiel gegen Irland geholt hat. So, also Frankreich mit einem Sieg werden sie durch. Es reicht ein Sieg ohne Bonuspunkt. Beziehungsweise, wenn es ein Sieg ohne Bonuspunkt ist, Simon müsste England
Wales mehr als 80
mit, Punkte mit 87 Punkten mehr schlagen als Frankreich Schottland, dann hätten sie höchstwahrscheinlich auch übrigens den Offensivbonuspunkt, weil 87 Punkte nur mit Dreiern wird schwierig, also mit Straftritten und Dropkicks, aber das sehen wir jetzt ja nicht kommen. Das heißt also, England, wenn sie einen Titel gewinnen wollen, da müssen sie hoffen, dass Frankreich verliert, dass sie überhaupt in der Position sind, am letzten Spieltag den Titel zu holen in Wales, ist ja schon mal ein Fortschritt eigentlich, oder?
Also, ja, also was das Endresultat angeht, warten wir jetzt mal das Spiel ab, weil ich kann mir tatsächlich vorstellen, es würde zum Turnierverlauf passen, vor allem zur walisischen Entwicklung, wenn hier in Cardiff England verliert. Deswegen, dann ist es kein Fortschritt, muss man sagen. Bislang aber auf jeden Fall in dieser Position zu sein und den Sieg gegen Frankreich geholt zu haben, weil wir sehen jetzt ja, wie stark Frankreich wirklich ist. Und England im ersten Spiel gegen Irland, das war das erste Spiel des Turniers, da brauchst du noch Zeit, um dich wirklich zu finden, auch mit der Mannschaft. Die Aufstellung haben sie auch geändert nach dem Spiel. Und deswegen, also die Entwicklung der Mannschaft ist positiv über den Turnierverlauf. Aber im Großen und Ganzen hat jetzt Steve Borthwick seine dritte Saison sein drittes Six Nations mit England. Und wirklich die klare Richtlinie sehe ich noch nicht, wohin es gehen soll mit England. Jetzt auch mit der neuen Aufstellung. Du orientierst dich wieder zu sehr am Gegner, finde ich. Also die Engländer, die spielen nicht auf ihre eigenen Stärken. Die schauen, was kann Wales bringen. Oh, die bewegen den Ball viel. Deswegen spielen wir wieder mit 3 Siebnern auf der dritten Reihe, mit Ben Earl auf 8 und den beiden Curry-Brüdern. Wobei Tom Willis einfach eigentlich ein X-Factor-Spieler war in den letzten Spielen für England. Vor allem gegen Frankreich und gegen Italien. Dass du gemerkt hast, da ist wirklich einer, der über die Game-Line geht, der hart die Bälle vorträgt. Und den jetzt rauszunehmen, finde ich nicht den richtigen Ansatz, weil du selbst eine Stärke verlierst, um halt eine Stärke des Gegners auszugleichen. Mit den 3 schnellen Flankern an der dritten Reihe. Und in der Hintermannschaft, ja, so. Eigentlich, Ollie Lawrence ist raus. Du hast keinen anderen starken Ballcarrier in der Hintermannschaft, außer Tommy Freeman, der eigentlich dein bester Außen war. Jetzt ziehst du den nach innen, setzt dann Daly und Roebuck auf Außen und Marcus Smith auf Fullback. Und bei den riesen Spielerpool, den England hat, haben sie echt keine Tiefe in der eigentlichen Nationalmannschaft, wie man sieht. Also vor allem in der Hintermannschaft, das finde ich sehr enttäuschend eigentlich, dass man da nicht mehr die Talente aus der Premiership auch nutzt oder sogar die Talente aus anderen Ländern, wie Frankreich zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja ein Dogma, das will man ja nicht umstoßen.
Ja, aber wenn man würde, dann wäre man vielleicht erfolgreicher.
Gut.
Könnte man noch einen vierten Open-Side-Flanker mit Jack Willis spielen?
Das wäre natürlich eine Option. Jan, wie siehst du es mit England? Also A, die Entwicklung und B, jetzt in Wales. Wales hat am Wochenende gegen Schottland verloren, 35-29, beide Bonuspunkte mitgenommen in Schottland. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, also der desolate Trümmerhaufen, der es an den ersten zwei Spieltagen war, ist es nicht mehr.
Nee, die haben sich deutlich verbessert, aber es reicht trotzdem noch nicht. Also es ist eine Mannschaft, die nicht aufgibt, das hat man jetzt gesehen, eben dadurch haben sie sich diese zwei Bonuspunkte geholt, aber insgesamt ist es noch viel zu wenig, um wieder richtig auf Six Nations Niveau zu sein. Also natürlich kein Vergleich mehr zum Start ins Turnier, das liegt einfach auch am Trainerwechsel, das liegt daran, dass Matt Jarrett Spieler wieder reingeholt hat, Spieler auf ihren Positionen spielen lässt, das war unter Warren Gatland sehr seltsam, der hatte viele Spieler außerhalb ihrer Position oder ihrer gewohnten Position spielen lassen, hat damit irgendwie so gefühlt so ein bisschen gebettelt, dass er entlassen wird. Dementsprechend ist es besser, aber für mich werden die auch gegen England keine Chance haben. Auch da erwarte ich eine deutliche Kiste. Ich bin genauso wie Simon, ich verstehe diese Aufstellung überhaupt gar nicht. Ich verstehe nicht, warum da nicht mal ganz andere Spieler nachkommen. Schön jetzt einen Henry Pollock auf der Bank zu sehen, aber gerade wie Simon sagt, in der Hintermannschaft, dann jetzt auch mit George Ford auf der Bank. Ich glaube, du müsstest einfach mal Leute da reinwerfen, um zu schauen, dass du halt wie Frankreich aufbaust, weil vom Spielerpool her ist England eigentlich die einzige Mannschaft, die Frankreich auf lange Sicht matchen kann. Aber wenn sie so weitermachen, wird es glaube ich nichts.
Also am Wochenende Irland, zuerst in Italien um 15.15 Uhr am Samstag, dann um 17.45 Uhr England in Wales und dann Frankreich gegen Schottland um 21 Uhr. Als hätten es die Kalenderplaner gewusst. Also Irland, England müssen vorlegen, Frankreich dann quasi unter Umständen nachlegen. Das Rugby-Wochenende in den Six Nations. Und ich kratze mich ein bisschen an den Kopf, Jan, auch am Samstag um 15.45 Uhr spielt dann Deutschland gegen die Schweiz in der Rugby Europe Championship um Platz 7. Ich frage mich nur, warum macht er das parallel zu den Six Nations? Was macht da, also warum Rugby Europe? Aber gut, da stecken wir nicht drin. Nichtsdestotrotz ein wichtiges Spiel für Deutschland, also sollte man auch nicht vergessen an diesem Six Nations Spieltag.
Ja, absolut. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Deutschland. Ich kratze mit an meinem Kopf. Ich verstehe das auch überhaupt gar nicht, wie man so ein Spiel auf diesen Super Saturday der Six Nations legen kann, weil es dadurch untergehen wird. Also man nimmt damit auch vielen europäischen Rugby-Fans eben die Möglichkeit, beides zu sehen. So, das Spiel seiner eigenen Nation. Also es geht den Schweizern ja genauso. Es ist, glaube ich, noch ein zweites Rack-Spiel an diesem Tag. Und 30 Nations-Spiele, aber nichtsdestotrotz, Deutschland muss sich zumindest diesen vorletzten Platz jetzt sichern gegen die Schweizer. Was man so, viele Fans halten das, glaube ich, für einen Selbstläufer, weil die Schweizer harte Niederlagen kassiert haben, 0-110 gegen Georgien zum Auftakt. Das wird aber alles andere als ein Selbstläufer, denn für beide Nationen gilt, die haben sich über dieses Rack echt gesteigert, sind da reingewachsen als Mannschaft. Deutschland hat ja zuletzt auch echt eine tolle erste Hälfte in den Niederlanden gespielt, aber das wird schwierig, die Schweizer zu schlagen, zumal der Platz sehr, sehr tief sein dürfte in Heidelberg, gerade mit dem Wetter jetzt diese Woche. Das könnte so eine richtige Stürmerschlacht werden. Muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man eher auf einen 6-2-Split geht als deutsche Mannschaft für die Partie. Aber es ist deswegen so wichtig, also es geht ja nicht mehr darum, sich für irgendwas zu qualifizieren, aber dieses und nächstes Jahr Rugby Europe Championship werden quasi zusammengezählt und deswegen wäre der siebte Schritt ein großer Schritt schon mal in Richtung Klassenerhalt.
Also ich, wann habe ich das, war das 2020 Deutschland gegen Schweiz, da haben sie verloren, da war ich in Heidelberg. Aber gut, sind viele Jahre vergangen seitdem. Also das am Samstag um 15.45 Uhr. Simon, wie siehst du die Ausgangssituation?
Also anders als bei der Niederlage 2020, auf jeden Fall stehen wir besser da. Nur wenn ich so höre, wie Jan das Spiel einschätzt und das ist absolut realistisch, dass es so eine richtige Schirmausschlacht wird. Das bedeutet allerdings auch, dass es ein enges Spiel wird und ein enges Spiel über 80 Minuten. Und das ist was, was wir von der deutschen Mannschaft noch nicht gesehen haben, während diesem Rack wirklich so eine 80-Minuten-Performance. Die haben eine starke erste Hälfte gegen Rumänien gespielt, eine starke erste Hälfte jetzt auch gegen die Niederlande, zum Beispiel gegen Portugal, da haben sie die erste Hälfte komplett verschlafen und dann haben die Portugiesen den Fuß vom Gas genommen und sie haben hinten raus nochmal ein bisschen gepunktet. Aber so wirklich eine Partie, wo sie über 80 Minuten voll da sind und in einem harten Kampf auch hinten raus vielleicht dann als bessere Mannschaft rauskommen, das haben wir noch nicht gesehen und deshalb müssen sie sich ja echt steigern. Also ich weiß nicht, was da die verschiedenen Hebel sind, die du da in Bewegung setzen musst, ob das mehr Fitness ist, ob es mehr Struktur ist oder wirklich auch eine überlegte Bank, wo du halt sagst, wir wechseln nicht nur aus, weil irgendein Spieler nicht mehr fit ist oder weil sich jemand verletzt, sondern dass wir wirklich sagen, taktisch, das ist die 15, mit der wir am Ende auf dem Feld stehen wollen, die uns dieses enge Spiel hinten raus gewinnen sollen und das ist deren Anweisung für die letzten 20, 25 Minuten dieser Partie, wie wir dieses Spiel, sollte es eng sein, dann an uns reißen können. Und das sind so, glaube ich, Sachen, die wir bei Deutschland sehen müssen, wenn sie gewinnen wollen gegen die Schweiz und die wir noch nicht gesehen haben. Deswegen, ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen.
Tiefes Gelände in Heidelberg, ja.
Ja. Möge es besser laufen für die Herren als für die Damen. Die haben letztes Wochenende da gespielt und gegen Belgien verloren. Also knapp am Ende, auch wenn zwischendurch 20-0 für Belgien stand, aber ja, war auch kein Erfolgserlebnis.
Ja. Wir haben in Nordisch, wir haben gesehen bei der Ski-WM in Trondheim über 50 Kilometer der Frauen, ganz, ganz tiefes Geläuf. Jetzt auch am Samstag, den wir ohne weiteres zu 100% mit Rugby verbringen können, sonst ist ja auch nichts los, machen wir gerne. Danke Jan, danke Simon, danke Nicola. Kurze Pause in der Big Show 702.
This is Christopher Mandel Russo and you are listening to Sports Radio 360.
Big Show 702, weiter geht's über den großen Teich und das heißt zum einen zurück aus Lake Placid ist Heiko Ulder. Moin Heiko.
Hallo.
Und in Los Angeles zurück aus Indian Wells, bald wieder auf dem Weg nach Indian Wells vielleicht. Jürgen Schmieder, servus Schmiedi.
Servus, hallo.
Heiko, mach Jürgen und mir mit deinen Erfahrungen bitte große Lust, im nächsten Jahr in die Olympia-Qualifikation im Skeleton einzuschreiten.
Ja, ich meine, bei dir ist es ja nicht weit. Die Olympia-Qualifikation wird nicht reichen, glaube ich, ganz, weil die Bahn in Königssee wird dann fertig sein. Dort wird es aber erst nach Olympia den Weltcup-Abschluss geben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber auf jeden Fall brauchst du dann nicht mehr nach Winterberg oder nach Altenberg zu fahren, sondern kannst, ich weiß nicht, wie weit der Königssee entfernt ist von dir, vielleicht maximal 90 Minuten, 2 Stunden, kannst dann an den Königssee fahren und dort Weltklasse Skeleton und Bobsport sehen.
Ich glaube, ich werde nach Innsbruck Eagles fahren.
Oder so, ja. Obwohl die Bahn habe ich jetzt gelernt, Jens, vergiss nicht, das ist eine für Anfänger, da kann jeder fahren. Also viel zu leicht.
Gib uns bitte wirklich tatsächlich ganz kurz, wie ist so ein Wochenende? Ich meine, sagst du gerne wieder, weil auch die Bob- und Rodelfahrer dabei waren oder war das eher, naja, schön, dass es mir bezahlt wurde.
Nein, gerne, weil es halt Lake Placid ist, weil ich habe irgendwie in 4 Stunden geschafft. Es ist leichte Arbeit. Ich musste dieses Mal echt nicht viel tun. Also im Gegensatz zu sonst, wo man Radiobeiträge kloppen muss, Interviews führen, alles dieses Mal war es. Es waren 5 Interviews für den ORF. Ich musste nicht mal meine eigene Kamera mitnehmen, sondern wurde alles gestellt. Ich habe nach den Rennen ein ORF-Mikro in die Hand gedrückt bekommen und habe 2 Minuten ein paar Fragen gestellt und ein paar Antworten bekommen. Und das war in Anführungsstrichen mein Job. Also das war alles okay. Es war auch wettermäßig eine schöne Herausforderung. Es war noch ein richtiger Winter im Winter mit gefühlt minus 25 Grad. Es war schön, aber es ist natürlich jetzt, wenn man so sieht, die Bilder aus Trondheim zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Zehntausende, Hunderttausende da waren, also in Lake Placid, also da fliegt jetzt, glaube ich, es sei denn, es ist vielleicht der Freundeskreis, von Francesco Friedrich und von Johannes Lochner, die fliegen dann vielleicht rüber nach Lake Placid zur WM, aber ansonsten machen sich da keine Menschenmassen auf, um dann bei dieser Bob und Skeleton WM dabei zu sein. Also da sind vielleicht 500 bis 800 Leute stehen da. Du siehst ja beim Bob sowieso nicht so viele oder beim Skeleton, weil einige Kurven dann mit mal, die sonst ganz ansehnlich werden, aufgrund des Windes halt verhangen sind. Also oben am Start steht ein bisschen was, im Zielbereich steht ein bisschen was. Aber das ist immer so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es, wenn es in Altenberg vielleicht ist, da wäre vielleicht ein bisschen mehr los. Da geht es vielleicht in die mehreren Tausenden auch oder so, dass die Zuschauer dann da kommen. Aber ansonsten ist halt ein Nischensport, trotzdem natürlich Weltklasse-Sport. Und schon beeindruckend, wenn du siehst, wie lange oder wie geduldig die dann auch mitunter ausharren, bis dann alles vorbei ist, damit sie dir dann danach ein Interview geben können, wie dankbar die auch sind. Also der eine Österreicher, der sagte zu mir, was, sie wollen für ein ORF mit mir ein Interview führen? Jetzt bin ich ein bisschen nervös, das ist aber ganz toll. Dann guckt er natürlich, dass der Sponsor auch richtig auf der Mütze drauf sitzt und so. Also ich meine, da gibt's glaube ich Drittliga-Fußballer, die sagen, was, ich warte doch hier eine halbe Stunde auf dich, bis ihr mit eurer Sendung fertig seid oder der Wettkampf fertig ist und wir ein Interview und ich hau jetzt ab. Also ja, so ist es halt, ne?
So ist das Leben. Jürgen, wollen wir schnell, Heiko muss dann weg, aber wollen wir schnell sein Lieblingsthema aufmachen, nämlich die absolute Ignoranz der deutschen Medien gegenüber einer 13-Game, vielleicht sind es auch schon mehr, vielleicht sind es auch schon 14 oder 15-Game, longest active...
Es waren 14.
Ja, sag ruhig, Heiko, sag ruhig, bitte.
Naja, also es war, als ich euch das geschickt hatte, ich wusste es selber nicht, aber ich gucke hier abends immer Eishockey und da war da so eine Statistik mittlerweile, wurde eingeblendet, Spieler mit dem longest point streak und da waren Nummer 1 und 2 Leon Dreiseitel und Tim Stützle, die in 13 Spielen nacheinander in der NHL jeweils mindestens einen Punkt hatten. Das haben sie dann auf 14 aufgebaut. Leon ist sogar mittlerweile bei 15, aber Tim Stützle hat im 15. Spiel dann, da haben die glaube ich 2-1 gewonnen oder so, Ottawa, und da hat er mal keinen Punkt gemacht. Aber ja, ich hatte dann nur in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, wenn das Franz Wagner und Dennis Schröder wären oder NBA, dann würde das in Deutschland sicherlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als jetzt dieser Point-Streak hier, nämlich gar keine.
Das weiß ich nicht. Es ist trotzdem noch mitten in der Regular Season und es ist halt so ein bisschen Willkür. Also ich glaube, man wird jetzt, wenn keine Ahnung, Franz Wagner 10 Triple-Doubles nacheinander hätte, ist es mittlerweile auch nur eine Meldung. Also es ist so, wir arbeiten
gerade... Aber es ist zumindest das,
Jürgen. Das stimmt. Also wir arbeiten gerade an einer großen Geschichte über Dreiseitel und auch über Stützle, aber so ist es halt. Also mir kam es jetzt... Ich war vorgestern in Mexiko und musste denen erklären, jetzt eine Geschichte über Mexiko in der deutschen Zeitung. Und da sage ich zu denen, imagine... the relations between Cologne region and Amsterdam for a Mexican reader. Und dann sagst du so, und die sagen dir, naja, Mexican reader, we would not be interested in that. Nicht? Exactly. Also nur weil wir jetzt Eishockey-Fans sind und so weiter, bedeutet es nicht, dass es einen ganz großen Markt in Deutschland dafür gibt. Also wie gesagt, irgendwie sind wir dann dafür verantwortlich, diese Geschichten rüberzutragen. Und wenn die interessant genug sind, werden sie auch veröffentlicht, oder? Also dann schreibt die tolle Geschichte über Stützle. Dann machen wir es über Dreiseitel. Und ich glaube, das ist dann schon unsere Aufgabe als Reporter, als Journalisten, diese Ereignisse auch rüberzutragen und dafür zu sorgen, dass sie veröffentlicht werden, oder?
Ja, also ich kann dir sagen, mein Bauchladen, hatten wir auch drüber gesprochen, das war sehr gut, dass Leon Dreiseitel Anfang des Jahres hier war. Da war noch keine Fußball-Bundesliga. Jetzt ist ja gefühlt irgendwie jeden Mittwoch ist entweder Champions League oder DFB-Pokal oder Europa League. Und dann jetzt hattest du das deutsche Champions League-Duell auch noch. Dann hast du jetzt 6 Wochen lang Biathlon-WM, Alpine-WM und nordische WM gehabt. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, nordamerikanischer Sport, da ist halt ohnehin nur ein kleiner Raum und dann den nimmt normalerweise jetzt Leon Dreiseitel ein. Und wenn du dann mit Tim Stützle kommst, das ist, glaube ich, kein Begriff, Jürgen, wo alle Bescheid wissen. Also da musst du schon.
Ja, aber dann finde ich halt, ist unsere Aufgabe, den zu erklären.
Ja, wenn wir denn den Raum bekommen.
Das ist so, da müssen wir halt so ein bisschen offensiv sein und nicht verzweifeln und keine Ahnung. Es geht mir genauso, aber so sich drüber aufzuregen, oh, jetzt in deutschen Medien passiert da nichts, das bringt uns auch nicht weiter.
Also ich reg mich darüber nicht auf. Ich war ja selbst überrascht, als ich die Statistik gesehen hatte, Jürgen. Aber ich kann dir sagen, unser gemeinsamer Kollege und Freund Max Haupt, der ja bei der DPA ist, der in LA sitzt, da werden ja auch immer so Zahlen veröffentlicht. Und da sagt er auch, Schröder zieht immer. Egal wie es ist, weil der ist halt der MVP der WM und der ist der Nationalmannschaftskapitän, der Deutschland zum Titel geführt hat. Ja. Drei Seidel wird schon schwer. Und wie gesagt, also ich finde ja zum Beispiel ein Moritz Seider, der ist der beste Verteidiger der Detroit Red Wings von dem US-NHL-Team. Der ist die Nummer eins da in der Verteidigung. Ich habe neulich eine Statistik wieder gesehen, die muss ich nochmal in unsere Gruppe stellen, die fällt mir gerade nicht ein. Unglaublich. Der hat, glaube ich, seitdem er sein Debüt gegeben hat, noch kein Spiel verpasst und dann noch so und so viele Hits und so. Also der wird auch, bin ich mir ziemlich sicher, wenn Dylan Larkin abtritt als Kapitän, wird er in 3, 4, 5 Jahren wird der Kapitän der Detroit Red Wings, nicht der Columbus Blue Jackets, der Detroit Red Wings, muss man auch dazu sagen. Der hat im Sommer einen 60-Millionen-Vertrag unterschrieben, da verlängert, der ist mit der Anna Seidel zusammen, mit der ehemaligen Short-Trackerin. Also einige hatten die mal als deutsches Wintertraumpaar bezeichnet. Die haben sich jetzt gerade ein Haus gebaut da in Detroit, alles. Das ist schon eine schöne Geschichte, finde ich. Aber
nicht nur diese du machst ja meinen Punkt in gewisser Weise, wo du sagst, schau mal, Dennis Schröder gab uns ja auch was. Diese ganze Karriere ist ja mit allem voller Ups und Downs, mit wie er als Persönlichkeit ist, wie er sich gibt, auch die Sachen, die er manchmal raushaut, ja, der gibt dir was, der gibt dir eine Geschichte, der ist greifbar, mit dem leidest du, den kannst du mögen, den kannst du hassen, den kannst du sagen, oh, hier wieder Quatsch. Also ist ja so ein bisschen wie Kyrgios im Tennis und dann wird er auch noch Weltmeister, ist er und
dieser arrogante Sack, jetzt führt er uns auch
Yes, he's entertaining, period. Also so ist es. Und dann muss ich sagen, schau mal, als Athlet, es reicht halt für entertaining, sag ich. Nicht als Sportler. Aber nur eine tolle Leistung zu bringen, ja, es ist das A und O, damit beginnt's, damit endet's. Aber dann zu sagen, also, what do you give me to write home about? Und dann sage ich, dann musst du mal nach Detroit, dann muss man den vorstellen und dann erntest du vielleicht in 5 Jahren, wenn er als Kapitän der Red Wings dann Meister wird oder so. Dann ist natürlich da. So war es ja bei Schröder auch. Also deswegen, wir müssen Geschichten liefern und die müssen uns aber auch Stoff geben, um Geschichten machen zu können.
Also ich finde, es gibt schon genug schöne Geschichten, sportliche Geschichten auch. Weil mittlerweile, ich meine, früher, da haben wir doch vor 10, 15 Jahren, also da musste man ja noch, klar, Dirk stand über alle, aber da musste man noch irgendwie, keine Ahnung, Dennis Seidenberg hatte die längste Eiszeit oder Christian Ehrhoff hatte den größten Vertrag, aber heute, also du musst es noch immer ein bisschen mehr herholen und heute, wir haben so viele, egal ob du Amon Ra St. Brown hast, dann Franz Wagner und dann haben wir bei der NHL ja sowieso viele, neben Leo noch viele junge Leute, die wirklich in wichtigen Rollen spielen. Also es gibt wirklich, und wer will, kann jetzt noch über Max Kepler was schreiben oder so. Also es gibt ja wirklich in den Ligen hier genug Deutsche, auch in prägenden Rollen. Und trotzdem, ich aus der Entfernung betrachtet, ist der Fußball halt so viel dominanter in Deutschland geworden, dass du mit deinen Nordamerika-Geschichten zumindest ich in meinem Bauchladen Probleme habe, die zu platzieren.
Das muss man leider einen Haken dran machen, Heiko. Wir denken drüber nach. Du holst jetzt deine Tochter ab, wahrscheinlich vom Eishockeytraining oder nee, wo holst du?
Nee, vom Magnesium. Die kommt nach ihrer Mutter. Die kann sehr gut 1 und die Wurzel aus 3,98 rausziehen, ruckt viel schneller als ich. Und da hat sie so eine matte, spezielle Fortbildung jetzt. Aber danach geht's zum Eiskunstlauf.
Siehste?
Weil, ich war vorhin gerade im TD Garden, die Flyer hängen schon alle an den Straßenlaternen. In 2 Wochen, beginnt die Eiskunstlauf-WM in Boston.
Ja, das muss ich schon noch sagen. Wie oft findet diese Drecks-WM denn in Boston statt? Das war doch vor 4, 5 Jahren.
Zuletzt 2016, ja. Und Mutti Oldeb kommt extra deshalb. Also nicht, um ihren Sohn zu sehen, sondern wegen der Eiskunstlauf-WM kommt sie tatsächlich extra nach Boston.
Ich habe Kathi Witt jetzt mal wieder gesehen. Ich habe mich fast ein kleines bisschen geschreckt. And not in a good way, I have to say.
Ja, die ist aber auch, was ist sie, 65er Jahre. Ich meine, die war 13, genau, 65 ist sie geboren. Also die wird jetzt 60.
Dann. Ja, ich auch. Also bitte. Na okay, aber das ist ein anderes Thema. Heiko, danke dir. Kurze Pause in der Big Show 702.
Ja, grüß euch. Servus, Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 702. Wir bleiben bei Jürgen Schmieder in Los Angeles. Und Jürgen, du hast beigewohnt, wenn ich es richtig verstanden habe, der Pressekonferenz dann von Alexander Zverev nach seinem Aus gegen Talon Krikspor. Das Turnier ist natürlich schon viel weiter fortgeschritten. Und du hast einen, wie immer, prächtigen Artikel drüber geschrieben. Und was mich gepackt hat irgendwie, war deine Beschreibung, dass du gesagt hast, auf dich als Zverev, und das finde ich gut, weil bei mir war es noch nicht so, auf dich hat er traurig gewirkt. Kannst du das vielleicht ein bisschen elaborieren?
Naja, ich glaube, wir kennen ihn ja etwa 12, 13 Jahre irgendwie, seit er so kam, und der war nach Niederlagen doch immer unfassbar schlecht gelaunt. Mhm. Also richtig angepisst, sauer, wollte nichts sagen. Also so kennen wir ihn. Du warst auch ein paar Mal Opfer.
Oh ja.
Dieser Laune. Ja, was okay ist, weil man sich dann immer denkt, naja, ein Sportler, der so aggro ist nach Niederlagen, daraus zieht er Motivation. Also das macht ihn, das lässt ihn härter arbeiten und so weiter, so denkt man immer. Und das erste Mal, wo es mir auffiel, dass sich da was getan hat, war beim Australian Open nach dem Finale. Mhm. Wo der diese Niederlage gegen Sinner ganz, also ruhig erklärt hat, seine Karriere erklärt hat, wo du sagst, wow, also hier ist keine Wut mehr, sondern das kommt mir eher vor wie eine Erkenntnis, so, wow, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meiner Karriere einen Grand Slam gewinne, auf unter 50% gesunken ist. Und ich glaube, zu Beginn seiner Karriere war es bei 100, natürlich gewinne ich mal einen Grand Slam. Und so ging es jetzt in Indian Wells ein bisschen weiter. Der wirkte nicht angefressen über diese Niederlage, sondern tatsächlich so traurig. Also so wirklich shit, also resignierend. Mhm. Es läuft einfach nicht. Ich besieg nicht mal die Nummer 48 der Welt. Was reden wir denn gerade drüber, dass ich in einem Grand Slam Finale Sinner besiege oder Alcaraz, wenn ich gerade gegen Krikspor verloren habe? Und zwar nicht auf eine Agro-Art. Also nicht so, fuck, ich habe verloren und shit und Katastrophe und schrecklich, sondern wirklich so, puh, also gut ist es nicht gerade. Und ich finde, das sagt schon so ein bisschen was über die geistige Haltung von einem Sportler aus, oder? Wenn sich das Verhalten nach Niederlagen so drastisch ändert.
Es ist auf jeden Fall eine Änderung. Ich frage mich halt, müssen wir Alexander Zverev nur daran messen, ob er jemals dann ein Grand Slam Turnier gewonnen hat? Er selbst wird sich wahrscheinlich daran messen, aber müssen wir das auch als Beobachter, weil er hat olympisches Gold gewonnen, zweimal die ATP Finals. Ich glaube, er steht im Moment bei 8000er Titeln. Es ist eine grandiose Karriere, aber brauchen wir das auch, um das, also ich sehe manchmal auf Facebook absolut idiotische Kommentare, wird nie was Großes gewinnen. Da möchte ich jedes Mal schreien, er hat schon genug Großes gewonnen, aber eben kein Grand Slam Turnier. So, ist das entscheidend auch für uns als Beobachter?
Es ist halt so ein Maßstab und es ist so ein objektiver Maßstab. Das ist ja, wir kreieren ja diese Debatten mit, wie viel NBA-Titel hat Michael Jordan gewonnen? Ja, dann gibt's wieder diese GOAT-Debatte. Ah, Michael Jordan ist 6-0 in Finals. Ja, also was bedeutet denn dieses 6-0, wo du sagst, Djokovic, glaube ich, hat 13 Grand Slam-Finals verloren? Ja, also man muss dann schon irgendwie, gerade im Tennis, du kannst nur alleine gewinnen und es hängt auch immer zusammen, in welcher Ära du geboren bist, wo du, mein Vergleich, Emma Raducanu, diese Frau ist Grand Slam-Siegerin, Punkt. Hat auf dem Weg zu diesem Grand Slam-Titel, was war die höchste Weltranglistenposition, die sie besiegen musste, müsste ich nachschauen. Ich schaue, während wir reden, nach.
Ja, es war auf jeden Fall so, dass Leila Fernandes damals die schwierigen Gegnerinnen aus dem Weg geräumt hat und Raducanu einfach die Gunst der Stunde genutzt hat und das Finale für sich dann entschieden hat, gegen Fernandes.
Dafür kann sie
nichts. Nein, kann sie nichts, nicht. Klar, ja.
Ja, also Sakkari Nummer 17 hat sie besiegt, Belinda Bencic Nummer 11. Also ich glaube, es war dann keine Top-10-Spielerin dabei. Jetzt sagst du so, wow, also du bist Grand Slam Sieger, natürlich, du kannst nur besiegen, wer dir vorgesetzt wird, hier keine Gesetzte bis dahin. in den ersten vier Runden. Und dann, wie gesagt, dann haben wir die Nummer 11, die Nummer 17 und im Finale Leila Fernandez ebenfalls nicht gesetzt. Also niemand in den Top 10 musste sie besiegen. Auf dem Weg zum US Open-Titel. Aber sie ist Grand Slam-Siegerin. Und jetzt überleg mal, wen Zverev in seiner Karriere schon alles besiegt hat. Was der alles gewonnen hat. Und ich finde es eine Farce, wenn wir bei der Beobachtung einer Karriere dann Raducanu über Zverev stellen würden. Ja, und sagt, ja, aber die ist Grand Slam-Siegerin. Ja, oder Cilic, Marin Cilic, yes, der war im Finale von Wimbledon, hat ein Turnier bei den US Open gewonnen, aber die Karriere von Cilic, glaube ich, ist nicht vergleichbar mit der von Zverev. Also so muss man dann schon irgendwie differenziert auf diese Dinge blicken. Auf der anderen Seite sagt natürlich Sascha selber, der große Traum ist nicht, 13 Masters-Turniere zu gewinnen. Der große Traum ist nicht, Olympiasieger zu werden, auch wenn er es sehr hoch einhängt. Sein Traum ist, Grand-Slam-Sieger und die Nummer 1 der Weltrangliste zu sein. Das sind die zwei Dinge, die ihm prophezeit werden. Also ist natürlich für ihn, ich sehe so eine Karriere immer als Bild, ja, so als Puzzle. Und welches Puzzleteilchen fehlt dir noch, damit du glücklich und zufrieden in Rente gehst, sagen wir mal. Und bei ihm sind es halt die zwei Großen, die er aber selber so definiert. Also deshalb würde ich schon sagen, es ist für ihn auch wichtig, wie er dann auf seine Karriere blickt, ob ihm der Aufstieg zur Nummer 1 und das Grand Slam, der Grand Slam-Titel gelingt. Ne?
Ja, also ich werde ihn vor Paris noch sehen in München. Ich werde dann auch in Madrid sein, die ersten Tage.
Ja.
Ich glaube, wenn er in Paris ankommt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass eine Chance besteht, dass er Hamburg spielt, vielleicht die Woche davor, auch wenn er das wahrscheinlich erst so spät als möglich bekannt geben wird. Aber ich glaube, wenn der nach Paris kommt, dann weiß er, hier war ich im letzten Jahr im Finale. Das liegt mir, das ist eigentlich mein bestes Grand Slam-Turnier. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass er in Paris wieder es kann natürlich eine scheiß Auslosung sein, ja, wenn du im Viertelfinale Djokovic hast und davor vielleicht schon Ruud oder im Halbfinale dann Ruud, der auf Sand unangenehm ist und irgendwann halt mal Alcaraz oder Sinner. Aber ich glaube, Jürgen, wenn der nach Paris kommt, dann ist es wurscht, wie er in Indian Wells gespielt hat.
Das ist richtig. Da brauchen wir nicht reden. Ich glaube, Sand, auch das hat er gesehen. Aber wenn wir zu diesem Resignierenden zurückkamen und zur Auslosung und so weiter, ich glaube, Sascha ist ein schlauer Kerl. Der hat natürlich auch gesehen, wie er durch Melbourne kam.
Ja.
Also wo du auch sagen musst, naja, schau mal, also deine Auslosung war ja gülden. Und dann kommt noch hinzu, dass du im Halbfinale auf den verletzten Djokovic triffst. Also der Erste, wo du sagst, der Erste, an dem du wirklich scheitern kannst. Weil er hat jetzt gegen Paul nicht gut gespielt, aber er hat gewonnen. Ja. Aber ich glaube, er hat dann schon selber gemerkt, ja, ich war im Australian Open Finale, aber wäre ich im Viertelfinale auf Sinner getroffen, wie es Deminar passiert ist oder wie Shelton passiert ist. Also ich habe genauso verloren wie die zwei anderen. Und mit der unglücklichen Auslosung, wie du sagst, triffst du im Viertelfinale auf Sinner, scheidest du in Melbourne wahrscheinlich im Viertelfinale in drei Sätzen aus. So wie du das Finale in drei Sätzen verloren hast. Also ich glaube, das weiß er schon. Also er braucht, glaube ich, für so einen Grand-Slam-Titel als mehr, als man vor vier, fünf Jahren gedacht hatte, dass er bräuchte. Und dann kann es dir passieren. Also ich gebe noch ein Beispiel. Thomas Berdych.
Ja.
Wer erinnert sich nicht an Thomas Berdych? Und ich habe mir vor ein paar Tagen dessen Grand-Slam-Timeline mal angeschaut. Also 2, 4, der war in 7 Halbfinals. In seiner Karriere. Einmal war er im Finale. Der war in 16 Viertelfinals. Der hatte halt eine Karriere zu der Zeit, in der Federer, Nadal, Djokovic, Murray und Wawrinka spielen. Und da sagst du so, messen wir jetzt die Karriere von Thomas Berdych daran, dass er keinen Grand Slam Titel gewonnen hat, sondern dass er, und da gehe ich jetzt mal durch und sage, naja, also dafür, dass er in dieser Ära gespielt hat, he was the best of the rest. Mhm. Eigentlich. Und jetzt sagt man so, ich würde diesem Thomas Berdych sagen, Mensch, warst du ein geiler Tennisspieler. Wie erfolgreich du eigentlich warst, angesichts dessen, in welcher Ära du spielst. Und darauf sollten wir schon schauen, wenn wir so Karrieren beurteilen, wo du sagst, als Fußballer bist du als Nummer 100 der Welt, hast du eine gute Chance, dieses Jahr die Champions League zu gewinnen.
Heuer.
Weil es 8 Vereine gibt, die eine legitime Chance auf den Champions League Sieg haben. Und wenn du die Nummer 11 in einer dieser Mannschaften bist, kann es dir passieren, dass du die Champions League gewinnst. Du stemmst einen Titel hoch, auf deinem Lebenslauf wird immer stehen, Champions League Sieger, he's a winner. Und dann sagst du, naja, aber eigentlich bist du die Nummer 100 der Welt, was toll ist, wirklich. Aber als Tennisspieler gibt's diese Möglichkeit nicht. Also du musst halt die Nummer 1 in dieser Woche oder in diesen 2 Wochen sein, damit du einen Grand Slam gewinnst. Also deswegen bin ich bei diesen Beurteilungen, gerade so, wenn man schaut ja auf Mannschaftssportarten, auf Fußball, wer alles NBA-Champion ist, wer einen Ring hat, und Charles Barkley hat keinen. Ja. Und Karl Malone hat keinen. Ja, also Leute, da kann ich aber auch nicht sagen, der ist NBA-Sieger und Charles Barkley ist deswegen eine Pflaume, weil er es nie gewonnen hat. Also vorsichtig, also ich bin für mich vorsichtig bei dem Heranziehen nur von Titeln bei der Bewertung von Karrieren.
Dann lass uns,
ja, aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Das ist absolut legitim. Und dann lass uns vielleicht noch mit einer jungen Dame schließen, die du ja in Australien schon aus der Nähe beobachtet hast, nämlich Eva Lys natürlich, damals als Lucky Loserin reingekommen, jetzt in Indian Wells auch Lucky Loserin reingekommen. Ich habe, das sage ich jetzt allen ernst, ich habe das Vergnügen gehabt, bei ein paar Pressekonferenzen bei ihr dabei zu sein, weil ich finde, die ist richtig aufgeweckt, die ist extrem angenehm, die ist eloquent. Dein Eindruck, Schmiede?
Ganz genau so. Sie hat eine ganz tolle Mischung aus einer unfassbaren Nettigkeit. Also wenn man ihre Spiele anschaut, wie nett die zu Balljungen ist, wie die sich nach jedem Netzroller bei der Gegnerin ehrlich entschuldigt. Ja, also man hat von der noch nie gesehen, klar schmeißt die auch mal einen Schläger, wenn sie wütend war, hat sie in Australien auch gemacht. Aber so eine Fairness, so eine Nettigkeit, die ist zu uns nett, die ist immer gut gelaunt, die so, ja, oh, ich bin nicht zufrieden, aber weiter geht's. Und sie kommt aber trotzdem nicht naiv fröhlich daher. Ja. Also sie erklärte dann in Australien, also Jungs, das ist jetzt schon toll, dass ich im Achtelfinale bin und da viel Preisgeld gewonnen habe, aber jetzt erkläre ich euch mal, das Steuersystem in Australien. Und da sitzt du so da und sagst, oh, Moment mal. Also die weiß, wie die Steuern in Australien funktionieren, wie eine Karriere als Profi-Tennisspielerin funktioniert, wo sie jetzt erklärt, schau mal, jetzt bin ich die Nummer 77 der Welt. Das bedeutet, ich komme automatisch in die Grand Slams rein. Das bedeutet, ich bekomme so und so viel Preisgeld. Das bedeutet, ich kann planen. Wo du sagst, also die ist jetzt nicht einfach so ein Hallodri fröhlich, sondern so ein ganz klarer Realismus und sagt, schau mal, so kann eine Karriere funktionieren. Und ich habe sie ein paar Mal in Australien beim Training gesehen und ich finde, es sagt, du kannst viel entdecken, wenn du ein paar Trainings von Tennisspielern anschaust. Wie gehen die mit ihrem Team um? Wie geht die mit ihrer kleinen Schwester um? Wo du sagst, da glaube ich, erkennt man so ein bisschen was in diesen Momenten, wo die sich auch unbeobachtet fühlen. Also wo halt irgendwie 3 Leute beim Training zuschauen, da bist du, wie du bist. Und da bin ich sehr, sehr begeistert von ihr und wünsche ihr nur das Beste, weil sie tatsächlich, und da kommt natürlich auch noch hinzu, sie hat eine unheilbare Rheumakrankheit, wo du sagst, schau mal, die ist jetzt auch nicht gesegnet mit einer Körpergröße von Sabalenka oder mit diesen Möglichkeiten, sondern die muss auch noch mit dieser Einschränkung des Rheuma umgehen. Und dann sagt man, das ist natürlich eine ganz tolle Underdog-Story einer Frau, die sich aber trotzdem nicht als Opfer sehen will, sondern sagt, die Krankheit ist mir gegeben, ich lebe in Hamburg und jetzt gehen wir damit um. Und das finde ich eine ganz tolle Einstellung zum Leben.
Ja, mir taugt sie auch, finde ich auch gut. Also wirklich, es ist total angenehm. Club an der Alster, da habe ich einen kleinen Hockeybezug dazu, habe sie auch schon mal gefragt. Ja, da habe ich auch ein paar Freundinnen, die Hockey spielen. Also wirklich total normal im besten Sinne des Wortes.
Ja, und ich glaube, sie kann schon auch Tennis spielen. Also
Mir fehlt der große Gewinnschlag, den sie halt, klar, wenn sie nicht so groß ist wie Sabalenka, kann sie nicht so schnell spielen, aber das ist halt leider so, ihre Mama, ich habe ich auch gesehen, mal ist deutlich größer als sie, der Papa ist auch deutlich größer, also 3-4 Zentimeter hätte sie noch mehr wachsen dürfen.
Das kommt halt jetzt bei ihr, glaube ich, schon, wo sie sagt, jetzt bin ich 23, jetzt geht die Karriere so richtig los, also jetzt merke ich, glaube ich, ich bin angekommen, ich kann mir das leisten und jetzt darfst du dir, glaube ich, auch erlauben, darüber nachzudenken, ziehe ich jetzt um. Mhm. Ja, also mit dem Rheuma in Hamburg zu leben, ist halt eine Katastrophe für den Körper, wo du sagst, naja, ziehe ich jetzt vielleicht nach Mallorca, ziehe ich nach Florida, gibt's irgendwo, also auch, dass sie dann in die Nähe einer anderen Tennisbase zieht und so weiter, wo sie sagt, okay, jetzt glaube ich, darf ich mir erlauben, tatsächlich darüber nachzudenken, Tennisprofi zu werden. Und muss man natürlich, und das zeigt, schau mal, du bist jetzt die Nummer 77, 78 der Welt. Und jetzt darfst du dir erlauben, darüber nachzudenken, tatsächlich Tennisprofi zu sein. Was das für ein Irrsinn ist. Also überleg mal, wie viel Geld die Familie investiert hat, wie viel Nerven, wie viel Zeit. Und jetzt ist es erst so weit, dass du wirklich sagst, da könnte was draus werden. Also ihr Beispiel, glaube ich, zeigt schon, was für ein Knochenbusiness es ist, Tennisprofi zu werden. Was da drin steckt an Finanzen, an Mühen, wie lange es dauert, dass du wirklich sagst, okay, jetzt bin ich mal angekommen, jetzt geht's los irgendwie, oder? Es ist schwer. Also ich glaube, ich spreche jetzt jeden Tennispapa, jeder Tennismama so ein bisschen aus dem Herzen, wo die sagen, es ist, glaube ich, mit der härteste Sport, überhaupt Profi zu werden.
Und davon leben zu können, weil wenn wir, glaube ich, jeden Zweitligafußballer in Deutschland nehmen, der verdient, kriegt netto mehr raus als die Nummer 120 der Welt bei den Männern und bei den Frauen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und
Ich würde mir mal Transparenz wünschen von einer Spielerin oder von einem Spieler, der jetzt 30, 35 ist und immer so, ja, Top 50 war. Dass der die mal die Finanzen der letzten 10 Jahre offenlegt und sagt, schau mal, so ist es. Das habe ich eingenommen, das musste ich ausgeben, das konnte ich mir nicht leisten. Also dass der vielleicht sagt, ich konnte mir ja noch nicht mal ein Physio leisten, ich konnte mir noch nicht mal einen Trainer leisten, der wirklich die 35 Wochen mit mir reist, immer, weil es zu teuer ist. Also da würde ich mir mal eine Doku oder ein Buch oder irgendwas wünschen, wo jemand die Finanzen von Tennisprofis, die so on the fringe sind, klar auflistet, weil ich glaube, wir würden da mit Schrecken draufschauen.
Ganz sicher. Schmidi, fantastic. Ein Wort vielleicht noch. Du warst in Mexiko. Was lesen wir darüber, wann in der SZ?
Über die Wirtschaftsregion Tijuana, San Diego und die natürlich, man kann quasi sagen, die Firmen sind in San Diego angesiedelt. Qualcomm, Halbleiterhersteller, aber der lässt in Tijuana produzieren. Also das ist eine ganz tolle Symbiose dieser beiden Städte, die natürlich durch die Grenze getrennt sind und große Probleme dadurch auch haben. Und wie gehen die jetzt um mit dem Androhen von Zöllen, mit einem Handelskrieg, mit einem vielleicht doch nicht Handelskrieg, mit Deportationen? Ja, in Tijuana haben sie so ein Auffanglager gebaut, das derzeit leer ist. Also so eine einfach eine Reaktion dieser Wirtschaftsregion, wie geht's weiter die nächsten 4, 8, 12 Jahre? Und es ist relativ spannend.
Ja, das relativ kannst du weglassen. Ich freue mich drauf. Der große Jürgen Schmieder, das war's, die Big Show 702, Sportradio 360. Danke Jürgen, danke Heiko, danke an alle anderen, die dabei waren. Morgen das Daily, am Sonntag Musikradio 360, nächste Woche die nächste Big Show.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!